herzlich willkommen zur 840. Ausgabe des Sneakpods. Der Sneakpod ist zurück aus dem Urlaub und ja, wir werden euch auch berichten, wie es dort war. Aber das später. Vorher sprechen wir über den Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Mit mir hier unser Captain, das ist Robert Krüger.
Howdy.
Und in seiner Paraderolle als Til Schweiger Christoph Perner.
Jetzt hast du mir meinen weggenommen. Aber Stefan Giesbert trinkt mit Til Schweiger gerade ein paar ausgezeichnete Cocktails. Wahrscheinlich Negronis, nehme ich an.
Immer. Guten Abend.
Ave Caesar.
Wir sind zurück.
Hello, welcome back.
Fühlte sich nach einer Ewigkeit an. Wie viele Sendungen haben wir ausgelassen? Zwei?
Eine? Zwei?
Zwei.
Zwei. Zwei.
Du hast, glaube ich, drei oder vier ausgelassen, aber wir haben nur...
Sind wir wieder da.
Da sind wir. So schnell geht's. Genau. Und bevor wir jetzt gleich kurz über unsere Urlaube sprechen, wir haben schon festgestellt, dass wir gar nicht so viel erlebt haben, außer der Bob.
Ich habe nur eine Sendung ausgelassen, du Keks.
Echt?
Also eine, die ihr gemacht habt, Roleplay, wo ich nicht dabei war. Davor war Babylon, den habe ich sogar vorgeschlagen.
Ja. Ach, siehst du mal.
Ah, das ist in deinem Kopf alles länger, als es war.
Und davor, vor Javan, warst du auch nicht?
Ja, da war ich auch nicht.
Anatomie eines Falls warst du auch nicht?
Davor warst du lange nicht.
Und davor war ich ganz lange nicht, das stimmt.
Ja, genau.
Ja. Jetzt wird das hier aufgerechnet, wenn man
so
mal dran
ja, ach so, nee, aber du warst ja noch die letzte, wo wir auch nicht da waren, warst du
ja
auch nicht.
Ja, da.
Das war das, was ich, Sendung, genau. Was ich im Kopf reingerechnet hatte. Kopftrat so,
stimmt.
Weißt du?
So, jetzt hier, direkt on air zerstreiten und in Sendung.
Das war's, ich habe keine Lust mehr, klick.
Und aus. Ich habe dich unterbrochen, wo
so,
warst du denn?
So leicht werdet ihr uns nicht los. The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Worum ging's?
Das ist ein Guy Ritchie-Film.
Dass du den vorstellst, nimmt mich immer noch ein bisschen mit.
Das ist großartig. Muss ich nicht machen. Das ist toll.
Ja, gut, aber es ist halt nicht ein Gangsterfilm. Und das hat sich schon auch bewahrheitet. Also dazu kommen wir ja gleich, wie wir es finden. Aber also ich... So viel kann ich schon vorwegschicken, das ist schon was anderes, obwohl natürlich in der Form das ziemlich ähnlich ist. Zum Inhalt, es ist genauso random wie seine Gangsterfilme auch. Man hat irgendeinen MacGuffin, hier diesmal im Zweite Weltkriegskosmos, irgendein Nazi-Boot, was versenkt werden muss, weil es irgendwie Nachschub für U-Boote liefert und das will man verhindern, um irgendwie das Kräftegleichgewicht zu seinen Gunsten zu verändern. Zu seinen Gunsten heißt zu den Britanniens. Wir begleiten eine kleine Gruppe von relativ rücksichtslosen, ja, eigentlich Söldnern, wenn man es genau nimmt, die in so einer Sondermission direkt von Churchill beauftragt sind, das zu tun, was der Staat nicht tun kann oder was das Militär, das britische nicht tun kann, was aber nötig ist zu tun. Und es geht halt am Ende darum, Nazis zu töten und diesen MacGuffin zu erreichen, bekommen, entführen, versenken, wie auch immer. Und ja. die Gruppe gruppiert sich so um Henry Cavill oder um eine Figur, die von Henry Cavill gespielt wird. Und angeblich, das kann ich jetzt ein bisschen spoilern, weil das kommt ja auch schon kommt eigentlich ziemlich früh vor, ist das die Figur, auf der angeblich die James-Bond-Figur basieren soll. Das heißt, es ist im Endeffekt jetzt die Chance für Henry Cavill, doch mal James Bond gewesen zu sein, wo er es doch jetzt wohl nicht werden wird, der Nächste. Also jetzt war Henry Cavill mal James Bond. Das hätten wir jetzt auch abgehakt, dank Guy Ritchie.
Und, genau, also die Figur des Ian Fleming, der Autor, der James Bond geschrieben hat, kommt ja hier in dem Film auch als Figur
genau,
vor.
Genau, der kommt auch vor.
Der ist
und
da im
früher auch.
in der Nähe von Churchill da in also im Militärapparat unterwegs. Und das war er ja auch in der Geschichte. War irgendwie Adjutant von so einem, also so Personal Assistant von einem Admiral. Und ja, und der hat dann eben dort diese Figur kennengelernt und später sagt man seine seine James Bond Figur darauf basiert. Was eben aber auch jetzt sozusagen noch dazugefügt ist, diese Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit, die hier aber, wie sagt man, heavenly fictionalized oder sowas.
Leicht heavy, überspitzt.
Ja, das ist massiv. Also ich habe es mir mal durchgelesen, was im Original passiert ist, und jetzt, ich will den Film jetzt nicht spoilern, aber ja, sie sind da hingefahren und sie haben da dieses Schiff, sie haben mit dem Schiff das gemacht, was sie da im Film am Ende auch machen, ohne das jetzt zu spoilern. Und aber der Plan war von Anfang an, das so zu tun. Aha. Und das war auch nicht von so vielen Nazis bewacht, und es gab da auch keinen Til Schweiger.
Caesar.
Und die sind auch nicht vorher, die haben auch nicht vorher noch eine deutsche Fregatte versenkt, und die mussten auch. Und feiern
nicht
auch
dauernd 20er-Jahre-Partys.
Oh, die waren in den so 40ern.
Gut. Die Party gab's.
Ah, okay.
Die Party gab's tatsächlich als Ablenkungsmanöver. Aber ja, die Jungs waren auch vorher keine Outlaws. Die waren ordentlich im Militär, und diese Mission ist auch nicht von Churchill beauftragt worden, sondern von irgendwelchen Admirälen. Es gab am Anfang aus dem politischen Bereich und auch aus der Admiralität Vorbehalt dagegen, weil es sowas wie solche Black Ops Geschichten vorher noch nicht gab. So
ja, genau, das ist eigentlich eine Black Ops Geschichte.
Kommando-Unternehmen, das war noch nicht so etabliert. Also die Engländer hatten das noch nicht gemacht, und vor allen Dingen haben sie sich gescheut, weil das eben spanischer Boden war. Damals war es eine spanische Kolonie, wo sie das gemacht haben. Und und das Schiff war auch nicht so massiv voll und quasi alleine für die gesamte Versorgung der U-Boot-Flotte verantwortlich, sondern es war einfach ein so ein Support-Schiff, wo man sich gedacht hat, das können wir denen, die haben eigentlich U-Boote gesucht, die da irgendwo sich verstecken, und haben dieses Schiff gefunden und haben irgendwie gemerkt, dass das irgendwie auch für militärische Zwecke benutzt wird, und haben dann beschlossen, dass das jetzt ein Ziel ist. Egal, so viel dazu. Mal zurück zum Film. Wie fanden wir das?
Ich fand das sehr unterhaltsam. Das ist halt, ja, natürlich ist das kein, das merkt man auch schnell, dass es halt Guy Ritchie ist und dass es nicht eine Doku ist, die ein bisschen auf Film gemacht ist, sondern es ist halt wirklich ein völlig überspitzter Actionfilm mit einer Prämisse, mit der man gut mitgehen kann, ja. Nazis müssen halt abgeschlachtet werden.
Und werden es auch reichlich.
Ja. Und dann halt noch Til Schweiger in einer wunderbaren, auch völlig überspitzten Nazi, Obernazi-Rolle. Ich meine, klar, von Til Schweiger kann man halten, was man will, aber da ist er halt gut besetzt, muss man halt sagen.
Das hat er schon gut gemacht, fand ich.
Ich fand ihn enorm schwach, der hat mich aufgeregt.
Ja, klar ist der schwach, das ist halt Til Schweiger. Aber
ja, aber als schauspielerisches, also ich fand ihn nicht gut besetzt.
Diese Überheblichkeit, diese eigentlich ja dümmlich, aber eigentlich Primitivling. Ich fand den super besetzt. Es war doch einfach Til Schweiger.
Ich fand ihn schauspielerisch halt irgendwie einfach so.
Und dann noch dieser Cäsaren-Wahn.
Overgeacted.
Fantastisch.
Den fand ich ja gut, ne? Weil der kam ja auch nicht von ihm, den hat sie ihm ja aufgenötigt. Ja. Aber es passte dann so gut, dass er dann während dieses Angriffs die ganze Zeit in diesem Cäsar-Kostüm rumläuft.
Til Schweiger im Cäsar-Kostüm im Zweiten Weltkrieg. Das ist doch genial. Also.
Ja, das war gut, aber das war ja mehr Guy Ritchie, als dass es Til Schweiger war, der das gemacht hat.
Ja, aber ich fand auch, da ist er doch super besetzt. Also, das ist. Ich fand das gut. Also. Weil er,
ja, aber ich hätte mir klar, zum Beispiel der Typ, der den am Anfang auf dem Schiff, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ganz am Anfang, weil sie von dieser Korvette oder was, dieser Deutschen aufgebracht werden.
Ja, aber der war so ein richtig garstiger Bösewicht.
Also richtig.
Aber ich fand das gerade gut, dass der Til Schweiger eben eigentlich so eine Witzfigur ist und eben nicht so ein Christoph Waltz-mäßiger, vor dem man sich dann irgendwie doch einscheißt, Bösewicht ist, den man ernst nehmen kann, sondern nein, die Nazis sind halt Witzfiguren. Und deswegen finde ich das gut, dass der Obernazi halt die Oberwitzfigur ist. Ich fand das super. Okay.
Ich konnte vor dem halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst haben als Bösewicht.
Nee, keine Sekunde.
Und ich hatte das Gefühl, der Film will das aber von mir, dass ich irgendwie zumindest an manchen Stellen Angst um die Dame da zumindest habe, obwohl mir ja zwischendurch auch vorgeführt wurde, wie krass die abgehen kann, wenn sie will. Mhm. Aber wir sehen das ja nicht. Wir sehen sie ja nur ganz, also wir sehen sie, glaube ich, einmal sehen wir sie kämpfen, aber nicht so richtig viel. Wir sehen sie vor allen Dingen schießen, wie sie das, dass sie das gut kann. Ja, und ich finde, der Part hat für mich nicht funktioniert. Also vielleicht wollte der Film das auch nicht wirklich, aber ich hatte so das Gefühl, er will das von mir und ich dachte mir, es ist halt Til Schweiger, ich kann den jetzt nicht ernst nehmen. Der funktioniert für mich nicht als fieser Bösewicht. So. Ja, aber okay, nö, wenn ihr meint, das war so angelegt, dass ich den nur witzig finden soll, dann hat es funktioniert.
Ja, nee, für mich war das, ja, für mich war das.
Wie fandet ihr denn den Dänen?
Den Dänen fand ich super. Also,
ja, bloß ich schwedisch reden musste.
Ich meine, die ganze Gruppe, die war super. Also die waren super besetzt und so. Was mich in der Besetzung gestört hat, war wieder das übliche Problem. Sie haben es nicht überall gemacht, aber bei manchen eben doch. Warum immer Deutsche mit Nichtdeutschen besetzen, die dann sogar was sagen sollen?
Genau, die dann einen komischen amerikanischen Akzent sprechen,
ja, und das versteht man nichts mehr. Die zum Teil sogar falsche Sachen sagen. Der kommt an einen Steg und da stehen zwei und die begrüßen sich und die sagen halt zur Begrüßung Gute Nacht. Why? Niemand, kein Deutscher würde zur Begrüßung Gute Nacht sagen. In keinem Fall. Es gibt keinen. Gute Nacht ist immer eine Verabschiedung. Also, das gibt's doch nicht. Also, warum kann da nicht wenigstens einer nochmal drüber gucken, dass wenigstens der Text, den sie dann schlecht ablesen, ein passender Text ist. Also,
Sie haben ja schon Til Schweiger am Set, vielleicht.
Ja, genau. Das, er hätte doch Til Schweiger mal querlesen können.
Aber das ist zu teuer. Das
hätte sogar Til Schweiger gemerkt.
Sie hatten ja auch viele andere, die Sie hatten ja viele andere, die gutes Deutsch gesprochen haben. Also auch
genau.
Viele in anderen Nebenrollen. Es war immer so, da kam der nächste deutsche Soldat, der sowieso nur so eine Screen-Time von 4 Sekunden hatte. Und es war immer so wie so ein Coin-Toss. Ist es jetzt ein deutscher Darsteller, der jetzt irgendwie einen vernünftigen Todesschrei hinkriegt auf Deutsch? Oder ist es wieder irgendwas Fürchterliches? Und man wusste es nie bei der nächsten Figur, die auftaucht.
War so ein bisschen schade, ja.
Auch diese Unterhaltung in diesem einen Camp, was sie da noch stürmen.
Oh, ja.
Stürmen sie nochmal das Camp? Habe ich schon wieder vergessen.
Ja.
Ach, sie wollen den
MacGuffin rausholen.
Neben MacGuffin.
Den MacGuffin rausholen, genau, ihren Captain da. Und stürmen das, und da sind ja auch ganz viele, der eine hält da irgendwie gerade so eine Lesson oder sowas, so ein Kurs für die anderen Soldaten. Oh, und der kann auch gar kein Deutsch.
Das ist schlimm. Boah.
Furchtbar. Ich verstehe das nicht. Wir sind im Jahr 2024. Das kann doch nicht so schwer sein, da ein paar Deutsche zusammenzukratzen. Also,
gibt's
doch nicht.
Genau, sie müssten es halt auch langsam gemerkt haben, dass die Filme ganz überraschend auch in anderen Ländern im Originalton geguckt wird.
Ja.
Wer von euch brummt denn da so?
Das ist schon wieder irgend so ein fieses
Vorrat.
Nächstes Flugzeug, glaube ich.
Oh ja, jetzt hat
das Flugzeug hört man auch, ja. Aber wahrscheinlich ist das alles schon rausgerechnet und alle wundern sich, worüber reden die denn jetzt? Laber weiter über den Film. Können wir bitte ganz kurz über die Musik reden?
Klar, mach.
Da habe ich ja gedacht, dass der Christoph den Film allein dafür hassen wird.
Ah, so. Nee, selbst das fand ich ganz angenehm. Also es war ja
Jazz von vorne bis hinten. Es wurde ja in einer Tour durchgejatzt, möchte ich sagen.
Ja, ich muss sagen, selbst das hat mir ganz gut gefallen. Erstaunlich,
Ich fand's so grandios und dachte mir so, das wird der Christoph hassen.
Nein, überhaupt nicht. Es war so, der ganze Film war so beschwingt, so leicht beschwingt.
Genau. Und die Musik war auch die ganze Zeit so, spielte so locker drüber, als ob's eigentlich nicht so richtig hohe, wie sagt man, Fallhöhe hat.
Ja und ich muss sagen, ich hatte das tatsächlich auch in der Metaebene reflektiert, habe ich auch so gemerkt, so eigentlich müsste ich das ablehnen, eigentlich dürfte mir das nicht gefallen, aber eigentlich finde ich es ganz nett, also es war ein sehr beschwingter Film, mir hat das viel Spaß gemacht, sogar das, erstaunlich.
Okay, weil das ist mir so krass aufgefallen,
die ganze Zeit,
ist das geil.
Ja.
Also weil es halt auch so nicht so, so die Standards waren, sondern irgendwie schon
Ja, nette Jazzmusik, ja.
So besondere Sachen, ja. War schon
schöne,
cool.
Also schöne Drinks wurden getrunken.
Ja, in tollen Gläsern, in tollen Kostümen. Die ganze Location, es sah alles so
es halt zu
poliert
sehr, zu sehr
aus.
Zu sehr nach 20ern sah es eigentlich aus. Also eigentlich zu spät. Also in 40ern, Ende 40er, glaube ich nicht, dass Partys noch so ausgesehen haben. Aber egal, ja, es sah halt
naja,
cool
gut,
aus.
Sie waren aber auf einem ganz anderen Ort in der Welt. Vielleicht
ja,
ist da einfach die sein. Zeit ein bisschen stehen geblieben. Weißt du, wenn du nicht irgendwie ein heraufkommendes Nazi-Regime und vielleicht auch von der Weltwirtschaftskrise nicht so krass gebeutelt bist, weil da unten alles ein bisschen anders läuft, dann kannst du halt noch so Partys feiern.
Kostüme waren doch auch toll mit diesen ganzen die Anzüge allein, die Henry Cavill immer trägt mit diesen Hosenträgern und so und diese englischen Tweet-Hosen und so, ne, Anzüge, da ist alles ganz.
Ich dachte, du gehst jetzt auf die Kostüme von der Party ein, aber genau, wollte auch gerade sagen, die Kostümierung von den Schauspielern durch den ganzen Film, auch was sie immer anhatte, Mann, richtig gute Sachen dabei, das war echt toll, sehr passend zur Zeit.
Es hatte so ein bisschen Inglourious Basterds Vibes, oder?
Ja,
so,
total.
So, da, ich glaube, Guy Ritchie wollte einfach auch so einen Film. Mit so coolen Nazi-Jägern, die so Sprüche kloppen und dann irgendwie massenhaft Nazis umbringen und das Ganze.
Genau,
so.
der hat wahrscheinlich gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass den Obersprücheklopfer-Film im Zweiten Weltkrieg nicht ich gemacht habe.
Also ungefähr, das, und genau diese Attitüde von, das muss ich doch auch schaffen, so, das scheint die ganze Motivation von diesem Film zu sein. Ja. Und es ist irgendwie auf eine Art auch gelungen. Also ist natürlich jetzt vielleicht nicht auf eine Stufe zu stellen mit Inglourious Basterds, da ist der schon nochmal irgendwie schlauer und besser konstruiert, aber
genau, weil
aber es macht auch Freude.
So wenig ich Tarantino mag, so muss ich ihm doch zugute halten, dass der doch eine echte Story erzählt, auch mit einem echten Bösewicht. Gell? Also und das ist hier halt, es ist einfach, man jagt von einem MacGuffin zum nächsten. Das ist eigentlich random, aber es macht Spaß. Also
ja, um schöne Explosionen zu zeigen und wilde Maschinengewehrsalven. Habe ich jetzt wieder die falsche Waffe benannt? Nee, diesmal richtig.
Nee, da waren diesmal wirklich auch Maschinengewehre am Start und auch größeres noch. In Wirklichkeit haben die übrigens damals bei der Verteidigung des Hafens mehr in die Luft geschossen. Die haben das für einen Air Raid gehalten und haben die ganze Zeit in die Luft geballert und haben gar nicht auf die Schiffe geschossen, in Wirklichkeit.
Sehr gut.
Und es waren auch die Spanier, die da das verteidigt haben.
Und nicht die Deutschen.
Ja, genau. War eine spanische Kolonie.
Ja, das haben sie ja auch gesagt, aber irgendwie, ja, die haben ja aus diesem spanischen Nest so einen internationalen Platz gemacht, wie.
Ja, und eine Nazi-Basis quasi auch gleichzeitig noch.
Ja, genau. Also viele Nazis vor Ort, aber eigentlich so was Internationales, weil die Italiener waren ja noch da und waren auch noch irgendwie drei Nationen da, die eigentlich im Krieg miteinander waren, aber hier konnten sie sich treffen, ohne sich gleich erschießen zu müssen.
Ja, irgendwie sowas.
Lass uns mal über Churchill reden. Das war doch Rory Kinnear, oder?
Ja, war er. Ordentlich.
Haben wir den schon in verschiedenen Filmen als englischen Premier gesehen? Der hat irgendwie, ist immer Standard englischer Premier, oder? War das nicht der in Black Mirror, den sich mit dem Schwein vergnügen musste?
War es ein Schwein oder war es eine Ziege? Ja,
ich glaube, es war ein Schwein, oder? Das war doch der.
Ja, kann sein. Ja, und das war er, glaube ich. Ja, ja.
Und ich glaube, in dieser Diplomatenserie, wie hieß das? Diplomatische Beziehung oder irgendwie sowas?
Diplomatische Beziehung. Ja.
Da war er auch der
diplomatische
Premierminister. Der spielt immer die Premierminister. Schon ein bisschen lustig, weil er so festgelegt ist. Aber man hat ihn ja kaum erkannt, der hat so fett.
Man hat ihn wirklich kaum erkannt, der hat so ordentlich irgendwie mit
Make-up zugeknallt. Ich hab jetzt gerade mal die Fotos von ihm angeguckt, so, ja, den kenne ich, aber ja, man hat ihn echt nicht erkannt. Aber er sah auch nicht aus wie Churchill.
Nee, nicht sehr, war halt fett, ja. Und das ist ja auch so ein Standard-James-Bond-Schauspieler, gell? Der spielt irgendein, so ein wiederkehrender in den letzten James-Bond, glaube ich.
Bill Tanner. Wer ist denn Bill Tanner bei James Bond?
Was ist der? Der ist irgendwas da im MI irgendwas, oder? Glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, aber ja, das
Mitarbeiter beim MI6.
Mitarbeiter von M, gell?
Ja.
Das war schon
zum ersten Mal bei im Mann mit dem goldenen Colt von 1974 auf.
Wow, krass. Das kann auch gar nicht sein. Ja.
Die Figur oder Rory Kinnear als diese Figur?
Nee, wahrscheinlich die Figur, oder?
Die Figur, der Rory Kinnear ist da.
Ich wollte gerade sagen, so, er hatte schon gespielt, als er 7 war.
Nee, der ist Jahrgang 78, da war er noch minus 4.
Echt, 78?
Ja.
Ist er alt wie wir? Oh, ich hätte ihn älter geschätzt.
Das ist Schlimme. Wir sind jetzt
im Alter, 17. Februar, Christoph, der ist ja hier.
Fast. Das ist ja krass, der ist ja nur 5 Tage älter als ich.
Ja,
hat ja, sich nicht ganz so gut Alter, gehalten. Wo man eigentlich Premierminister sein sollte.
Ja.
Irgendwas haben wir falsch gemacht. Oder richtig.
Oder richtig.
Ja. Ja.
Nun gut. Vorhin war kein Flugzeug, sondern der Hubschrauber von der Johanniter Luftrettung, so damit ich das nachgetragen habe.
Das ist nicht so gut, wenn die da rumfliegen.
Ja, du wolltest gerade noch was sagen, Christoph?
Ja, nee, aber eigentlich wollte ich das Fazit einleiten. Es waren halt James Bond Vibes ein bisschen, aber eigentlich auch einfach nur spaßiges Nazis abschlachten und ein paar Poetenkästen zertrümmern.
Ja. Was über weite Strecken gut funktioniert, ich fand die meisten Kämpfe und die Schießereien und so weiter, die waren so spritzig inszeniert, so dass also schnelle spritzig. Kamera. Ja, schnelle Kamera und hin und her und an mehreren Stellen gleichzeitig und wir schneiden wie die eine Gruppe das Schiff und die andere Gruppe das Schiff und die anderen im Hafen und dann parallel der Typ da mit der Bombe und so und also alles irgendwie wird dann so ineinander und die Reaktion der Gegner und alles läuft so auf Hochdruck, aber trotzdem zu keinem Zeitpunkt so dieses, ich muss jetzt meine Nägel kauen, weil es ist so wahnsinnig spannend, sondern man hatte immer das Gefühl, es ist hier so ein Fun-Action-Ding, das geht gut aus und das wird schon klappen und die Nazis werden schon verlieren und wir, da muss man keine.
Zum Teil haben sie auch so montiert,
das war doch
bei Oceans, dass sie sagen, so wir zeigen die Planung und gleichzeitig aber auch die Ausführung.
Ja.
Das so, wo man dann weiß,
also das, okay, ich fand, das hat so ein bisschen für einen Actionfilm, der das ja first and foremost ist, hat es so ein bisschen die Luft so ein bisschen rausgenommen. Ich fand andere Filme, wo auch klar ist, dass die Hauptfigur am Ende noch leben wird, kriegen es trotzdem hin, dass ich ein bisschen mehr auf der Kante vom Sofa sitze. Und der hier, das war so Fun zum Zugucken, aber so richtig Stakes habe ich nicht gespürt, so in dem Sinne, das wollte ich sagen.
Ja.
Stakes hätte ich jetzt auch gern.
Hatte ich heute so viele, ich habe vorhin gegrillt. Ich bin so voll. Spannung, nee, war es nicht. Es war entspannte Unterhaltung, kurzweilige, entspannte Unterhaltung, aber es war vor allem kein Kriegsfilm, natürlich nicht. Und auch, ja, kein echter Spannungsfilm.
Ja, diese erste Szene, finde ich, hat schon telegrafiert, wie das alles ausgehen wird.
Ja.
Und, also mich hat er prächtig unterhalten, muss ich sagen.
Ja, mich auch.
Ich hatte wirklich viel Spaß.
Wenn man Spaß daran verspürt, dass da reihenweise Nazis abgeschlachtet werden und dass ein Plan funktioniert, dann...
Ja, und ein Däne mit Pfeil und Bogen und Messern durch die Gegend läuft, das reichlich ein zum Einsatz bringt. Ein Berg von einem Dänen, wirklich, also dieser Typ. Was hat der für Anabolika genommen? Meine Fresse, du.
Das
Alan Richson, den kennt man irgendwie aus XXX neuerdings und aus Reacher. Ich hatte den vorher nicht auf dem Schirm, aber meine Herren, was für ein Berg von einem Typen, wenn er das Bild kommt, das erste Mal. Nicht schlecht.
Ja, und auch da war so eine Szene drin, wo die anderen irgendwie durch so ein Bullauge in so einem Schiffsfenster schauen und da sind halt, und sie sehen halt, dass dahinter halt haufenweise bewaffnete Nazi-Schergen sind und halt ihr einer Kumpan und sie halt wirklich keinen Finger rühren, so irgendwie, die müssen jetzt zur Hilfe kommen, sondern so, naja, alles klar, okay, die sind alle tot. Und dann metzelt er sich halt durch die durch.
Legt sein Messer weg und nimmt sich eine Axt von der Wand.
Der war auch in Black Mirror dabei.
Echt?
Echt?
Episode 3, ne, Staffel 3, Episode 1.
Was ist das?
Abgestürzt.
Abgestürzt ist das, wo sie immer downgeratet wird.
Ah,
die,
ja.
Die eine, die auf dem Weg zu der Hochzeit ist.
Ja. Das kann halt irgendeine Nebenrolle gewesen sein.
Ja.
Nun gut. Also Punkte brauchen wir noch.
Wow.
Ich fange an. Ich gebe 7,5 Punkte. Ich hatte echt viel Spaß.
Da hänge ich mich fast dran. Also ich gebe 7 Punkte. Ich hatte auch viel Spaß, aber es hätte gern spannender sein dürfen.
Für mich muss das nicht spannender sein. Für mich war das eine sehr runde Geschichte. Und ich habe da eigentlich nichts dran auszusetzen. Ich gebe da 8 Punkte. Der hat genau das gemacht, was er wollte und hat mich da auch erreicht.
Ja.
Solide.
Sind wir uns ja einig.
Mhm. Oh, alles in einem Punkt verschoben, das passt schon.
Also, das schaffen wir selten.
Das stimmt. Dann lasst uns trinken.
Ja, cheers. Achso, nee.
So schnell nur auch wieder nicht. Was gibt's denn bei euch?
Bei mir geht's sehr schnell. Ich muss nur hier an diesem metallenen Hebel ziehen.
Bier?
Ich habe aus dem Urlaub mitgebracht, weil heute ist ja auch die Urlaubssendung. Mhm. Und da habe ich ein spanisches IPA, also ein Palealé, wie wir das ja neuerdings nennen.
Ein indisches Palealé.
Ein spanisches Mahu. Bei mir ist ein bisschen dunkel, ich kann es echt nicht
mehr. Wenn es ein IPA ist, ist es aber ein indisches Palealé.
Ach, ein indisches Palealé.
Palealé ist so ein gutes Wort.
Warte mal, ich muss mal hier mal Licht machen. So. Mahu. Cerveza India Palealé. Ja.
So. Pass
auf, dann die Dose sieht sehr, sehr schön aus. Ich werde ja jetzt gleich ein Be-Reel von machen.
Aha.
Dann kann man diese. Oh nee, muss ich mehr Licht machen für. So, damit
mehr Licht, Dose. Mehr Licht.
So, macht ihr mal weiter. Ich fotografiere mal ein bisschen.
Ja, dann mache ich mal weiter, weil es thematisch gerade so gut passt. Warte mal.
Auch ein Dosenbier?
Auch ein Dosenbier. Bei mir passt es fast noch ein bisschen besser. Ich könnte jetzt auch wie du auf den Urlaub zurückgehen, aber es ist natürlich ein dänisches Dosenbier, weil wir hier Dänen hatten.
Sehr gut.
Und zwar ist es auch ein Session India Palealé. mit dem fantastischen Namen Snubble Juice. Weiß nicht, warum es so heißt, aber es heißt S-N-U-B-L-E, Snubble Juice. Überhaupt, ihr habt es ja vielleicht gesehen, ich habe das ja gelegentlich zu meinen Instagram-Stories gemacht, hab da jeden Tag ein anderes lustiges Nerdbier aus dem Regal der örtlichen Supermärkte gezogen. Da geben dänische Supermärkte wirklich enorm viel her und das hier ist noch mit nach Hause gekommen. Was gibt's bei dir, Christoph?
Ja, das ist ja, ihr nötigt mich jetzt hier. Bei mir steht hier bisher noch Wasser, weil ich nämlich ja, wie schon erwähnt, Gäste zum Abendessen hatte und schon ein paar Cocktails gemacht habe und auch getrunken habe. Und deswegen irgendwie dachte, wenn ich jetzt weiter mit Alkohol trinke, dann fange ich hier an zu krakeeln. Aber jetzt, wo ihr habt jetzt beide Palealés getrunken, jetzt weiß ich, dass in meinem Kühlschrank noch eines, ich glaube, ein Störtebäcker liegt, oder? Irgendwas, was du mitgebracht hast, Bob.
Naja, ich habe da so ein paar bei dir abgeworfen, aber ich weiß auch nicht.
Ein paar bei mir abgeworfen und ich werde jetzt mich gleich mal kurz muten und doch nochmal zum Kühlschrank gehen und mir auch ein Palealé holen, weil das kann ja nicht sein, dass ich keines trinke.
Dann kann ich noch von meiner zweiten Droge der Wahl berichten, aha, die ja auch noch rumsteht, die ich gleich noch aufmachen werde, wenn das Bier leer ist, nämlich nur eine 0,3er Dose. Und zwar habe ich von diesen, ich habe doch letztes Mal vor 2 Jahren, als ich dort im Urlaub war, habe ich den Bastard von der örtlichen Whiskybrennerei mitgenommen, was ein Rye Whisky war. Und jetzt habe ich von derselben Stauninger Danish Whisky Brennerei den Floor Malted Rye Whisky mitgenommen, den es jetzt so, das andere ist irgendwie so aus der Experimental Series und das hier ist sozusagen die Standardabfüllung. Habe ich vor Ort verkostet. Die Flasche hier ist aber noch nicht offen. Die werde ich gleich danach noch öffnen. Damit der Däne hier noch ein bisschen weiter zum Zug kommt. Wenn wir schon mal einen Dänen im Film haben, dann muss ich das machen.
Aha, na dann. Ach so, der Christoph ist...
Der Christoph ist schon wahrscheinlich fortgelaufen, um sein Palealé zu holen.
Gedrängt zu holen. Weißt du, wer nicht...
Der Witz geht jetzt nicht mehr weg.
Weißt du, wer nicht auf den Knopf gedrückt hat für... Jetzt kommt die Droge der Wahl? Na, richtig.
Ja, der Typ mit den Kapitelmarken, würde ich vermuten.
Ja, der ist irgendwie noch im Urlaubsmodus.
Das kann ja mal passieren.
Das macht aber nichts. Aber ich habe wieder den schönen Untersetzer mit den 4 Mosen. So.
Sehr gut.
berühmte Filmosen-Untersetzer. Wir haben gemeinsam eine weitere Serie geschaut. Also du hast sie angefangen und mich damit überrascht. Aus dem ist wirklich, also ich habe da irgendwie
nichts von mitbekommen.
Echt gar nichts mitbekommen.
Erstaunlich.
Und
so, jetzt habe ich auch ein Palais-Allais.
Ja, sehr gut.
Und zwar ein Meisel and Friends Palais-Allais.
Ah ja, stimmt. Das habe auch. Das, ich erinnere mich, das auch mitgebracht zu haben, ja.
Aus Dänemark?
Nee, aber nee, beim Christoph
zum Vatertag.
Vatertags Dingsbums hatte ich Bier mit dabei, aber das war pointless, weil der Christoph hatte den ganzen Kühlschrank schon komplett voll mit Bier. Und dann war das nicht zu schaffen, was wir da
beantwortet haben. Wenn die Jungs mal kommen, dann muss ich Bier da haben. In der Regel trinken wir dann zwei am Abend oder drei. Ja, genau,
dann bist du wochenlang mit
Bier. Ja, jetzt noch beschäftigt mit Bier. Naja, Prost. Was haben wir als Thema? Acolyte, glaube ich, gell?
So ist es.
Genau. Habt ihr schon angefangen?
Gerade nur hingeleitet.
Dann leite mal weiter.
Soll ich mal zusammenfassen?
Wenn du möchtest, kannst du ja mal so zumindest ein...
Möchtest du mal die Zusammenfassung machen? Oder? Genau.
Mhm. Bitte?
Ja.
Genau, also The Acolyte, neue Star Wars Live-Action-Serie. Erste Staffel. Können wir jetzt hier besprechen. Ich weiß nicht, ob wir spoilern wollen oder nicht, aber ich versuche mal so halbwegs spoilerfrei zu bleiben. Eine Sache kann ich spoilern, ist direkt abgesetzt worden. Ich würde eine zweite Staffel geben. Ist mittlerweile raus. Aber davon jetzt mal unabhängig. Die erste Live-Action-Serie und das erste Mal damit, dass man das sozusagen auf der mit Schauspielern, also ja, Live-Action, sieht die Ära der alten Republik oder wo die Jedis sozusagen noch die unangefochtenen Peacekeeper in der, es war eine Zeit von 100 Jahre Frieden oder sowas, die Sith-Kriege waren lange vorbei, das Ganze spielt 50 Jahre ungefähr vor Episode 1. Man hat in der Galaxis lange, lange keinen Sith mehr gesehen, und die Jedi waren in allen Welten irgendwie vertreten und galten als so eine edle, noble Peacekeeping Force, so die hatten auch eigentlich auch eine absolut weiße Weste, was ihr Image anging, und in dieser Serie
schon eher eine beige Weste.
Ja, du meinst die
Tempelroben?
Die Tempelroben, die sie tragen, die sind so schön beige. Ja.
Sie sind beige. Ich will nicht sagen schön, aber beige, ja.
Sie sind beige, das stimmt. Genau, und diese Zeit, also da gibt es nicht viele Figuren sozusagen, die wir aus anderen Live-Action-Filmen oder Serien kennen, die zu dem Zeitpunkt am Leben sind. Yoda, würde man vermuten, lebt zu diesem Zeitpunkt, spielt aber keine nennenswerte Rolle in dieser Serie. Und wir lernen dann noch ein paar andere, also Ki-Adi-Mundi war dann großes Phänomen in YouTube, dass er da aufgetaucht ist, gab auch viel Shitstorm darüber.
Wer ist Ki-Adi-Mundi?
Wer ist das?
Das ist einer von denen, der in Episode 1, 2, 3, ich weiß jetzt nicht in welchem, im Jedi-Rat sitzt, das ist der Typ mit dem langen Kopf.
Ja, und wer ist das hier?
Den siehst du eigentlich nur einmal, wenn die Jedis da rumdiskutieren, in ihrem Rat, dann siehst du den im Hintergrund durch ein Bild laufen und einen Satz sagen oder so.
Mhm, okay.
Den kennt man aus den Episode 1, 2, 3.
Ja, vielleicht ist der eine Spezies, die älter wird. Das kann ja sein.
Ja, jetzt ist sie das. Es gab eine Definition, wie alt die werden, aber die ist mittlerweile nicht mehr Kanon. Die ist als Disney Star Wars übernommen hat, ist der Kanon ja neu definiert worden, was Kanon ist und was nicht mehr Kanon ist. In den Sachen, die jetzt nicht mehr Kanon gab es eine Definition, wie alt diese Spezies werden kann. Weil es da Geschichten gab, wo es irgendwie erzählt wurde. Aber die sind jetzt nicht mehr Kanon. Demzufolge konnte man das neu definieren und dann haben sie es jetzt halt neu definiert und diese Figur lebt da jetzt halt noch. Und den Aufschrei, den es darum gab, was der gesagt hat und wann, wie, das will ich jetzt gar nicht, da müsste man spoilern, das machen wir jetzt nicht.
Vielleicht machen wir das gleich noch.
Die Hauptstory ist dann eigentlich eine von zwei, also es gibt eine Serie an Morden, an Jedis. Und die Jedis selbst fangen dann natürlich an zu recherchieren, wer ist das, was steckt dahinter, und die Serie versucht uns dann mit so ein paar Umleitungen immer irgendwie so einfache Ideen zu geben, was es gewesen sein könnte und was dahinter stecken könnte, und in der nächsten Folge stellt sich dann immer raus, dass es doch irgendwie anders ist oder komplexer, oder dass da noch mehr Figuren gibt, die da dazukommen und so weiter, und dann muss halt im Wesentlichen dieser Whodunit gelöst werden, und dann eben, wenn dann mal klar ist, wer es gewesen ist, dann geht darüber hinaus noch so die Frage, wer, wann, warum, wo und wurde da vielleicht was vertuscht, und wenn ja, was und so weiter und so weiter. Dann ist es halt so eine Kriminalermittlung im Jedi-Milieu.
Also dem Zuschauer ist relativ schnell klar, wer es getan hat. Es wird ja gezeigt. Aber den Jedi halt nicht.
Ja, genau. Ja, und auch nicht, was da sozusagen die Hintergründe sind. Das wissen halt auch nicht viele am Anfang. Und wir auch nicht. Die Hintergründe selber, die lernen wir ja auch erst wirklich so gegen Ende der Staffel.
Ja. So. Also jetzt muss ich doch kurz mal erstmal abklopfen. Bob, wie fandest du das denn? Weil ich meine, diese Serie, die ist natürlich, ich meine, das ist auch nicht vollkommen an mir vorbeigegangen. Die ist schon krassem Hass ausgesetzt gewesen.
Unfassbarem Hass. Völlig ungerechtfertigt.
Genau, darüber kann man reden, wie ungerechtfertigt der ist oder was davon gerechtfertigt und was ungerechtfertigt ist. Aber trotzdem, meine Frage, wie fandest du das denn? Also gefällt dir die Serie oder?
Nicht komplett. Also wie du sagst, die Mengen an Hass, die das Ding abgekriegt hat, und vor allen Dingen auch die Gründe, aus denen es die abgekriegt hat. Ja, genau. Die sind völlig absurd. Kannst du mich mal
kurz aufgleisen? Warum haben die, also was war das Problem? Also,
der konservative Teil der Fangemeinde kann das halt nicht akzeptieren.
Queerfeindlichkeit in erster Linie, oder?
Genau, dass wir hier eine LGBTQ sowohl Hauptdarstellerin als auch Showrunnerin haben. Und das dann.
Ey, und wo kommt das durch?
Beispiel, dass die Hexen ohne Männer Kinder haben.
Genau. Dass die,
oh wow.
Also
ja, genau. Oh wow. Ja, genau. Das ist genau der Punkt, wo ich mir dachte, so, I fucking don't care, gell?
Also, yeah, Lesbian Space Witches.
Ach Gottchen. Ja, echt jetzt?
Ja, genau. Stefan denkt so, wo war da überhaupt ein Queer-Thema? Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Also, ja.
Also da muss man doch echt so hinter den allen hinterher recherchieren. Ah ja, okay, muss jetzt sehe ich, dass die Showrunnerin, nicht. Ja, okay.
Man muss es halt wollen, man muss es halt da den Hass sehen wollen, also den Hass verspüren wollen. Also das ist halt, ja.
Genau, und das wollten offensichtlich viele Leute, und dann haben dann da so Kampagnen gestartet, dann irgendwie, wenn du dir die Bewertungen der einzelnen Folgen auf IMDb anguckst, da haben dann halt irgendwelche Folgen, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, zwischendurch irgendwie eine IMDb-Wertung von 1,4 gehabt oder so, weil dann halt Horden von ich sag jetzt kein Wort, aber ihr könnt euch
gehört, ausdenken. Was war
das? Ja, Horden von irgendwelchen Incel-Monstern da rumgesprungen sind und irgendwie überall auf den Ein-Sterne-Knopf gedrückt haben, weil sie nichts anderes in ihrem Leben zu tun haben. Das ist natürlich vollkommen blödsinnig, aber trotzdem, ich finde, die Serie hat schon auch ihre Schmerzen. Also ich finde die erzählerisch nicht ganz rund. Am Anfang, so die ersten zwei Staffeln, drei Folgen, die dritte ist ja dann so die erste, die den richtigen großen Kübel Hass abbekommen hat, als die Lesbian Space Witches auftauchen.
Die hat auch 3,7 in IMDb immer noch.
Na, immerhin.
Absurd.
Schon ganz schön übel.
Ja. Das ist halt diese Folge, wo wir dann sozusagen den Sprung zurück machen und dann erklärt kriegen, wie das bei den Kindern, Osha und May, wie sie als Kinder da aufgewachsen sind und was dann passiert ist, als die Jedis kamen und so weiter. Und diese Folge ist ja so, die fällt ja aus dem Rest der Serie erstmal so wie komplett raus. Wir sind plötzlich ganz in einer ganz anderen Zeit und sehen was ganz, ganz anderes. Und ob das also, so erzählerisch, dass das die ganze Folge übergeht, ob das
mich
so
hat
blau
das
ist.
Auch so gelangweilt. So.
Ja, gelangweilt.
Okay, ihr habt mir gerade erzählt, was alles ist, und jetzt zeigt er mir das nochmal. Ole. Ja. Toll. Ja. Super, tolle Wurst.
Was am Anfang ja auch schon mal in der ersten Folge, glaube ich, erzählt wurde, ja. Dass
genau, ja, ja. Du machst als erstes den Show-Don't-Tell-Fehler und danach machst du doch mal Tell, was ich dir schon, Show, was ich dir schon getellt habe. Show, was
schon getellt, ja, genau.
So, oh, bitte. Ja, also das ist
nicht gut.
Das ist das, was mich an der Folge 3 geärgert hat.
Ja, mich auch.
Ja, und was ich aber am Anfang zum Beispiel toll fand, ist, es geht ja hier um ein Schwesterpärchen und dann gibt es so einen kurzen Moment, wo die Jedis denken, dass das eine Person wäre. und deshalb die falsche Schwester verdächtigen. Und da habe ich irgendwie so in meinem, vor meinem geistigen Auge entspannen sich so ein anderthalb Folgen langer Plot, wie lange das jetzt dauert, bis die Jedis kapieren, dass sie da die falsche haben und die wird jetzt beschuldigt und dann wird das irgendwie, das wird sich ewig ausdragen, bis sie dann mal merken, dass es die andere ist und so. Und das Coole war, dass es dann irgendwie drei Szenen später oder so, war dann irgendwie klar.
Schießt er ihr in den Rücken.
Oder war das? Nee. Oder? Nee, war das lang. Meine ich jetzt die andere Szene? Ja, aber ach, so drei, vier Szenen später haben die Jedi, irgendeiner hat dann gesagt, nee, das ist die Schwester. Und
genau, das, was ich meine, kam später und es war quasi das gleiche Thema nochmal, dass die vertauscht waren und so. Ja,
ja, und dann ist das, wiederholt dann ist das sich halt manchmal.
Aber dann ist das aufgelöst gewesen und, ja, und die Serie hat sich nicht damit aufgehalten, da jetzt, weißt du, so jede andere TV oder viele andere TV-Serien, man hat solche Plots schon so oft gesehen, dass dann irgendwie so eine Verwechslung und dann glauben die dem nicht und wir als Zuschauer wissen aber, dass das eine Verwechslung ist und dann dauert das Ewigkeiten, bis sie dann endlich mal kapieren, was wir alles schon längst wissen. Und in diese Falle ist die Serie nicht getappt und da habe ich gedacht, ey, das ist gut, das gefällt mir. Und dann kam kurze Zeit später dieses, das, wie hieß der? Der schöne Jedi mit den Muskeln, Jorn,
oh Gott.
Jort.
Genau. Den immer so doof behandelt haben, wo immer diese Padawanin ihn behandelt hat, wo ich mir dachte so, wie kann die denn mit einem Jedi so reden? Also
ja, war das nicht sogar ihr Meister? War der Jort nicht ihr Meister oder?
Ja, sie war sein Padawan. Ja gut, aber das Padawan,
wie der immer als Doofi dargestellt wurde.
Er war schon so nicht so smart, können. Ja.
Das war schon erstaunlich.
Der hatte ja sofort eine riesen Fangemeinde, die Yord Horde haben sie sich genannt. ja, allerdings.
So eine Fangemeinde möchte ich auch mal haben.
Ja, dann, ich fand ihn auch so ein bisschen übertrieben irgendwie und deshalb fand ich es lustig, dass seine Padawane ihn nicht ernst nimmt. Und dass Padawane ihre Meister nicht ernst nehmen, ich meine, also Ahsoka Tano hat, Anakin auch nicht ernst genommen, also oder beziehungsweise dauernd gechallenged, wenn sie, wo sie nur konnte. Also das ist schon etabliert, dass man das so macht. Aber es gab dann diese Szene, dass er im Grunde auch nicht Osha vertraut. Und dann habe ich gedacht, dass jetzt wieder zwischen denen wieder sich so eine Feindschaft irgendwie und dass er ihr dauernd misstraut und so weiter. Und dann gibt's aber gleich kurz danach eine Szene, wo sie dann schon wieder eines Mordes verdächtigt wird und er dann aber gleich zu ihr zur Hilfe kommt und sagt, nee, die war's nicht. Obwohl er ja eigentlich der ist, der sie überhaupt nicht leiden kann. Und dann dachte ich so, okay, die nächste Falle, in die andere Drehbuchautoren getappt werden, die hier nicht genommen wird. Und dann war ich eigentlich so ein bisschen gehypt in den ersten paar Folgen. Aber dann fällt das Narrativ dann doch irgendwie immer weiter auseinander und es sind auch, dass Carrie Ann Moss gleich am Anfang umgebracht wird, fand ich so schade.
Ja, stimmt.
Ja, gut, ja, das
taucht
stimmt.
Dann wieder auf.
Die taucht dann nochmal auf, ja, aber die hatte so eine geile Kampfszene. Und das ist vielleicht das Geilste an dieser Serie, die Kampfszenen, die Lichtschwertkämpfe, gemischt mit Martial Arts. Die fand ich schon sehr, sehr geil.
Echt? Ging mir nicht so.
Da habe ich wieder mein Problem mit Kämpfen. Sag mir halt, wer gewinnt.
Lass uns auswürfeln, wie in einem ordentlichen Dungeon.
Solltest du vielleicht keine Jedi-Sachen gucken, wenn du Lichtschwertkämpfe nicht magst.
Ja, nee, Lichtschwertkämpfe geht, aber wenn die sich dann einfach so auf die Fresse hauen, dann ödet mich das schon busy an.
Aber ich fand es halt geil, wie sie es mit Martial Arts kombiniert haben, wie zum Beispiel Soul, so heißt er doch, oder?
Soul,
ja, S-O-L, genau. Wie er, es gibt so ein paar Kämpfe, wo man sieht, dass er seinem Gegner oder Gegnerin in dem Fall massiv überlegen ist, aber nicht töten möchte. Und diese Art, dass in einem Kampf sozusagen, der schon von beiden Seiten irgendwie mit Kraft geführt wird und wo es auch um Leben und Tod geht, wenn da einer getroffen wird, dann ist der Kopf ab oder die Hand oder so. Aber dies so da reinzuweben, dass du siehst, wer die Oberhand hat und wie die, und das Ganze mit den Martial Arts zu kombinieren, nicht nur, dass der nicht nur die Schwerter benutzt werden, sondern immer dazwischen auch mal Handschläge und Faustschläge und sowas dabei sind und dann Machteinsatz und alles kombiniert. Für eine Serie fand ich enorm hohes Production-Niveau und gute Choreografie.
Echt?
Okay. Die durchaus einem Film würdig gewesen wäre, so war mein Eindruck.
Also ging mir nicht ganz so. Also was zum Kampf jetzt gerade im Speziellen mir einfällt, ist, wo er gegen den Oberbösewicht kämpft. Und dann irgendwie
also ich habe es gar nicht verstanden. Ich habe es mir nochmal angeschaut, habe es nicht verstanden. Und dann gibt es ja diese Szene, oder gibt es ja diese klassische Szene, wo zwei Leute mit dem Schwert aufeinander drauf drücken und versuchen, den anderen irgendwie ja zu wegzudrücken, keine Ahnung. Mhm. Wo das Schwert dann, die beiden Schwerter im Endeffekt so ein Kreuz ergeben, ja. Klinge auf Klinge.
Es gab viele Kreuzsymbole, ja.
Und hier war es halt so, dass er vorher zwischen dem Körper und dem Schwert des Gegners durchgestochen hatte, sodass jeweils das
Schwert... Sie mussten ziehen, ja.
Ja, genau, sie mussten ziehen. Mhm. Wo ich mir dachte so, aber warum sollten sie das denn tun? Haben sie ja auch nicht. Sie haben dann so getan, als würden sie drücken, aber die Schwerter waren jeweils, als würden die Schwerter aneinander kleben. Und ich habe gar nicht verstanden, was soll denn das? Braucht er jetzt nur drücken und dann spaltet er dem anderen einfach den Kopf. Also, habe ich überhaupt nicht verstanden.
Das ist in dieser Waldszene, wo sie im Wald alle gegen...
Letzte Folge.
Nee, letzte Folge. Er gegen den Oberbösewicht.
Ah, okay. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ganz strange.
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist mir, also ich kann mich genau an die Szene erinnern und dachte mir so, oh, das ist ja eigentlich eine coole Idee. Und der macht dann auch irgendwann, macht er sein Lichtschwert noch aus und so. Und dann so, jetzt, wo du es sagst, ist schon ganz schön dumm.
Und was ich auch seltsam fand, was Production Value anging, so die Darstellung von Macht war halt häufig nur durch Schauspielerei dargestellt. Und dann häufig durch nicht wahnsinnig gute, also wo die sich dann versuchen, irgendwie gegenseitig zu erwürgen mit der Macht oder wegzuschieben oder zu halten oder so. Das war halt irgendwie, ja, okay.
Also wurde schon
halt
recht viel Force-Push und sowas gemacht.
Ein bisschen wird es benutzt, ja, aber zum Teil auch nicht. Also, ich weiß nicht, also für mich sah das nicht so richtig schön aus. Mich hat's insgesamt einfach auch gelangweilt, die Erzählart und die Story. Ich fand es ziemlich öde, muss ich sagen.
Es gab halt für Star Wars Fans halt enorm viele Dinge mal in Live-Action zu sehen, so zum Beispiel ein Wookiee-Jedi mit Lichtschwert kämpfen. Das hat man so noch nicht gesehen und das war dann schon so ein Moment, wo man denkt so, wow, geil. Ist halt so Nerd-Futter für Star Wars-Nerds.
Boah, ich bin, glaube ich, aus diesem Star Wars-Nerd-Sein ganz schön rausgepurzelt die letzten Jahre. So, ja,
oder ich bin reingepurzelt, das kann, das
ja, glaube ich. Ja, also so diese Begeisterung, die du hast, und ich sehe mich auch schon eher als Fan als Nicht-Fan. So nett, aber nicht irgendwie, dass es so was Besonderes war. Ich habe auch, alle sagen so, ja, es ist total die Krimi-Entwicklung. Nee, es ist ein scheiß Abenteuerserie. Es ist einfach, ja, sie suchen halt wieder irgendjemand, der irgendwas, aber es ist nicht eine Krimiserie, es ist vor allen Dingen nicht eine Noir-Serie. Also.
Ich glaube, was ist in der,
und
in
dann
der Größe?
Folge 3 und Folge 7 die gleichen. Da, also.
Naja.
Ja, der Kniff ist gut, aber.
Also ich meine, das ganze Fandom hat nach der dritten Folge gesagt und quasi vorher geahnt, dass in Folge 3 noch ein zweiter Blickwinkel fehlt. Dass da noch was passiert sein muss. Warum sind die Hexen alle tot? Da muss noch was anderes sein, als das, was uns in Folge 3 erzählt wurde. Weil das ja, im Grunde Folge 3 ist ja die Erzählung von Soul, was damals passiert ist.
Ja.
Und da sind gewisse Auslassungen drin. Und das sieht man, wenn man die Folge 3 guckt, merkt man, Das ist vielleicht so passiert, wie ich es da sehe, aber es ist nicht vollständig. Da sind große Lücken, da müsste man nochmal von der anderen Seite gucken irgendwie. Was ist denn hinter dieser Wand passiert? Während wir hier mit der Kamera hier sind, passiert da hinten in der Zwischenzeit was anderes und das würde ich auch gern wissen. Und diese Folge 7, die war quasi, also das hast du in allen YouTube-Kanälen und so weiter, die war erwartet, da war so klar, wir kommen dahin nochmal zurück und gucken uns den Rest noch an. Und so kam es dann auch in Folge 7 und dann siehst du den Rest und dann siehst du, was er ausgelassen hat in der Erzählung. Von daher, ich fand das von der Konstruktion her schon nicht so schlecht, aber ich glaube, was eher für das große Ganze Star Wars für den Kanon bleiben wird, ist die Tatsache, dass man ja, wenn man die gesamte Geschichte so sieht, da sind 100 Jahre, in denen die Jedis als im Grunde edle Ritter in weißen Rüstungen galten, den
in beigen Rüstungen.
In beigen Rüstungen.
Boah, sie sahen so nicht, scheiße aus, die Kostüme.
Ja, aber denen so von der Art, wie sie wahrgenommen werden, nicht am Zeug zu flicken ist. Die sind einfach das Gute. Und dann fängt das an zu bröckeln. Und das, diese Serie hier ist quasi der Beginn dessen. Der ist der Beginn dessen, wo das zu bröckeln beginnt. Wo sowohl im Senat langsam angefangen werden, Fragen zu stellen, irgendwelche Untersuchungen, und die Jedis müssen sich mal rechtfertigen und das und so weiter, ja. Und so weiter. Ja?
Diese Szene, wo er mit dem grünen Gesicht redet.
Venestra.
Genau. Und diese kritischen Fragen stellt, so, ja, ihr sagt immer, ihr seid die Guten und ihr seid irgendeine Religion, ihr seid sonst irgendwas, aber warum dürfen wir das nicht einfach mal prüfen? Das war mein Moment, wo ich eine gesamte Staffel gesehen habe von, warum habt ihr damit nicht angefangen und das gezeigt? Das wäre total geil gewesen, wo man
genau, sich der das Faschismus unter den Jedi.
Ja, es wird ja am Anfang schon diskutiert, so, wow, die ist irgendwie 8 und ist einfach viel zu alt, um hier mitzukommen. Das heißt, wir brauchen immer kleine Kinder, die wir in unseren Kult mit aufnehmen. Jetzt ein bisschen übertrieben.
Nee, nicht sehr.
Ja.
Ja, und wir haben das exklusive Recht auf die Macht. Wenn da irgendwelche Hexen auf irgendeinem Planeten, von dem wir nichts wissen, irgendwas mit der Macht machen, müssen wir sofort hinkommen und ihnen die Kinder wegnehmen.
Genau.
Weil das geht auf gar keinen Fall, dass hier irgendeiner was mit der Macht macht, wenn das nicht unsere Sekte ist.
Ja, aber es wär halt total toll, wenn, also von mir aus können sie ja auch wieder die Kinder mitnehmen, aber am Schluss wird das halt irgendwie mal so sich gesamt angeguckt. Und vielleicht ist das dann auch der Anfang vom Niedergang von der ganzen Republik. Also das wäre
ja. Ist es ja. Ist es ja. Das hier ist zwar 50 Jahre vorher, aber das ist sozusagen der erste Ketchup-Fleck auf der beigen Weste, der dann sich fortsetzt die nächsten 50 Jahre bis dahin, wo du dann in Episode 1, wenn Imperator, also Senator Palpatine dann quasi anfängt, die Jedis quasi immer mehr, also die in den Klonkriegen werden sie dann plötzlich, sind sie dann keine edlen Retter, die irgendwo auf jedem Planeten in der Welt irgendwo sitzen und für Gerechtigkeit sorgen und ansonsten wie Carrion Moss am Anfang in der Kneipe sitzt und da mit den lokalen Leuten irgendwie trinkt und wo ist euer Jedi, ist eine der Fragen, die da gestellt wird am Anfang.
Ja, sehr lustig.
Also jeder Planet hat einen so einen Jedi, der sitzt da und passt auf und wenn irgendwas ist, dann klärt er das schon und dann müssen wir nicht, das wird nicht in Frage gestellt, weil das sind die Guten. Und 50 Jahre später hat Senator Palpatine ist dann schon nicht mehr so schwer, weil man fängt dann an, Fragen zu stellen. Der Rat ist irgendwie, kann nicht mehr einfach so machen, was er will. Er wird von der Politik von allen Seiten bedrängt. Sie sind dann plötzlich in den Klonkriegen sind sie plötzlich Generäle und müssen irgendwie Krieg führen und sind dann natürlich nicht mehr so ohne weiteres beliebt, weil das dann halt alles mit allen möglichen Konflikten, die auch gegen ihre eigenen Überzeugungen gehen, kommen. Und dann noch ein bisschen später, Order 66, werden sie alle umgebracht von den Klonkriegern und das nimmt die Bevölkerung einfach so hin und sagt, ja, das
ja,
ist ja, einfach ja, sozusagen der Endpunkt dessen, dass sie nicht mehr, also wenn Order 66 in dieser Serie passieren würde, gäbe es Outrage auf den Straßen, aber Order 66 50 Jahre später, alle umgebracht, naja, they had it coming, so, und dann fertig.
Ja, aber also das sind ja aber zwei paar Sachen, die du jetzt sagst. Das eine ist, wie die Sicht auf sie durch die Gesellschaft ist und dass die halt schlechter wird und das andere ist, was sie wirklich sind oder wie sie halt wirklich sind. Und da wird halt in den Episoden 1 bis Schlag mich tot, ja, sie sind vielleicht nicht mehr so wohl gelitten, aber sie sind halt immer noch, eigentlich werden sie als die Guten dargestellt. Was ich finde auch tatsächlich eins meiner Hauptprobleme an Star Wars ist, dass es halt so krass schwarz-weiß. Es ist immer klar, wer die Guten, wer die Bösen sind. Und damit es auch jeder versteht, blinkt halt dann auch noch das Lichtschwert in der jeweiligen Farbe, dass auch jeder Idiot nachkommt, was sind die Guten. Und es gibt halt kein Grau, es gibt kein wir müssen böse, es ist halt nicht ungentlemanly warfare und sowas, gell? Also es gibt halt
Pink, weil Samuel L. Jackson das so wollte.
Genau, das ist aber der einzige Grund. Also es ist halt, es gibt nicht das Gute im Bösen, das Böse im Guten, ja. Und da muss ich sagen, da macht diese Serie hier tatsächlich was Richtiger.
Naja, also das Böse im Guten, das Gute im Bösen, also es gibt ja schon Figuren, die auf der Linie laufen und die dann genau, umkippen, die zurückkommen.
Umkippen. Genau, das Umkippen, klar, aber das ist ja, aber die werden dann ja auch so geframed. Die sagen, wenn die umkippen, dann kippen die um, dann haben die einen roten Lightsaber, ja. Und aber hier ist ja tatsächlich so, nee, das wirklich, das Internste im Jedi-Orden ist nicht zwingend gut. Das ist, da kann es auch Schatten geben. Das müssen nicht zwingend die Guten sein. Und eben nicht nur so, dass wenn man von denen abtrünnig wird, ist man böse. Nein, man kann auch, wenn man da drin ist, kann man eventuell böse Dinge getan haben oder böse Dinge tun.
Ja, und genau das ist doch, was die Serie hier erzählt.
Genau,
ich meine, das meine ich. Das sind Jedis, die was vertuschen. Also ich meine,
genau,
schlimmer wird's ja.
Punkt.
Also ja.
Das ist mein Punkt, das macht diese Serie eigentlich zum ersten Mal, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich es vorher gesehen habe, in einer Serie, wo es tatsächlich um die Macht ging, dass sie eben auch mal tatsächlich so Grautöne gezeigt. Und das muss ich der Serie tatsächlich zugute halten. Also, womit ich ein Riesenproblem habe oder was mich einfach nicht interessiert, ist diese ganze Magie-Scheiße. Das ist das, was mich bei Star Wars nie interessiert hat und was ich immer blödsinnig fand. Diese ganzen Force-Unsinn und dieses Religiöse, und davon strotzt diese Serie natürlich. Und das, da bin ich raus. Gell? Deswegen, für mich war Andor die Serie überhaupt von im Star Wars-Universum, weil die halt sich nicht damit auffällt, mit diesem Magie-Quatsch. Aber das ist eine persönliche Sache, gell? Aber was die was so die Darstellung des Jedi-Ordens angeht, da bin ich d'accord mit. Also das finde ich angenehm, wie das dargestellt wird. Wie sie aussehen hingegen, finde ich nicht angenehm. Also diese beigen Uniformen.
Gut, die sind glaube ich, so aus
aus Episode 4 bis 6 oder sowas, gell?
Ja, und auch aus älteren so Büchern, Comics, kommt, also es gab ja auch hier Knights of the Old Republic, ich weiß nicht, ob das noch Kanon ist.
Was ich störend finde bei denen ist, dass die so neu alle aussehen. Ich finde, die könnten ein bisschen genutzter, ein bisschen dreckiger aussehen. Die sehen immer so aus, als wären sie direkt aus der Requisite gekommen.
Naja, du musst ja unterscheiden zwischen denen. Die haben ja diese Tempelroben, das sind diese beigen, hellen Dinger. Die werden normalerweise...
Ich meine das Ding, wo sie auf dem Planeten mit rumlaufen und irgendwelche Bodenproben nehmen und irgendwelche Pflanzenproben nehmen.
Da haben sie ja in der Regel so diese braunen Kutten an meistens.
Ja, genau.
Also es gibt so eine Szene, wo es irgendwie seltsam ist, dass sie ganz am Anfang zum Beispiel, wo sie auf das Schiff kommen, bei den Leuten von der Handelsföderation da, diesen Grünen, die man aus Episode 1 kennt, weiß die nicht, wie die Rasse heißt.
Orioner.
Whatever. Da kommen sie
nein, so heißen sie bei Star Trek.
Ja, es war mir schon klar, dass das eine Verarsche war.
Okay.
Da kommen sie auf das Schiff von denen und haben Tempelroben an, was eigentlich komisch ist, weil wenn sie auf dem Schiff sind, dann sind sie auf einer Mission, dann sind sie außerhalb vom Tempel, dann müssten sie eigentlich diese komischen braunen Teppichkoten anhaben.
Ja, genau.
Dunkelbraun. Und da sind sie aber in ihren schicken Tempelroben draußen im Einsatz auf irgendeinem fremden Schiff von der Handelsföderation. Das ist eigentlich total seltsam, das passt ja irgendwie nicht so richtig. Weil das eigentlich sozusagen stilistisch, sondern wenn sie im Tempel sind, auf Coruscant oder wo auch immer, dann ist das alles immer fein und edel, und draußen hat man dann eher so diesen etwas zurückhaltenden grauen Mantel mit Kapuze an. Und die fandest du zu neu, diese Mantel mit Kapuze-Dinger?
Ja, dieses drüber braun und drunter aber beige. Da haben sie auch so ein beiges Teil mit so einem braunen Gürtel, gell?
Mhm.
Und das fand ich, sah immer neu und billig aus. Also das hat mir gar nicht gefallen, wie die da aussahen. Ah gut, das sind jetzt Spitzfindigkeiten.
Ich fand in der letzten Folge, wo sie da nochmal in diesem Tempel oder was sind, diese ganze Umgebung sah einfach
Studio aus.
Ja, und so gemacht aus. Auch dieser Urwald, wo sie da bei diesem Wookiee waren im weitesten Sinne, das sah auch ein bisschen so wie zwischendrin dachte ich einmal so, das ist schon so ein bisschen wie Star Trek, sie sind auf irgendeinem Planeten, haben nicht so viel Geld und stellen hier irgendwie zwei Bäume hin und einen Plastikstein. Genau, und lauft da jetzt durch. War natürlich ein bisschen ein höherer Produktionsaufwand, aber irgendwie, es passte nicht so ganz. Und dieses grün angemalte, vermeintlich organisch gewachsene, aber dann doch irgendwie einfach nur random drauf gekritzelte alt werden von diesem Tempel, fand ich nicht so gelungen, muss ich sagen. Also,
nee.
Das hat mich ganz schön rausgerissen in der letzten Folge, die ich jetzt heute Abend noch kurz vor der Sendung schnell schauen musste.
Ja, tatsächlich, da bin ich bei dir. Die, gerade dieser Tempel, den fand ich vom Set her, ja, auch genau wie du sagst, so ein bisschen,
Am Anfang sah der irgendwie cool aus. Aber am Schluss irgendwie dieses...
Ich finde, innen ging er, aber dieser Innenhof, dieser Hof und speziell, wenn der Hof dann kaputt ist, ja. Da sah...
Das ist 16 Jahre in so einem Dschungel überwachsen. Bitte. Da sind irgendwie, da ist ein Baum gewachsen in dem ganzen Ding. Das klappt, also... Gut, ist natürlich ein fremder Planet, kann sein, dass da die Natur ein bisschen anders funktioniert, aber die Bäume sahen schon so aus wie die,
ja,
die hier waren.
Der hatte ja so einen Hyperraumunfall hinter sich, also der war... die Natur, der
Tempel.
Ist ganz knorke. Nee, der ganze Planet.
Ach so. Was hatte der?
Da war ein Hyperraumunfall passiert und dieser Planet hätte eigentlich komplett verwüstet sein müssen und die haben sich irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt gewundert, warum der sich so gut erholt hat, warum hier überhaupt so viel Natur ist.
Ah, stimmt. Ja, ja.
Also, da passiert in 16 Jahren nicht so viel wie eigentlich. Keine Ahnung. Ich scherze.
Echt?
Ja, ein bisschen.
Okay,
also kann man so komplettistisch gesehen haben, wenn man das möchte, schadet aber wahrscheinlich auch nichts, wenn man es verpasst hat, oder? Oder wie würdet ihr das anordnen?
Ja, nee, lass uns noch kurz über die Schauspielerei reden. Okay. Ich fand in Nebenrollen fand ich gute Schauspieler, gut gemacht, aber ich fand gerade in den Hauptrollen fand ich es unheimlich schwach. Also sowohl unsere Doppelrolle als auch Sol. Ich hatte bei Sol immer das Gefühl, der kann eigentlich überhaupt kein Englisch und hat einfach die Wörter irgendwie gelernt, so halbwegs, und kann so halbwegs aussprechen, aber weiß eigentlich gar nicht so recht, was er da redet. Es mag bös sein, keine Ahnung, das ist ja der Hauptdarsteller aus Squid Game, also ein Koreaner. Ich habe ihm das nicht abgekauft, seine Verzweiflung und seine was auch immer, seine emotionale Involvierung, und unsere Hauptdarstellerinnen, also Hauptdarstellerin mal zwei, da war ja null Emotion. Also das war ja, ich meine, ja, sie haben immer gestritten, das schon, aber ich finde, da hat sich nicht viel getan bei denen. Also ich habe da nichts gespürt. Deswegen umso schade, dass halt Nebendarsteller so schnell gestorben sind zum Teil. Immerhin war der Bösewicht gut.
Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was du meinen könntest. Und dann ist mir eingefallen, ich habe es mit meiner Frau geguckt, deshalb habe ich es auf Deutsch gesehen. Und deshalb kann ich gerade überhaupt nicht. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, so ist mir das auch aufgefallen, wovon redet er da gerade? Aber ja, ich habe es auf Deutsch gesehen, alles komplett kann ich nicht beurteilen.
Ah, okay.
Ja, aber der spricht schon irgendwie seltsam. Also so,
ja, ja.
So krass gebrochen
richtig.
Englisch, ja. Ja, und er ist halt mehr vielleicht mit der Sprache beschäftigt als mit irgendwie
ja.
Spielen. Ein bisschen schade.
Ja, und die koreanische Schauspielerei ist halt auch anders, gell? Das ist, die folgt ja anderen Konventionen als bei uns. Also wenn du mal Squid Game gesehen hast, dann verstehst du, was ich meine. Oder wenn man irgendeine beliebige koreanische Serie geschaut hat, das ist es passt halt nicht so gut hier, wenn du es in so ein amerikanisches Setting machst. Dann wirkt er halt irgendwie aus der Rolle gefallen oder aus der Welt gefallen, was er dann ja auch ist. Ja, komisch besetzt. Ich weiß nicht, warum besetzt man den da? Also, habe ich nicht verstanden.
Naja, also so ganz überzeugt sind wir nicht, würde ich mal zusammenfassen.
Nee, und vor allem halt langweilig. Also das fand ich, mich hat es einfach ziemlich gelangweilt.
Ja, wird auch nicht fortgesetzt. Hingegen fortgesetzt wird Andor. Das kommt und dann.
Liegt es an dem Hass, dass es nicht fortgesetzt wurde, oder?
Ne, ich glaube, das wird so genau nicht gesagt, aber
du meinst, man will da nicht so Angriffsfläche bieten, weil eigentlich musste ihnen das doch klar sein, dass sie damit Angriffsfläche bieten, oder?
Ja, gut, ich weiß halt nicht, also generell sind ja zweite Staffeln immer in der Regel teurer als die ersten, weil ich meine, Darsteller wollen dann mehr Geld und keine Ahnung, Inflation und so, was weiß ich. Insofern wird eigentlich meistens dann eh nur noch geguckt, was läuft richtig gut und das verlängern wir. Ja, und jetzt, vielleicht haben sie da einfach Angst um die Zuschauerschaft der zweiten Staffel, dass das dann am Ende quasi rausgeschmissenes Geld ist. So, ich denke, das wird eine knüppelharte Disney Excel-Menschen Entscheidung sein und nicht unbedingt eine Star Wars Autorenentscheidung. Die hätten das wahrscheinlich schon gern weitergeführt, wenn du so siehst, wie die Serie endet. Auch
es
dieser,
geht halt erst richtig los.
Ja, genau, auch dieser kleine Auftritt da von, ich will jetzt den Namen der Figur nicht nennen, dann ist das auch ein Spoiler für Leute, die es nicht gesehen haben, aber die Figur da in der Höhle drin, die da noch ganz kurz, wo man die Augen sieht, das ist ja schon eine Bombshell gewesen, wer das ist. Und dass man den da jetzt in Live-Action zum ersten Mal, wenn auch nur für 2 Sekunden, sieht. Und da würde man natürlich jetzt super gerne als Fan wissen, wie hängt das zusammen, wie geht das weiter, was wird da jetzt draus? Ich fand, sie haben es so abgebunden am Ende, dass man damit, dass es jetzt nicht weitergeht, ganz gut leben kann. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass es jetzt nicht weiter erzählt werden kann. Es könnte Bücher, Comics, Computerspiele, was auch immer geben, um diese Sache weiter zu erzählen. Die Möglichkeit haben sie ja immer noch, nur jetzt nehmen sie halt nicht diese Schauspieler und diese Crew und machen aus dieser Serie eine 2. Staffel, aber okay, sei es drum. Ja, ich würde vermuten, Geld. Einfach. Angst vor Misserfolg.
Ja, aber cool, dass wir Andor 2 kriegen. Da freue ich mich.
Und Ahsoka Tano, also Ahsoka 2 kriegen wir auch. Genau. Und noch eine neue Animationsserie. Ist auch Live-Action. Im Dezember oder so, glaube ich, kommt, wie heißt das? Ach Gott, jetzt komme ich nicht auf den Titel. Skeleton Crew. Das wird wahrscheinlich eher so Richtung Stranger Things in Space so. Das wird vielleicht eher eine Serie, die sich an so Teenie-Publikum oder so richtet. Oder so, ja, Young Adults.
Hä? Kann ich also mir gar nicht vorstellen. Wir fast noch.
Ja, ungefähr. Und dann kommt ja, ich habe meine Vorbestellung ist schon getätigt und bezahlt. Ende dieser Woche, die jetzt gerade läuft, kommt Star Wars Outcast, das Computerspiel raus. Open World Star Wars Spiel zum Rumlaufen und Geschichte erleben.
Auf welchem, was du alles weißt.
Ja. Aber Ende der Woche werde ich in dieses Spiel reingesaugt werden. Am 30. glaube ich, wird es veröffentlicht und ich habe schon
wo erscheint das?
Ubisoft für PC und irgendwelche Konsolen, nehme ich an. Keine Ahnung. Ja, und da kann man dann so rumlaufen in einer Star Wars Open World und kann sich mit, also das spielt so in der Zeit der 70er Jahre Filme, also der Episode 4 bis 6. Ich glaube zwischen dem ersten und dem zweiten, wenn ich jetzt nicht ganz schief gewickelt bin.
Wie heißt das?
Outcasts. Outcast oder Outcasts. Ich weiß nicht, ob eine oder Mehrzahl.
Outlaws?
Da spielt so eine junge Frau und ihr lustiges Begleittier und die wird dann in alle möglichen Verwicklungen reingedingst und du hängst halt so zwischen den einzelnen Verbrechersyndikaten, also zwischen Crimson Dawn, den Pikes, den Huts und natürlich dem Empire irgendwie so dazwischen und versuchst dich dadurch zu schlagen und zu gucken, dass du mit wem stellst du dich gut, mit wem stellst du dich schlecht und so weiter. Also so ein typisches Open-World-Game wie jetzt so GTA in Star Wars. Du läufst da so durch und machst irgendwelche Jobs für die einzelnen Syndikate und guckst, dass du den anderen nicht zu sehr auf die Füße trittst, damit die dich nicht zu sehr hassen, wenn du auf deren Planeten rumläufst oder von mir aus dürfen sie dich hassen und dir ist das dann egal oder nur die einen sollen dich hassen, die anderen sollen dich mögen oder wie du das spielen willst, bleibt dann dir überlassen. Und ein bisschen Story erlebst du halt nebenher noch. Und in Skeleton Crew, was dann Ende des Jahres rauskommt, ist Jude Law sozusagen der eine Hollywood-A-Lister, der da eine Nebenrolle hat. Mit Stellan Skarsgård in Andor haben sie das ja schon gemacht. Und jetzt hier Carrie Ann Moss. Also irgendwie scheint jetzt immer so ein oder zwei Personen dabei zu sein, die so richtige berühmte Schauspieler sind, die man irgendwie kennt. Da ist es jetzt dann Jude Law in der nächsten Serie, die da kommt.
Aha. Und auf welcher Gerät spielst du das?
Auf meinem GeForce Now Cloud Gaming Dings.
Ah.
Rake, wie auch immer du es nennen willst. Virtuelles Cloud-Gedöns. Als ich gesehen habe, dass das vorangekündigt ist, dass das unterstützt werden wird, habe ich dann mal den Presale meine 69 Euro oder was es sind eingeworfen. Man hätte dann auch noch irgendwie so Limited Editions und irgendwelche Plus Editions und irgendwas bis jetzt, glaube ich, bis 140€ oder so dafür bezahlen können. Da war ich nicht bereit.
Für irgendwelche digitalen Quatsch.
Genau. Für irgendwie Digital Art Book und irgendwas und neue Klamotten für die Hauptfigur und so. Nein.
Aber es ist krass, dass sie das immer machen. Es gibt wohl genug Menschen, die, die sowas kaufen.
Ja. Menschen kaufen Schlumpfbären für viel Geld im App Store.
Ja, ja.
Also, ja, es ist seltsam. Ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, wir sind einfach alt genug, dass wir dieses Zucken unterdrücken können. Wenn du, glaube ich, irgendwie 14 bist, dann kannst du das nicht. Oder viele von denen können es vielleicht nicht.
Naja. Es ist fast schon eine gute Überleitung zu dem Thema, das ich gerade reingeschoben habe. Stefan, ist das legitim, dass ich eins reinschiebe?
Wenn es ein Film ist, ist kein Problem, sonst schimpft der Christoph.
nee, ist es nicht. Es ist ein Spiel, aber es kommt dadurch immer noch vor Urlaub.
Wir müssen noch über Raya.
Nee, dann hast du
über Schade. Raya gehen. Ich wollte nur noch ganz kurz zwei andere Sachen zu Star Wars noch dann nachschieben. Also ich habe irgendwie jetzt angefangen, Tales of the Empire zu gucken. So eine Anthology-Serie, also so kurze Episoden, ich glaube 16 Minuten laufen die nur. Auch Animations-Star Wars, so ist dieser Clone Wars, Rebels, Bad Batch Richtung, wo so Hintergründe zu einzelnen Figuren erzählt werden. Hat mir ganz gut gefallen, die drei Folgen, die ich bisher gesehen habe. Tales of the Empire erzählt in, ich glaube, 6 Episoden Hintergrundgeschichten zu Dark Side-Leuten. Und dann gibt es auch noch Tales of the Jedi, da gibt es auch, glaube ich, sogar 2 Staffeln. Das sind dann halt das gleiche Konzept zu Jedis und beziehungsweise zu teilweise auch zu Figuren, die mal Jedis waren und die wir vielleicht später als böse kennen. Zum Beispiel Count Dooku war ja mal ein Jedi und der Meister von Qui-Gon Jinn, wenn wir an die erste Trilogie denken. Die Zeit, wo er mal ein Jedi war, das kann man dann zum Beispiel in Tales of the Jedi sehen. Das habe ich jetzt mal angefangen, das gefällt mir ganz gut, vor allen Dingen, dass sich das mit 16 Minuten und nur 6 Folgen pro Staffel halt sehr geil wegsnacken, das ist schnell geguckt. Und The Bad Batch hatte ich vor einer Weile angefangen und bin da jetzt durch die erste Staffel durch. Mit diesen Animationsserien, vor allen Dingen Bad Batch und Clone Wars, ich werde mit diesem Stil immer noch nicht warm, obwohl ich jetzt insgesamt auch mit Clone Wars zusammen schon zig verschiedene Staffeln gesehen habe. Die Geschichten, die da erzählt werden, für das große Ganze sind sie wertvoll, auch wenn sie mit ganz viel so Füllmaterial, wie auch in so einer Star Trek Serie, weißt du, so Bottle Episodes und irgendwelche Episoden, wo bei Star Trek wäre es halt irgendwie, dass Bashir sich mal wieder irgendwo mit irgendwem auf dem Promenadendeck um irgendwelches Kartenspiel streitet oder so, wo du dann sagst, ja, für das große Ganze und den Krieg gegen das Dominion bringt mir das gar nichts. Es macht so ein bisschen Bashir-Folklore und seine Beziehung zu irgendwem. Und hier ist das dann genauso. Hier hast du da ganz viele Episoden, wo irgendwie in The Bad Batch so menschliches Zwischeneinander von Figuren erzählt wird, die für das große Ganze wenig Bedeutung haben. Aber The Bad Batch geht um 5 Klone, die von Order 66 nicht betroffen sind, weil dieser Inhibitor-Chip in ihrem Kopf, der sie da quasi umswitcht, wenn sie diesen Befehl kriegen, defekt war. Und die danach quasi zugucken, wie ihresgleichen die ganzen anderen Klone plötzlich alle fürs Empire machen, was sie befohlen kriegen. Und die stehen da relativ fassungslos davor. Sind auch so ein paar Sondermodelle, die können was die anderen Klonen nicht können und deshalb haben sie vielleicht auch diesen Defekt an diesem Chip und dann ja sind die dann halt in der ganzen Galaxis da unterwegs und machen dies und das und jenes. Sind ganz lustige Figuren, weil jeder kann so ein bisschen was anderes und zusammen geben sie dann so ein Team und ja, man sieht ein bisschen Admiral Tarkin und andere Figuren, die man aus dieser Zeit so kennt und das fügt halt auch das große Ganze so ein bisschen zusammen. Aber die Art, wie es animiert ist und die Art, wie es erzählt wird, es macht immer so den Eindruck von bunte Comic-Serie, die irgendwie so happy-go-lucky ist und dann sind es aber super darke Themen manchmal an manchen Stellen. Und ich finde diesen Mismatch, ich komme da immer noch nicht so richtig geil drauf klar, aber ich will halt die Inhalte wissen und deshalb gucke ich weiter.
Ich werde es nicht schauen.
Ich auch nicht.
So habe ich so das Gefühl.
Es ist mir auch klar, dass ihr das nicht guckt. Das
der Text war schon nicht für euch, der war für die Hörer.
Ja, aber ich sehe mich halt schon irgendwie als Star Wars Fan, deswegen bin ich auch so ein bisschen enttäuscht von vielen Sachen, die wir so schauen in dem Universum. Aber vielleicht will ich auch einfach ein anderes Star Wars, was es gar nicht gibt. Wo auch gewisse Sachen, die du ordnest ja immer die Sachen so schön für uns ein, wo ich immer denke so, ach, okay, das gibt's also auch noch alles. Was eben schon gar nichts mehr mit dem, also mit meiner Vorstellung von dieser Welt zu tun hat.
Ja gut, Star Wars erzählt halt ganz viel und da magst du halt einen Teil von und ich einen anderen Teil oder keine Ahnung, auch einen Teil und der Bob halt mehr das große Ganze und das ist halt für uns nicht so relevant.
Ja, kann natürlich auch sein, ja, hast schon recht.
Ja, vielleicht trifft es das.
Nun gut, bevor wir das Problem lösen, kann der Christoph uns aber noch ein bisschen was über Drachen erzählen. Raya und der letzte Drache, das klingt jetzt nicht wie aus Star Trek-Universum oder so.
Nee, das ist Disney-Film. Ich glaube, es war der letzte große Disney-Film.
Aber warum hast du ihn da nicht vorgeschlagen?
Ich glaube, so neu ist der nicht mehr.
Ach so.
Ist, glaube ich, auch schon wieder ein, zwei Jahre alt. Vielleicht irre ich mich auch, dass es der letzte war. Keine 21 Ahnung.
21 ist er.
21? Ja, irgendwie habe ich ihn. Keine Ahnung. Nee, dann ist es nicht der letzte. Was auch immer. Ich habe den mit meinen Kindern gesehen im Urlaub und bin underwhelmed. Meine Kinder mochten ihn.
Schon wieder ein Disney-Produkt und wir sind schon wieder underwhelmed. Was ist denn da los?
Komisch, gell? Also es handelt, ist so eine Fantasy-Geschichte mit einer fiktiven Welt, in der es früher Drachen gab, die so für das Gleichgewicht gesorgt haben und dafür, dass es ein Paradies ist. Und dann sind die irgendwie verschwunden und sind von irgendwelchen komischen Monstern gefressen worden, die aus der irgendwie negativen Energie, der negativen Gefühle der Bewohner oder so, irgendwie sowas sich speisten. Und und jetzt ist halt keine Drachen mehr da und es herrscht Zwietracht unter den Menschen. Und es sind irgendwie, ich glaube, 5 verfeindete Länder. Und wir haben eine Protagonistin, die so die Tochter eines Hüters dieser letzten, da gibt es solche Fragmente, wo so Drachenenergie noch drin gespeichert ist und der ist der Hüter davon und sie ist praktisch seine Tochter und Nachfolgerin geplante. Und dann werden sie von einem benachbarten Land übers Ohr gehauen, also gerade sie persönlich wird da von einer jungen Prinzessin übers Ohr gehauen und dadurch geht dieser Drachendings verloren und sie begibt sich auf eine Wanderschaft und findet so den letzten Drachen. Also es gibt doch noch einen, der ihr halt im Verborgenen lebt und mit dem zusammen muss sie dann halt die Welt wieder gerade biegen. Und das Ganze ist unsäglich kitschig. Also vor allem jetzt die Darstellung der Drachen und der Welt auch, aber vor allem der Drachen ist unerträglich kitschig, also man hält es kaum aus. Wie viel Zucker?
Auf den Bildern haben sie alle sehr tolle Haare.
Ja, ja, viel, viel Haaranimation, ja, ja. Und dann, was mich auch massiv gestört hat, war, dass der Drache halt kompletter Comic-Relief-Charakter ist. Also der ist halt der klassische Disney, das klassische Disney-Comic-Relief-Begleitertier in möglichst albern, was möglichst dumme, alberne Sprüche zum Besten gibt und möglichst clumsy und irgendwie nett doof ist, was mich total genervt hat. Also ich fand es einfach überhaupt nicht lustig und ich fand es nur albern und blöd. Also für mich war es einfach albern und kitschig. Das waren die zwei Beschreibungen, die vor allem da auffallen. Auffällig war nur, meinen Kindern hat's gefallen. Also mein Sohn hat die ganze Zeit gekichert und gelacht. Ja, also dem hat das wirklich Spaß gemacht, diesen albernen Drachen. Ich bin wohl nicht die Zielgruppe. Also und die fanden auch die Fantasy-Geschichte fanden sie spannend und für uns natürlich eine abgedroschene Geschichte eigentlich. so aus, so man rettet die Welt dadurch, dass man freundlich ist und dass man Vertrauen hat zu den anderen Menschen. Das ist am Ende immer unsere Rettung, wo man sagen kann, jein, mag so im Kern ganz gut sein, aber allen Vertrauen bringt auch nicht immer den Weltfrieden. Ja? Also keine Ahnung, ist halt dann doch ein Kinderfilm. Also ist halt nicht so ein All-Ager-Film wie viele andere Disney-Filme oder viele andere Pixar-Filme. Also es ist, ja. Meins war es nicht, aber den Kindern hat es gefallen.
Okay.
Alright. Schade.
Ja, nee, braucht man nicht sehen. Also es ist.
Aber die Haare sehen wirklich toll aus. Also
ja,
es fragt sich, wie die da alle immer frisiert, so schön frisiert dann immer in ihre Kampfeinsätze gehen, aber.
Kommen immer direkt vom Friseur, ja.
Ja.
Vom Föhn.
Genau.
Ja. Ja, sehr hübsch. So, jetzt aber, du hast angekündigt, dass du noch
ich habe noch was zwischengeschoben, ein Spiel.
Ein Spiel zwischengeschoben hast. Und ich habe jetzt in der falschen Umgebung auf einen Knopf gedrückt, aber jetzt darfst du uns erzählen, was Karak ist.
Karak wurde mir empfohlen von einem Hörer, nämlich Bulain. Und der hat das in einem Instagram-Post oder sowas hat er das gehabt. Und da habe ich darauf angesprochen. Und zwar ist das ein Dungeons and Dragons Spiel, ein Tabletop. Also kein Computerspiel, sondern ein tatsächlich echtes Spiel.
Ich war schon kurz davor, mein Gerät hier rauszuholen und mal nachzugucken, was ist denn das?
Und ihr kennt
das wahrscheinlich. Dein BeReal ist voll damit.
Ja, ihr kennt das von meinem BeReal, weil das bei uns, ich habe das noch im Urlaub bestellt und zu mir nach Hause liefern lassen. Und seit wir wieder zu Hause sind, spielen die Kinder und ich das quasi ununterbrochen, stundenlang am Tag.
Okay.
Und wir haben uns nach 2 Tagen auch direkt die Erweiterung noch bestellt. Wir spielen also seit gestern schon auch die Erweiterung. Ein grandioses Spiel, muss man wirklich sagen. Es ist ja ganz basic Dungeons and Dragons oder das schwarze Auge, wie man das in Deutschland in unserer Generation ja genannt hat. Und mit allen Vibes, die das versprüht, aber es ist eben komplett kindertauglich. Also meine Kinder sind ja 7 und 9 und die können das beide spielen. Also es ist halt so runtergedampft auf das Notwendigste, aber es ist trotzdem für Erwachsene immer noch interessant und spannend. Es ist ein ganz klassischer Dungeon Crawler. Du kriegst Charaktere zugelost, die bestimmte Grundfähigkeiten haben, die sich unterscheiden voneinander. Und dann begibst du dich auf die Reise durch einen Dungeon, begegnest Monstern, die bestimmte Schätze oder Ausrüstungsgegenstände, also auch Waffen, fallen lassen und die du halt besiegst durch eine Kombination aus Würfelglück und deinen Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen. Ja.
Für mich sah das, was ihr da gespielt habt, irgendwie aus, als ob jemand bei das verrückte Labyrinth alle Karten rausgeschoben und dann aneinander gedockt hat.
Ja, genau.
So.
Ja. So ähnlich ist das auch, ja, stimmt, du hast recht, das ist tatsächlich ziemlich genauso.
Also du ziehst dann zufällig eine Karte und dann kommt irgendwie eine Kreuzung und dann legst du da wieder an, weiß ich nicht, eine Kurve oder gerade und.
Genau, du ziehst zufällig die, immer wenn du dran bist und stehst irgendwo an einem Rand, wo praktisch der Gang weitergehen muss, ziehst du blind so ein Stück oder so eine Karte, wo eben drauf entweder ein Gang oder eine Ecke oder eben ein Raum ist. Und wenn du einen Raum ziehst, dann musst du aus einem anderen Säckchen ziehen, was in dem Raum drin ist. Und da kann dann eine Kiste sein oder da kann auch ein Monster sein.
Ah.
Und dann musst du eben gegen das Monster kämpfen.
Okay, das ist ja cool.
Und das ist wirklich cool. Und es ist so von der Spieldauer wird eigentlich angegeben so 45 Minuten bis Stunde. Wir haben gestern tatsächlich ein Spiel gespielt, was 1,5 Stunden gedauert hat, aber das ist schon extrem. Also normalerweise dauern die Spiele nicht so lang. Und
aber die Party kann auch vernichtet werden, oder?
Nee, ich glaube, das kann nicht passieren. Nee, sterben kann man nicht. Wenn man stirbt, also man hat auch Lebenspunkte, wenn man stirbt, dann setzt man eine Runde aus und bekommt dadurch wieder einen Lebenspunkt. Oder man geht dann irgendwo hin, um sich zu heilen, wodurch man dann eben auch Zeit verliert und so. aber man stirbt nicht, also man fällt nicht raus aus dem Dings. Aber was ganz cool gemacht ist, der Sieg wird dadurch errungen, dass man den Drachen besiegt. Also irgendwann ist eben, wird auch das Monster gezogen, das der Drache ist. Und wenn der Drache besiegt ist, danach, also der Drache lässt dann auch einen Schatz fallen, und danach hat der gewonnen, der den größten Schatz angesammelt hat. Das heißt, es ist nicht zwingend der, der den Drachen getötet hat. Das heißt, und das war ja gestern das Problem, dass ich super schwach war und halt es außer Frage war, dass ich den Drachen angehen kann, also den konnte ich nicht besiegen, aber ich war halt mit Abstand die Reichste. Deswegen war es halt für die anderen, und der Drache war halt schon da, aber für die anderen war es halt nicht interessant, den Drachen anzugehen, weil ich halt zu reich war. Und deswegen ging halt das Spiel immer weiter und wir haben immer weiter gecrawlt. Und
ach so, die sind halt einfach woanders hingelaufen.
Genau, die anderen mussten halt noch Schätze suchen.
Du bist dann, halt. Ja, okay.
Oder ich musste halt Waffen suchen, die dann, dass ich halt stark genug werde, den Drachen anzugehen. Und am Ende war es dann auch so, dass es dann noch recht spannend wurde, dass Lucius dann eben auch irgendwann reich genug war, dass er mit dem Drachenschatz zusammen, der anderthalb Schätze gilt, dann eben auch genug gehabt hätte. Und ich dann eben auch, ich glaube, der Lucius hat es dann sogar am Ende gewonnen, indem er den Drachen besiegt hat. Ich habe es nicht geschafft, weil ich immer noch nicht super stark war. Ich hatte keine sehr starke Heldin. Ist auch interessant, dass die Helden eben so unterschiedliche Fähigkeiten haben. Manche haben jeder hat zwei Sonderfähigkeiten und manche haben so Sonderfähigkeiten, die man von Anfang an sinnvoll einsetzen kann und andere entwickeln halt erst im Laufe des Spiels ihre Stärke. Was es halt auch spannend macht. Gell?
Aber wenn du den Ritter ziehst, dann hat er immer die gleichen Fähigkeiten oder ziehst du dann die Fähigkeiten dazu?
Nee, der Ritter hat immer die gleichen Fähigkeiten.
Okay.
Aber es gibt in der Erweiterung dann noch so eine Sonderform. Also die Erweiterung bietet zwei Sachen und zwar einmal, oder es gibt bietet mehrere Sachen, aber die zwei wichtigsten Sachen sind die, dass hinzukommt, dass es Kampfarenen gibt. Das heißt, ab der Erweiterung spielt man eben auch Kämpfe gegen die anderen Mitspieler. Und kann denen dann halt auch Ausrüstung abnehmen. Und das andere ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, der definiert ist, also ein relativ später Zeitpunkt, verwandelt sich der schwächste Spieler in den Herrn von Karak, was bedeutet, dass der dann alle Sonderfähigkeiten der anderen Mitspieler hat. Das heißt, der ist dann stärker halt. Gell? Der hat dann nicht mehr seine zwei, sondern hat dann zum Beispiel vier oder sechs Sonderfähigkeiten und ist dann halt ziemlich hart drauf. Aber er ist halt grundsätzlich der am weitesten zurückliegt, also der zum Beispiel noch keine Schätze hat.
Ah, okay.
Und das macht es dann halt auch wieder spannend, gell? Weil der dann eben, ja, beginnt dann halt die Aufholjagd, beziehungsweise du hast dann plötzlich einen viel stärkeren Mitspieler, mit dem du dich auseinandersetzen musst, den du bisher halt nicht auf dem Schirm hattest. Gell? Also es ist wirklich dafür, wie einfach zu spielen das Spiel ist und wie leicht zu verstehen, ist es halt wirklich komplex und interessant und spannend. Also es ist, es macht mir große Freude.
Cool. Ja, man sah das wirklich bei BeReal, wie oft ihr das spielt. Und dann habe ich auch schon gedacht, was ist das? Und warum hält er das so lange aus? Weil ich glaube, wenn meine Kinder bei den Spielen, die sie aktuell so haben, dauernd kommen würden und dann sagen, ja, nochmal Gesellschaftsspiel, dann ist so, oh, muss das sein?
Aber Uno, so ein gutes Uno, Fall, Uno, Uno bei uns im Moment.
Ja, nee, es ist wirklich, man kann das gut spielen. Also das ist überhaupt so, weil meine Kinder, das kommen jetzt in das Alter, wo eben tatsächlich jetzt langsam Spiele kommen, die wirklich auch für uns interessant werden. Ich meine, bei Siedler von Catan spielen wir eher noch die Junior-Version. Die ist auch schon ziemlich gut, finde ich. Macht auch schon Spaß, aber die muss ich jetzt nur einmal spielen. Ne? Und Karak ist hier so, das spielen wir halt zum Teil auch zweimal hintereinander. Ja? Also das ist schon, ja, macht Spaß.
Da würde ich mich gerade noch ganz kurz mit einem Spiel dranhängen, was in eine ähnliche Kerbe geht, aber komplett anderer Natur ist, was wir im Urlaub gespielt haben, und zwar Perplexus.
Ja, haben wir auch.
Okay. Hast du auch?
Okay. Ja, na, der Lutz, mehrere.
Gibt's vier Stück von, glaube ich, aktuell. Das ist eine Kugel.
Das sind doch diese Kugeln, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist vier, glaube ich.
Ist eine große Kugel Und in der Kugel ist eine Kugelbahn drin. Die Kugel ist aus transparentem Plastik, also die Kugel, die da drin ist, und an die Kugelbahn, die da drin ist, kommst du nicht ran. Das Ganze ist aus transparentem Plastik, du kannst da reingucken, es ist eine Stahlkugel drin,
und doch, diese Stahlkugel
tust du quasi an einen Start, es gibt an der Seite einen Start, und ist auch relativ einfach, man lässt die Kugel dann da so am Rand entlang rollen und dann fällt sie in dieses Startfeld rein, und ab dann gilt es quasi, die Kugel durch dieses Labyrinth oder durch diese Kugelbahn durch zu manövrieren, und die einfachste Version hat 70 Hindernisse, und nach 70 Hindernissen landet sie in einem Endzonenziel sozusagen. Und das ist gar nicht so einfach.
Also, ich glaub nicht.
Ich habe auch wirklich so, also für diese 70...
mit Frust verbunden.
Ja, aber auch mit Erfolgserlebnissen, wenn es dann klappt.
Ja, total. Ja.
Und also die Kinder haben dann irgendwie relativ schnell, also der Kleine mit 4 Jahren, für den ist es nichts. Es steht drauf, dass es ab 8 ist. Meine Tochter ist 7, hat sich versucht, kommt dann irgendwie so bis zum 40. Hindernis oder so, dann fällt sie da raus, und dann irgendwie fällt sie zum 3., 4., 5. Mal immer wieder bei dem 41. oder 43. oder so raus und ist dann irgendwie frustriert und legt's weg. Und dann habe ich gedacht, es kann ja jetzt nicht sein, dass das jetzt niemand hier in dieser Familie schafft. Dann habe ich mir das Ding genommen, und dann sind es auch immer so, hat man immer so ein Hindernis, da hat man es dann einmal drüber geschafft und weiß gar nicht so genau wie. Und beim nächsten Mal fliegt man raus, beim übernächsten Mal fliegt man auch wieder raus, beim übernächsten Mal fliegt man auch wieder raus. Ich war doch schon mal weiter, wieso geht das nicht mehr? Mhm. Und irgendwann hast du es dann zum ersten Mal und bist im Ziel. Und das ist ein tolles Gefühl. Jetzt, mittlerweile habe ich es 5 oder 6 Mal geschafft und werde jetzt demnächst die nächstgrößere Version bestellen. Meine Frau sagt, solange ein Kind 1 noch nicht das Ding fertig hat, wieso willst du die nächstgrößere bestellen? Ich so, ja, für mich.
Kind 1 hat es doch geschafft.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, wie das in der Version ist. Die der Lucius hat, da gibt es dann so Zwischenspeicherpunkte. Wenn du dann irgendwie die ersten, weiß nicht, 30 geschafft hast, dann kannst du da weiterspielen, und wenn du dann rausfällst, dann kannst du da bei Nummer 30 wieder einsteigen.
Achso, du kannst die Kugel quasi auf relativ einfachem Weg zu diesem Punkt bringen.
Genau. Okay. Da gibt's einen Trichter praktisch, dass man da reingehen kann, wenn man will.
Okay, ja. Ja, das geht hier nicht. Meine Tochter macht es hin und wieder, dass sie das Ding nimmt und dann einfach mal wild schüttelt. Und dann fliegt die Kugel irgendwo hin und dann ist sie irgendwie bei 33 oder so und dann sagt, ja, dann mache ich von hier mal los so. Und das finde ich legitim, wenn du irgendwie weißt, irgendwo hinter dieser Nummer, wo ich mich hingeschummelt habe, kommt mein Knackpunkt.
Genau, wenn du da schon mal warst, finde ich es legitim.
Genau, ja, selbst wenn du da noch nicht warst, dann übst du das halt, das ist wie wenn wir eine Boulder-Route zerlegen und sagen, lass mal das, was ich hier nicht geschafft habe, mal kurz beiseite, ich schummel mich mal kurz dran vorbei und kletter mal den oberen Part, dass wenn ich den Knackpunkt irgendwann schaffe, dann weiß, was auf mich zukommt. Ja, toll, und wie gesagt, die nächstgrößere Version, also das ist die kleinste, die wir haben, die ist mit 70 Dingern, dann kommt eine mit 100, dann 125 und die größte hat 150 Rätsel sozusagen. Und die werden auch innerhalb so einer Bahn knackiger. Also am Anfang hat diese Bahn immer noch rechts und links Wände. Und dann gibt's so Elemente, wo mal keine Wände sind.
Ja, ja.
Dann gibt's Elemente, wo die Wände nur auf einer Seite. Und dann muss so eine Treppe runter. Und es ist nur auf einer Seite eine Wand oder so. Und es ist halt immer die Frage, wie musst du das Ding halten? Und
ja, es ist halt so herrlich dreidimensional, gell?
Man
muss halt wirklich das ganze Ding immer drehen. Und zum Teil ist es auch so, dass sind so Schienen, wo es oben, also wo es halt drüber läuft, und zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel läuft es halt genau darunter lang, wo es halt um 180 Grad gedreht ist.
Genau. Und dann fällt es in irgendwelche Röhren rein und du musst gucken, wie geht diese Röhre? Ich sehe
die Kugel
jetzt nicht
mehr,
aber wo kommt die raus?
Rausgefallen.
Genau, und wenn die dann rauskommt und du hast es quasi im falschen Winkel rauskommen lassen und sie ist dann halt quasi auf dem Kopf gestanden, dann kommt sie aus der Röhre raus und fällt einfach ins Nichts und so, oh, es hätte auf dem Kopf stehen müssen, dann wäre sie wieder auf die Bahn gefallen, ja, blöd. Also man muss sehr genau gucken, und oft erwischt man sich dabei, wie man irgendwie versucht, so zwischen 7 Plastikteilen irgendwie durchzugucken und sich zu fragen, ist das da die Stelle, wo ich rauskomme, oder ist es die daneben? Und dann so, also, und ruhige Hand, ruhige Bewegung, tolles Spiel. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, das stimmt. Macht Spaß.
So, jetzt weiter in den ursprünglichen Kapitelmarken, die wir hier gegabert haben.
Alles zerschossen.
Alles gut. Jetzt kommt ihr, ihr habt ja quasi eingeleitet. Ich habe im Urlaub, beziehungsweise wir haben im Urlaub bespielt. Der Christoph hat angefangen mit, ich habe im Urlaub bestellt. Wir waren alle im Urlaub und wollten jetzt so ein bisschen uns gegenseitig, weil wir haben uns gegenseitig auch noch nicht richtig von unseren Urlauben erzählt. Und wie wir das ja die letzten Jahre machen, erzählen uns jetzt hier kurz on air zumindest Ausschnitte aus diesem Urlaub. Christoph, du fängst an.
Ach toll, der Downer am Anfang.
Oh Gott, jetzt geht's los.
Ausschnitte, ich erzähle euch den ganzen Urlaub, was wir gemacht haben. Vor allem haben wir bei unserem kranken Kind gesessen, was tagelang, eigentlich fast eine Woche lang 40 Fieber hatte. Tagsüber ging es immer ein bisschen besser, nachts dann eben immer 40 Fieber. Was halt in einem
Wander... Hier mal gerade den Christoph von vor ein paar Monaten. Fieber haben unsere eigentlich nie.
Ja, stimmt. Ja, wirklich. Ist tatsächlich so. Aber diesmal halt, ja, wenn es drauf ankommt, dann halt doch. Aus heiterem Himmel. Und was halt echt blöd ist, wenn du so bergwandern willst, so mit Wanderung zu einer Hütte hin und dort dann übernachten und dann wieder zurück und es ist angesagt, dass es irgendwie 9 Grad sind auf dem Berg. Das machst du halt nicht mit einem Kind, das 40 Grad Fieber hat, gell?
Das große das halt oder das kleine Kind?
Das große Kind. Ah. Und das deswegen musste man das dann canceln und so, wo mich dann auch, wo ich Fragen hatte, so bei der Hütte, die dann eben Stornogebühren hat, die über 100% von dem Preis sind, den es gekostet hätte, dort zu schlafen, wo ich mir auch dachte, das ist irgendwie seltsam.
Was? Überhaupt rechtens?
Ich habe es noch nicht bezahlt, weil ich mich auch frage, ob das rechtens ist. Ich habe da im österreichischen Recht so ein bisschen herumgegoogelt und da steht immer nur was, bis 100% des Dings kann es sein. Also das so über 100% ist irgendwie strange.
Ja, eine Strafgebühr dafür, dass du
entgangenen Umsatz oder so.
Ja, vielleicht sowas, genau. So könnte man es argumentieren, aber das tun sie nicht. Also sie sagen, auch auf Nachfrage hin, sagen die, ja, nee, kostet 35 Euro die Nacht pro Person. Aber die Übernachtung hätte halt nur 28 gekostet, für Erwachsene und für Kinder halt weniger. Also sehr, sehr strange. Aber ich habe dann jetzt erstmal mit den Schultern gezuckt. Und
österreichische Anwälte unter unseren Hörerinnen und Hörern, genau. Melden Sie sich bitte.
Ich hab mir jetzt gesagt, ich warte jetzt erstmal, wie gut deren Mahnsystem überhaupt ist und warte mal ab. Ja, nee, aber das ja, war so ein sehr starker Dämpfer, weil das war im Endeffekt halt für mich oder ja, war halt für mich so der Grund oder diese Tour war für mich der Grund, warum ich mit meinen Kindern oder mit meiner Familie dahin gefahren bin, ja. Ich wollte halt mit denen halt mal so eine Tour machen. Und ich wollte halt nicht in irgendeinem Bergdorf sitzen und Fieber haben oder ja. Oder ja, zum Teil bin ich dann halt auch selbst losgelaufen und bin dann halt, ja, hab zum Teil sehr abenteuerliche Touren gemacht, über Wege, die keine Wege eigentlich mehr waren, wo geht denn jetzt der Weg eigentlich lang und so. Das war schon spannend und ja, ich hatte mein Abenteuer dann. Ja, zweimal habe ich.
Du hattest doch auch Fotos gepostet, wo der Große irgendwie durch den Fluss marschiert ist oder so. Also ein bisschen unterwegs war der ja schon.
Ja, war ein Tag davor. Also genau, wir hatten so ein paar vorbereitende Touren. So auf, ja, 500 Meter mal hoch und so, eben auch um zu testen, ob die Kinder überhaupt genug laufen können. Das hat eigentlich ganz gut geklappt und es war auch ganz schön. Also so die ersten 3-4 Tage, das war wirklich ganz nett. Aber dann kam halt der Höhepunkt des Urlaubs und der kam halt nicht. Und dann habe ich so, scheiße, ist so irgendwie, deswegen bin ich nicht hier, ja. Und das war, ja, es war unbefriedigend. Und dadurch war der ganze Urlaub für mich relativ unbefriedigend, muss ich sagen. Weil ich meine, klar, manchmal hat man ja so Urlaub, wo man nur so hinfährt, um halt irgendwo die Seele baumeln zu lassen, ja. Das ist total fein für mich, ja, kein Problem. Aber wenn man nur hinfährt, weil man diese eine Tour machen will und dann kann man die nicht machen, das ist halt
schade. Königsetappe ausgelassen, ja, das ist schon schade. Genau. Ja.
Das hat mir wenig Spaß gemacht. Und ja, auf dem Rückweg waren wir noch in Ulm, sind mal aufs Ulmer Münster gestiegen, das war ganz nett und so. Ulm ist ja auch ein nettes Städtchen. Und ja, aber insgesamt muss ich sagen, der Urlaub, weißt du, wenn du dann dir im Urlaub denkst so, ach komm, ich setze mich mal an den Computer und schreibe mal ein Gutachten, das macht mir mehr Spaß als dieser Urlaub. Weißt du, das ist halt dann echt ein schlechtes Zeichen.
Ja, und also so war mir halt schon noch ein paar andere Sachen eingefallen, die ich am Computer hätte machen können, statt arbeiten.
Ja, wir haben auch ein Klassiker, habe ich den Kindern auf dem Tablet spielen lassen, und zwar diese Air-Control-Spiele. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Android heißt. Das heißt, glaube ich, da nicht mehr, nicht Flight Control hieß es, glaube ich, bei Flight Control hieß,
ja. Bei das habe ich auf einem deiner Bilder auch gesehen, ja.
Ja, genau. Das hat den Kindern auch großen Spaß gemacht. Aber
haben sie es mit zwei Handys gespielt? Kann das die Version, die du da hast?
Gegeneinander oder was?
Ja, jein. Das konnte man früher per Bluetooth mit zwei Handys miteinander spielen und dann war irgendwie eigentlich die Aufgabe, zusammenzuarbeiten und an einer Seite sozusagen deines Bildschirms, wenn du das Flugzeug zu der Seite geleitet hast und hast es so, was weiß ich, im unteren Drittel an die Seite fliegen lassen, kam es bei dem anderen auf der Seite, die sozusagen zu dir zeigt, im unteren Drittel wieder raus und dann musste der sich um das Flugzeug kümmern.
Zu ihm schicken im Endeffekt.
Ja, genau. Cool. Und es gab dann auch irgendwie, weiß nicht, du hattest dann den Hubschrauberlandeplatz und der andere hatte das für die großen Flugzeuge oder irgendwie so.
Ah, das ist ein bisschen her. Oh, cool.
Musstest du die immer hin und her gedingsen. Das konnte das Flight Control auf dem iPhone früher. Cool. Ich habe eine Zeit lang mit einem Kollegen dann immer im Zug gespielt, so großartig. Also man arbeitet faktisch zusammen, aber einer verkackt es dann immer. Und
ist schon ein cooles Spiel, ja. Gutes Spiel. Ja, nee, aber also mein Urlaub, ja, irgendwie Dämpfer. Das ist echt blöd, weil ich mich wirklich auf den Urlaub gefreut habe und so auch urlaubsreif war. Und
jetzt, bist du es jetzt immer noch, oder wie?
Jetzt bin ich irgendwie immer, na, ich weiß nicht, bin ich mehr total gestresst, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich jetzt den großen Urlaub hatte oder den Urlaub. Also es war irgendwie so, komischer Nicht-Urlaub. Seltsam.
Ja, schade.
Ja, aber so
ist ja, das Kinder halt im Urlaub krank hatten wir auch schon wahnsinnig oft. Und
totaler Mist.
Ja. Ist halt einfach immer scheiße. Ja. Krank oder verletzt, egal wie. Das nervt.
Ja. Ja, wer ist der Nächste? Wer darf sein nächstes Urlaubs?
Ich habe mich als auf Position 2 geschoben. Ja, wir waren, ich glaube, ich hatte das vorher angekündigt oder erzählt, auf Mallorca und hatten da mit Familie und Freunden eine Finca gebucht, die
Drogenbaron-Anwesen,
genau. Also so eine krasse Finca. Wir waren 22 Leute und es hätten noch, ich glaube, 5 oder 6 mit Kindern auch noch mehr wahrscheinlich. Also ihr beide mit Kindern vermutlich auch noch locker da unterkommen können, ohne dass es groß aufgefallen ist. Und es ist halt so ein cooles Haus, Wohnzimmer mit riesigen Couchen, wo man auch eben nahezu alle 22 sich hinsetzen könnte, was wir dann nicht so gemacht haben, weil es einfach das Wetter meisten Tage zu gut war. Aber oben eine große Küche mit teilweise eben Profi-Equipment, also Herdplatten, die irgendwie ein anderes Tempo haben als unser Induktionsherd zu Hause und so einem eingelassenen Halbrund, wo ein Wok reinpasst, genau. Auch auf Induktion, der halt auch richtig Feuer hat. Eine industrielle Spülmaschine, 2 große, also wirklich, wirklich große Kühlschränke. Also in dem einen hätten wir wahrscheinlich zu dritt fast eine Podcast-Folge aufnehmen können, wenn es dann nicht so kalt wäre. Also so groß. Wir würden da alle 3 reinpassen.
Walk-in-Fridge.
Ja, ist schon so. So eine Schnellspülmaschine, eine normale Spülmaschine, eine Kaffeemaschine, die in die Wand eingebaut ist, sozusagen, so eine, wo du einfach Knopf drückst und dann kommt da irgendwie ein Espresso raus und dann machst du dir noch ein bisschen Milchschaum drüber und hast schon dein Cappuccino fertig. Also total geil. Und in dieser Küche, Esszimmer, war eine Tafel, wo ja 25, fast 30 Leute sitzen konnten. Dann direkt davor auf der Terrasse war das nochmal und unten am Pool, wo dann die Außenküche war, wo eben ein riesiger Grill stand mit Seitenbrenner und allem drum und dran und noch ein Kühlschrank und noch eine Spülmaschine und ein Waschbecken, war auch nochmal eine Tafel, wo du mit 30 Leuten sitzen konntest. Also absurd riesig. Der Pool hat auch, weiß nicht, 8x10 Meter gehabt oder 8x12 oder sowas. Auch sehr cool mit so einem integrierten, abgemauerten Kinderbereich, also wo eben auch unsere Kleine gut stehen konnte.
Das sah cool aus, ja.
Das war echt,
irgendwie im Inneren des Pools ist, gell?
Genau, und es war halt nicht, guck mal, also es war so eine Mauer, wenn du da drauf saßt, saßt du immer noch zu 10 Zentimeter im Wasser ungefähr. Und genau, dann der Rest vom Pool fing an bei, ja, ich würde sagen so 1,10 oder 1 Meter vielleicht und ging dann aber runter bis 1,80 oder so. Also dass wir auch nicht mehr richtig, oder vielleicht auch 1,5, ich keine Ahnung. Und der war nicht mit Chlor desinfiziert, sondern mit Salz.
cool.
Was eben auch einen schönen Geschmack ergibt. Ja, und dieses ganze Grundstück der Wald, das ist halt ein riesiges Grundstück mit unfassbar vielen Oleandern und einem Feigenbaum und unten waren Limetten und Zitronenbäume und die leider jetzt nicht gerade reif waren, als wir da waren, sonst hätte man die, also die waren letztes Mal, als sie da waren, die Gruppe, da waren wir nicht dabei, da waren die Zitronen gerade reif, dann sind die mal runtergegangen, haben Zitronen geholt und sich irgendwie Drinks gemacht.
Geil.
Geil.
Und ja, wir haben halt die Regelung gehabt, dass reihum waren immer zwei bestimmt, die Frühstück machen mussten, also Frühstück vorbereiten und, weiß ich nicht, vielleicht Eier machen oder sonst irgendwas und Abendessen kochen und da gab es immer zwei, die noch geholfen haben. Das heißt, du warst quasi einmal dran, Frühstück und Abendessen zu machen und einmal noch zusätzlich als Helfer sozusagen, dass du dem Kochteam unterstützt hast. Und wir hatten einen dabei, der Koch gelernt hat und in Frankfurt beim Lohninger eine Zeit lang gearbeitet hat. Das so, ja, der hat einen Stern in Frankfurt. Und der dann halt, der kommt aus Österreich, der dann mittags mal so, habt ihr nicht auch Lust auf Kaiserschmarrn? Ach, ich mach mal eine Runde Kaiserschmarrn, geht rein, kommt gefühlt 10 Minuten später wieder raus, hat eine riesige Schale Kaiserschmarrn fertig, so, wo ich irgendwie immer noch am Rezept suchen wäre oder sowas. Ist halt ja, krass, Profi, wie viel anders oder wie schnell der dann arbeitet. Ich war auch, als der mit Kochen dran war, der hat dann irgendwie noch für eine von den Jüngeren noch eine Schicht mit übernommen sozusagen oder war bei denen als Helfer eingetragen, aber hat halt faktisch gekocht, war ich halt auch viel in der Küche, um einfach zu sehen, wie der arbeitet, mit dem irgendwie darüber zu sprechen und ja, ich war dann immer für die Aperitivos zuständig, hab irgendwie jeden Abend eine Negroni-Variante gemacht, aber mehr so Americano oder diesen Spagliato mit Schaumwein oder so, die leichteren Varianten, wir hatten auch kein Campari, wir hatten nur Aperol. Also, ja, es war schon, aber eben auch das so, Aperitif für dann 16, 17 Erwachsene mal schnell machen. Das ist irgendwie, ja, was anderes, als wenn wir das für uns drei machen und ich weiß, dass einer von euch auch noch einen selber rührt. Ja, also das war echt cool und dann eben auch mit dem Profi, der dann auch noch spannendere Essen gemacht hat als, weiß nicht, wir haben irgendwie Lachsnudeln gemacht, also Nudeln, Sahne, Lachs, bisschen warm machen und so. Auch das für 22 Leute ist schon ganz schön aufregend. Und dann gibt's irgendwie drei, die kein Fisch essen und eine, die kein Gluten essen kann und musste eben dann doch drei Sachen kochen und dann vielleicht noch einen Nachtisch dazu und, aber es war echt sehr lustig. Ja, und cool eben für unsere Kinder, die lieben das Wasser. Die haben habt ihr vielleicht auf den Fotos gesehen, so Schwimmwesten angehabt, also keine Flügel, sondern diese Westen. Und ja, ich glaube, die waren bestimmt 3 Stunden am Tag im Pool. Außer an dem Tag, wo es halt richtig geregnet und Unwetter und Gewitter und so. Da war sie, glaube ich, nur eine Stunde morgens am Pool, bevor es dann losging mit Unwetter, wo es dann auch quer reingeregnet hat, wo man eben nicht rausgehen konnte. Ja, und ja, die Große kann jetzt Saltos im Pool machen.
Ja, das sah cool aus.
Das war beeindruckend, ja.
Hab ich euch das Foto geschickt, wo diese so durch die Luft geschossen haben? Da haben zwei, stand sie auf den Händen von zweien und die haben sie einfach so hoch gehoben und die ist bestimmt 1,5-2 Meter in der Luft gewesen, als sie ihren Salto gemacht hat. Taucht unter, taucht wieder auf. Papa, nochmal. Das war cool. Okay. Ja, da durfte sie abends mal ein bisschen länger aufbleiben und war dann mit den Großen nochmal im Pool und ja, einmal hat mein Cousin auch den Kindern gesagt, also da war die Kleine, glaube ich, auch schon im Bett, okay, wer jetzt von den Kindern mit Klamotten in den Pool springt, kriegt 5 Euro von mir. Und ihr könnt euch vorstellen, wer als zweites im Pool lag. So, du kannst noch nicht schwimmen. Ach, das geht schon, Papa, komm, rette mich. Zack, ist rein. Bin dann hinterher gehüpft, aber sie kann mittlerweile schon.
Auch mit Klamotten hinterher gehüpft.
Nee, ich hatte mich gerade noch vorbereitet, beziehungsweise ich hatte mich nie umgezogen fürs Abendessen. Ich hatte immer noch meine Badehose an. Und ja. Nee, ist sie mit Kleid rein und ja, die macht jetzt auch Schwimmkurs und im Endeffekt habe ich dann erfahren, dass sie in diesem Pool schon eine ganze Bahn schwimmen kann, was ich vorher nicht wusste, weil bei uns im Pool sieht es nie so aus, dass sie da eine Bahn schaffen würde. Aber war ganz cool. Also hat mich dann auch natürlich beruhigt, weil Kinder, die schwimmen können, die gehen schwerer unter, habe ich gelernt.
Da ist was dran.
Ja, nee, und ja, war echt sehr erholsam. Wir sind halt nicht da weggekommen. Also ja, den einen Tag, wo wir mit Kochen dran waren und einkaufen gehen mussten, da waren wir mal raus. Und sonst waren wir eigentlich da immer auf dem Grundstück. Wir sind auch nicht ans Meer gefahren, weil ja, die anderen waren am Meer und haben erzählt so, ja, da waren wir an einem Strand und der war halt einfach voll. Also nur Leute, halt irgendeine schöne Bucht und
schon krass.
Ja, klar. Ja, und die anderen waren dann irgendwie nochmal auf dem Ballermann und so. Das ist ja halt dann auch nicht.
Ja, das kann man sich sparen.
Das, wo ich gerne. Ja, die haben dann irgendwie einen Maßkrug mit Aperol Spritz getrunken, so Scherz. Und irgendein Wodka-Drink. Also.
Das heißt aber, du kanntest jetzt nicht alle Personen vorher.
Nee. Also es war mein Cousin, den er auch kennt. Mhm. Der wollte eigentlich mit seiner Freundin kommen, das hat sich dann zerschlagen. Also als er schon da war, hat sie jetzt ganz, ganz groß Drama, der war auch ein bisschen frustriert im Urlaub. Genau. Ja, das war richtig scheiße. Meine Cousine mit ihren 4 Kindern, meine Tante und eine Freundin von der und dann der ehemalige Mitbewohner von meinem Cousin und Freundin und noch 2 Freunde von denen, unter anderem, wo auch dieser Koch ja, also den einen, der wohnte bei uns schräg gegenüber, den kannte ich, aber die restlichen Freunde von meinem Cousin kannte ich jetzt auch nicht, aber ja, hat auch irgendwie 2 Tage gedauert, bis wir uns sehr gut verstanden haben. Der eine hat eine 3D-Druckfirma, da hatten wir dann auch einiges an Themen. Ja, der kommt jetzt irgendwann im Oktober oder so zu irgendeiner 3D-Druckmesse nach Frankfurt. Da werde ich wahrscheinlich da mal mit hingehen und mir das angucken, was es Neues im 3D-Druckbereich gibt. Ich habe jetzt heute Buchseitenfesthalter, wie heißt das? Lesezeichen gedruckt.
Buchseitenfesthalter finde ich viel besser eigentlich.
Ja.
Sehr schön.
Ja, und Flüge mit kleinen Kindern ist ja auch immer so eine Sache, aber und so waren da entspannt. Wir haben sie aber auch irgendwie 3 Wochen lang vorbereitet und erzählt, was da passiert und die Kleine so, Achtung, also habe ich das nochmal kurz vorm Start erklärt, so, Achtung, das drückt dich jetzt gleich in den Sitz rein, wie als würde man beim Auto Vollgas geben und dann wackelt's. Und dann gibt er halt Gas, es wird laut, es fängt an zu wackeln, es drückt sie in den Sitz rein und sie jubelt. Sie fand das so geil.
Cool.
Saß dann, hat es gefeiert, dass es jetzt losgeht und dass es wackelte und ja. Also glücklicherweise keine Angst oder sowas. Ja, so war unser Urlaub in dieser schönen Finca.
Ja, ich hatte ja so einen ähnlichen Urlaub mal vor Jahren und ich musste, wenn ich deine Bilder gesehen habe, immer daran zurückdenken. Ich dachte, ja, das müsste man wieder machen. Das ist einfach eine saugute Idee.
Ja.
Weil, ja, das schon einfach eine schöne Art, Urlaub zu machen ist. Ah, Stefan schickt gerade Fotos hier und
von seinem Seitenfesthalter.
Buchseitenfesthaltergerät. Sehr schön. Ja, dann kann ich noch kurz berichten. Wir waren in Dänemark, ziemlich genau da, wo der kürzlich hier bei uns in der Sendung zu Gast gewesen seiende Andi vom Nerd Talk auch war. Und wo ich quasi.
Zur gleichen Zeit oder?
Nee, der war da jetzt ein paar Wochen vorher. Der ist auch schon lange wieder zurück, also da lagen auch 2-3 Wochen dazwischen, bevor er zurück war, bevor ich los bin oder so. Aber er war faktisch in demselben Ort, wo wir waren.
Ach nee.
Und der Ort ist wiederum nur ungefähr 15-20 Kilometer von dort weg, wo ich vor 2 Jahren mit der Family war. Also wir und ist auch einer der Orte, wo wir vor 2 Jahren ständig durchgefahren sind. Eigentlich jeden Tag auf dem Weg zum Meer sind wir da durchgefahren. Das heißt, wir kannten den Ort, wir waren da auch einkaufen und Autoladen und alles Mögliche. Wir wussten also jetzt ziemlich genau, wo wir hinfuhren, wieder an die dänische Westküste und hatten ein schönes Ferienhaus uns gemietet. Dann gab es mit diesem Ferienhaus irgendwie so einen lustigen Fuck-up.
Das hattest du noch erzählt, glaube ich.
Hatte ich das in der Sendung erzählt? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich hatte es vor der Sendung euch erzählt. Also jedenfalls rief mich da die Frau an und sagte, ja, mit ihrem Haus haben wir ein Problem. Und ich dachte jetzt, die will mir irgendwie erzählen, dass mein Urlaub nicht stattfinden kann. Aber im Endeffekt hat sie mich dann abgegradet. Und wir haben ein anderes Haus bekommen, in der gleichen Straße, 4 Hausnummern weiter. Und das Haus ist aber viel größer gewesen und war viel besser ausgestattet.
Das war echt so voll die Villa, die ihr da hattet.
Ja, also die hatte zwar, glaube ich, wenn ich die Webseite richtig verstanden habe, die es nur auf Dänisch gab, dann hatte das Ding irgendwie 150, 160 Quadratmeter, Also ist jetzt wahrscheinlich nicht vergleichbar mit eurem Haus da für 22 Leute. Aber wir hatten 4 Schlafzimmer und 2 Bäder.
Ja, also hier die Fotos, die ich jetzt sehe, das ist auch schon echt viel Platz und so, gell?
Ja, das war schon groß auch. Also du hattest mehrere so Sitzgelegenheiten an so sinnlosen Stellen, wo dann immer mal irgendwie zwei Sessel in irgendeiner Ecke stehen, wo man sich nochmal hinsetzen kann, wo man sich dann so, wenn man da drin wohnt, auch fragt, den Sessel habe ich noch gar nicht benutzt. Wann ist die Gelegenheit, wo ich mich da hinsetze? Also, weiß ich nicht, aber okay, steht da halt rum.
Oh, da muss ich mir jetzt wohl noch ein Weinchen holen und mich auf den Sessel setzen.
Genau, und dann hast du irgendwie eine Terrasse neben dem Haus, eine Terrasse vor dem Haus, eine Terrasse vor dem Haus hinter so einem Windfang, dann noch, also hinter so einer Wand irgendwie, und die ist dann auch überdacht, aber da ist sonst nichts, außer ein Stromzähler an der Wand. Und dann hast du noch eine Terrasse zum Golfplatz hin, weil das
Ach, Grundstück. Zum Golfplatz, der feine Herr.
Das Grundstück mündet direkt, also hat direkt quasi, hinterm Grundstück ist der Golfplatz. Du schaust direkt den Golfern zu und die Bälle fliegen da immer so hin. Wir haben auch in der Garage, also was heißt Garage, das war so ein Technikraum nebendran, haben wir 2 Golfbälle gefunden. Ich nehme an, die hat er irgendwann mal von seinem Grundstück gesammelt und da in diesen Nebenraum reingeschmissen. Also vielleicht fliegt hier nur wieder mal was quer, aber das ist nicht passiert, während wir da waren.
Aber du hast jetzt nicht angefangen, diesen Sport auch mal.
Nee, hätte man tatsächlich machen können, weil das so ein Pay-to-Play Platz ist, wo du, ich weiß nicht, was du da für Voraussetzungen, ob du da auch Platzreife haben musst oder so, aber du musst, es ist kein Club oder sowas, sondern du kannst da einfach hingehen, Kohle auf den Tisch knallen und loslaufen. Aber ich nehme an, du musst irgendwie schon
mitbringen. Fliegst du ja den Platz um.
Ja,
wahrscheinlich. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe das einmal irgendwie bei so einem Firmen-Event gemacht, ich glaube, ich habe mehr Dreck durch die Gegend geschossen als Bälle bei dem Versuch zu golfen.
Ja, es war auch sehr lustig. Wir haben die Leute immer beobachtet, wenn dann mal so in der Nacht geregnet hatte und am nächsten Morgen stand das Wasser da auf dem Green, sind die dann so gekommen und dann lag der Ball halt irgendwie so, vielleicht nicht so ganz in der Pfütze oder so aus meiner Entfernung. Ich war dann so vielleicht 30 Meter, 20 Meter von dem Typ weg. Während ich da in meinem Schlafanzug auf der Terrasse Frühstückstisch gedeckt habe, habe ich dann so geguckt, was er da so macht. Und dann stand er da so und dann hast du nur gesehen, er geht zu seinem Ball. Und die letzten 4 Meter, die er zu dem Ball geht, machen seine Schuhe einfach jedes Mal so platsch, 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 weil der Rasen einfach komplett Wasser ist. Man sah das so nicht unbedingt von der Entfernung, weil ich ja auch so einen relativ flachen Winkel hatte, aber ich konnte das Wasser an seinen Füßen spritzen sehen, wie er da so hingeht. Aber er hat sich nicht beunruhigen lassen. Dann ist er da hingegangen, hat er irgendeinen von seinen Schlägern ausgewählt und hat das Ding da rausgedroschen, ist nicht weit geflogen, vielleicht so 15 Meter und dann hat er da gleich den nächsten. Also es war definitiv über Paar, aber egal. Das Haus hatte dann noch andere geile Features, hatte dann zum Beispiel ein Spa, ein Outdoor-Spa, also
Whirlpool.
Pool ist das falsche Wort, also Whirlpool, genau so ein Ding, wo du reinsteigst und das Wasser hat 38 Grad und du legst dich da mehr so zum Entspannen rein, als um jetzt Saltos zu machen. Du kannst da auch keine Saltos machen, das Ding ist innen drin.
Aber da
so konturiert, dass du dich im Wesentlichen hinlegst und überall so Massagedüsen hast und so Zeug. Worauf ich nicht vorbereitet war, also ich hatte das online gesehen, dass das Haus das haben würde, hatten wir ja eigentlich nicht gebucht, hatten wir durch das Upgrade quasi, ist uns das in den Schoß gefallen. Worauf ich nicht vorbereitet war, ist, dass ich da natürlich dann in dieses ganze Thema reinfall, was du hier vor 2, 3 Sendungen besprochen hast, so mit, wie ist eigentlich meine Wasserqualität, muss ich jetzt den pH-Wert einstellen, wo nehme ich das Chlor her, wie viel Chlor, wann hat sich das abgebaut und so. Und das Ganze natürlich im Vergleich zu deinem Pool, der ja irgendwie so Lufttemperatur im Wesentlichen versucht zu erreichen, habe ich das natürlich mit einer 8,8 kW Heizung. Leider musste ich den Strom auch bezahlen, das ist ja nicht da noch ein Problem gewesen. 8,8 kW Leistung hat dieses Scheißding, um Heizung und Umwälzpumpen und so weiter anzuschließen. Das heißt, es kann richtig Strom durchhauen und es hält die Temperatur des Wassers eigentlich permanent auf 38 Grad oder was du halt einstellst. Und es hat dann, während du es nicht benutzt, so einen Deckel. Und damit die Hitze nicht nach oben verschwindet. Und natürlich hast du dann, was so Bakterien und Algenwachstum und so weiter angeht, geht natürlich bei 38 Grad, dein Chlor muss da sehr viel härter arbeiten, als wenn der Pool 20 Grad hat. Ne?
Mhm.
Und insofern hatte ich dieses Thema relativ schnell, dass der mir drohte umzukippen und ich dann irgendwie gucken musste, wie ich damit klarkomme. Weil du kannst natürlich auch 1000 irgendwas Liter nicht nach jeder Benutzung einfach rauslassen und beim nächsten Tag dann wieder von null anfangen und es wieder auf 1300 Liter Wasser auf 38 Grad heizen. Das ist wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld. Ich habe so ein bisschen gegoogelt, die meisten Leute, die sowas besitzen, sagen, im Sommer definitiv Wasser drin lassen. Im Winter, wenn du es nur einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen benutzt, so dann vielleicht eher rauslassen und wieder hochheizen. Aber wenn du es so jeden Tag benutzen willst, auf jeden Fall nicht rauslassen, sondern Wasser drin lassen. Und ich hatte dann dir sehr dankbar die Chance angenommen, dich anzurufen und mich einmal schnell zu diesem ganzen Chlor-Thema von dir beraten zu lassen.
Stimmt, da haben wir ausführlich gesprochen.
Ja.
Und was dann, wollte der Bob? Warum hat er angerufen? Hat der einen Pool oder? Also, meine Frau war, die haben doch nur einen Balkon. Da ist doch gar nicht, nie, der ist im Urlaub. Ach so, okay.
Ja, plötzlich habe ich dieses Thema gewonnen gehabt und musste dann relativ schnell da kundig werden, weil man will ja auch noch was von dem Urlaub haben. Und so pH-Wert einstellen und so, das dauert ja dann schon immer eine Nacht, bis der sich so stabilisiert wieder, bis du dann irgendwie weißt, wo du jetzt gelandet bist. Chlor geht schneller.
Ja, und dann sind wir dauernd rühren.
Ja, dann, das musste ich ja nicht. Ich hatte ja meine lustigen Umweltpumpen, die ich auf Turbo stellen konnte. Und
ja, aber hat es nicht geschäumt? Du hast doch erzählt, der schäumte dann noch irgendwie aus.
Der schäumt, ja, beim pH-Wert senken hat er immer Schäumen angefangen. Das hat dann aber wieder aufgehört. Und irgendwann hatte ich den pH-Wert dann da, wo er hin sollte, und er blieb dann auch relativ stabil. Ich musste dann, glaube ich, irgendwie so gerade vier Tage später nochmal ein bisschen nachregeln, dass er mir wieder ein bisschen hochgegangen, aber ansonsten blieb er da, wo er ungefähr sein sollte. Und na gut, du musst dann dauernd nachchloren, ne? Also ich meine, schüttest was rein, was dann irgendwie den Chlorwert nach oben aus dem empfohlenen Bereich rausschießt, also du bist dann relativ schnell irgendwie so bei 3, irgendwas oder so. Und am nächsten Morgen ist es schon wieder zu niedrig. Also das bei 38 Grad, das verbraucht sich wahnsinnig schnell.
Ja, ja, das ist fies. Das ist ja bei uns echt entspannt. Wir sind jetzt auch irgendwie nicht ganz hoch.
Ja, also wenn ich so in dem Bereich, wo es empfohlen ist, war, dann konnte ich quasi wetten, dass es vier Stunden später weg ist, komplett.
Okay.
Also das geht echt, und vor allen Dingen, wenn du drin warst, dann ist es quasi instant weg.
Ja gut, Leute da drin und dann noch Blubberblasen hier der
ja.
Sauerstoff reinbringen, auch keine gute Idee.
Ja.
Und wenn dann halt ein Whirlpool hast, wo Blubberblasen reingepustet werden.
Das Konzept geht's. Sind, ja.
Und genau. Sonne drauf am besten noch und Leute drin und ja gut, und 38 Grad, also wir haben 23, 24 Grad bei uns. Ja, das dauert halt einfach dann länger.
Ja, ansonsten, dass der einzige Nachteil gegenüber dem Haus, das wir eigentlich gemietet hatten, war, dass das eigentlich gemietete Haus hätte so ein bisschen so Spielgerät im Garten gehabt, so Klettergerüst, Rutsche, bisschen Sandkasten und so. Und das hatte das jetzt nicht. Das Gelände gab an sich nicht viel her. Vorne ein großer, schotteriger Parkplatz. Dann diese Terrassen, wo aber im Wesentlichen überall nur Stühle rumstehen. Gut, das Spa, aber da können die Kinder ja nicht unbeobachtet spielen, weil sie ja auch beide noch nicht schwimmen können. Und das Einzige, was so das Entertainment war, ist, immer wenn es geregnet hatte, was es öfter mal nachts gemacht hatte, dann kamen unfassbare Mengen Frösche und Kröten, aber so Babys, weißt du, so in der Größe vielleicht so wie mein Daumennagel, aber dann halt nicht einer, nicht zwei, sondern 24 oder so, saßen dann bei uns auf den Terrassen. Und es gab eine Terrasse, die ist so ein bisschen tiefer gewesen, so zwei, drei Treppenstufen runter. Und da sind die, wenn die da reingehüpft sind, sind die da nicht wieder rausgekommen. Da lagen auch schon so ein paar Tote. Die hatten wir dann weggeräumt, bevor die Kids das gesehen hatten. Und dann irgendwann waren dann plötzlich da Lebende, und zwar reichlich. Und dann haben wir den Kindern dann immer aufgetragen, sie sollen die jetzt retten. Und dann hatten die Kids immer was zu tun. Also die haben den ganzen Tag Frösche gerettet. Und ich meine, die waren dann wirklich auch irgendwann richtig gut im Fröschefangen. So mein kleiner Vierjähriger so, ich hab drei. Und dann kommt er mit den Händen voll mit Fröschen an und bringt die dann irgendwo in die Wiese und lässt sie dort wieder frei. Und da hatten die viel, viel Spaß dran, Frösche und Kröten zu fangen. Ja, und ansonsten schöner Urlaub. Also wir sind wieder in diesem Park gewesen, wo man da in den Bäumen rumklettern kann, von dem ich vor zwei Jahren erzählt habe. Wir sind am Meer gewesen. Wir haben ausnahmsweise das Thema, Christoph, mit kranken Kindern. Wir hatten das sonst auch, glaube ich, in jeder Urlaubsreise, dass wir irgendwie mindestens einmal mit einem Kind beim Arzt oder im Krankenhaus waren. Und das hier war seit langem mal wieder ein Urlaub, wo das nicht passiert ist.
Jetzt haben wir es euch abgenommen.
Jetzt habt ihr es uns abgenommen, echt, ja. Und von daher muss ich auf Holz klopfen, das war alles sehr fein und hat uns viel Freude gemacht. Wir haben unsere An- und Abfahrt jeweils geteilt. Die Hinfahrt war enorm viel Stau. Haben wir geteilt mit Übernachtungen in Hannover. Und auf der Rückfahrt.
Da bist du ja schon wieder fast beim Andi, ja?
Ja, ja, genau. Der
Grüße.
Grüße, genau. Grüße gehen raus. Auf der Rückfahrt waren wir an so einem Business-Hotel, 4 Sterne, irgendwas, Bunker. an der Messe, also in Laatzen eigentlich, Hannover, Laatzen, da wo die Messe ist. Und ziemlich günstig bekommen, weil wahrscheinlich so Messehotels, wenn gerade Hochsaison, Sommer keine Messe ist, dann ist ja da wahrscheinlich sonst nicht viel. Trotzdem, vielleicht durch die attraktiven Preise, die sie dann machen, war der Bunker irgendwie krass voll und die Leute waren da echt lustig desorientiert. Also ich bin dann da angekommen und ich glaube, Stefan, uns beiden ist genau das auch mal passiert. Ich habe meine Karten bekommen an der Rezeption mit für zwei Zimmer. Wir fahren hoch. Dresden. Ich mache die Tür auf, marschiere da in das Zimmer rein und ich glaube, damals in Dresden lag jemand in dem Zimmer, ne, weil wir spät
war dunkel, wir sind um 3 Uhr nachts nach der Bar und so sind wir da erst angekommen, glaube ich.
Diesmal war keiner drin, aber es war Gepäck ohne Ende drin und man sah das auch sofort. Also meine Frau hat das gleich gesehen, ich nicht. Ich habe irgendwie auf den Boden geguckt und dann habe ich zu diesem, wo man die Chipkarte in diesen Laser steckt, damit der Strom angeht. Da habe ich irgendwie hingeguckt und bin so schon halb mit meinem Koffer so rein und habe mit diesem Ding rumgefummelt und sie dann so von hinten, ey, komm mal wieder raus, da wohnt einer. Und ich so, was, wie? Und dann habe ich erstmal richtig reingeguckt und habe gesehen, okay, ja, da liegt ein Fahrradhelm und alles mögliche und auf dem Bett Zeug und so. Und dann sind wir gleich wieder raus und die Tür zugemacht und so, was jetzt? Und ich so, ja, runtergehen und Bescheid sagen, ne? Und dann bin ich runter und hab dann da an der Kasse Bescheid gesagt. Und das Erste, was der wissen wollte, ist, ob der Typ da war. Oder er oder sie, wer auch immer da gewohnt hat, ob da jemand war. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann war der schon so ein bisschen erleichtert, weil er dann wusste, er hat jetzt nicht irgendwie noch einen zweiten bösen Kunden am Haken, der jetzt gleich ankommt an der Rezeption und sich fürchterlich aufregt, was zu dem er ja alles recht gehabt hätte. Und dann hat er mir ein anderes Zimmer gegeben und Zugriff zur Executive Business Lounge als Dankeschön, was natürlich vollkommen für die Füße ist, ehrlich gesagt. Und also wahrscheinlich nicht gemeint.
Kinder aber möchte halt, man doch in die Executive Business
Lounge. Ja, ich bin da um 21 Uhr irgendwas oder was sind wir da angekommen und das Einzige, was wir noch wollten, ist was essen gehen und uns gefragt haben, wie lange hat dieses Restaurant noch offen. Und nachdem wir aus dem Restaurant wieder raus waren, sind die Kinder dann sowieso so tot gewesen, dass du sie einfach nur noch ins Bett legen konntest. Das Restaurant war auch völlig desorientiert. Nachdem die das Essen gebracht hat, ist die Frau einfach für eine Dreiviertelstunde nicht mehr aufgetaucht. Du konntest keinen Nachtisch bestellen, du konntest nicht bezahlen. Die war einfach nowhere to be seen. Und das war dann auch im Trinkgeld reflektiert, möchte ich sagen. Und ja, also in dem anderen Zimmer, was wir dann bekommen haben, war der Mülleimer nicht geleert. Und in meinem Zimmer, was zwar am Anfang irgendwie aufgeräumt aussah und alles fein war, lief die Dusche nicht ab, sodass ich das Bad noch halb geflutet habe. Also für ein 4-Sterne-Hotel echt so, geht so. An sich schön und irgendwie schöne Zimmer und so, alles aufgeräumt, aber dann so die Kleinigkeiten, da fällt das Bild dann so nach und nach auseinander. Egal. Der Rest der Rückfahrt, da ist dann aber was passiert, da muss ich euch jetzt wirklich mal fragen, inwiefern ihr abergläubisch seid. Ich bin das ja eigentlich nicht, aber da habe ich angefangen, an mir zu zweifeln. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vor 2 Jahren auf der Rückfahrt von dem Dänemark-Urlaub ist mir mein Auto ja verreckt mit kaputter Bremse.
Ja, das war sehr lustig.
Da musst du doch nochmal zurückfahren nach Hannover?
Auch, das war Hildesheim, also in der Nähe von Hannover. Das Auto blieb ja dann da zurück und wir haben einen Ersatzwagen bekommen, da an so einer Aral-Tankstelle alles umgeladen und sind dann in der Nacht noch mit so einem Verbrenner Passat nach Hause gefahren und das zog sich ja dann noch 1-2 Wochen, bis ich mein Auto mit gewechselten Bremsen wieder zurück hatte. Seitdem ist an dieser Bremse nie wieder irgendwas gewesen, hat auch mehrere Langstrecken
damit nicht. Das war das Auto, was du jetzt auch hast.
Das war das Auto, was ich jetzt auch habe, ganz genau. So, wir kommen also zurück. Am nächsten Morgen nach dieser Hotelerfahrung, von der ich gerade sprach, fuhren wir los und kamen relativ kurz danach an dieser Stelle ungefähr lang, wo das damals passiert ist. Und für Scherz.
Nicht dein Ernst.
Für Scherz streichel ich so das Auto so auf der Oberseite vom, da wo die Hupe normalerweise wäre, so am Airbag, weißt du, so am Lenkrad, streichel ich so drüber und sag, ganz ruhig, ist in Ordnung, die Bremse ist in Ordnung. Und meine Frau guckt mich völlig verblödet von der Seite, also guckt mich an, als ob ich völlig verblödet wäre. So rum wollte ich das sagen. guckt mich an und so, was ist denn
hier? Stefan, bitte entsprechend schneiden.
Ja, schneiden und an sie schicken. Guckt mich also an und sagt so, oder sagte nichts, aber man merkte so, dass sie gerade nicht den Zusammenhang kapiert, was ich jetzt, warum ich das gerade tue. Und dann habe ich gesagt, naja, hier ist das vor 2 Jahren passiert. Mit der Bremse, wo die Lampe anging, das war ja damals die Lampe, die sagte, Reifendruck problematisch oder sowas, Reifendruck fehlerhaft, bitte prüfen.
LKS, ja.
Ja, genau. Und dann sind wir ja rausgefahren, haben das geprüft und da haben wir gemerkt, dass diese Bremsen heiß sind und es eigentlich nichts mit dem Reifendruck zu tun hatte. Und da ist diese Lampe angegangen. So, und na gut, dann habe ich den Scherz erklärt und dann hat sie gesagt, ach ja, hier war das, okay, wunderbar. So, Thema erledigt. 30 Sekunden später, bing, die Lampe geht an, Reifendruckkontrolldings. Und wir gucken das beide an und das was? Wie? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht 2 Jahre später an derselben verdammten Stelle oder ungefähr, also natürlich kann ich dir nicht sagen, ob es jetzt wirklich dieselbe Stelle war. Aber ich habe dann wieder gemacht, was ich vor 2 Jahren gemacht habe. Ich bin in der Spur so ein bisschen rechts-links gefahren, so ein bisschen am Lenkrad gewackelt, um mal zu gucken, fühlt sich das so an, als ob ich irgendeinen Platten habe. Aber ich konnte es nicht glauben. Wir wussten nicht, ob wir lachen sollen oder weinen oder schreien oder irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt das, was man einfach nur machen kann. Wir fahren die nächste Ausfahrt raus, suchen uns eine Tankstelle oder irgendwas, einen Parkplatz, wo wir anhalten können und dann gucken wir halt mal. Und dann sind wir rausgefahren und in dem Moment, wo ich rausfahre, dachte ich, das ist nicht wahr, oder? Es ist die gleiche Ausfahrt und wir sind wieder auf der gleichen Aral-Tankstelle gelandet, wo wir vor 2 Jahren standen. Und ich habe wieder an derselben Stelle geparkt, nämlich da, wo der Luftzapf-Dings ist. Und dann bin ich ausgestiegen. Und jetzt war ich natürlich besser vorbereitet, weil damals war es ja so, dass der
Du hast dein Thermometer dabei.
Ich habe mein Thermometer dabei gehabt. Und mein Laser-Thermometer lag immer noch, das lag seit 2 Jahren, liegt das im Handschuhfach und die Batterie war zum Glück noch gut. Und ich hatte mein Laserthermometer dabei, bin ich ausgestiegen, aber schon direkt beim Aussteigen habe ich gemerkt, also damals habe ich beim Aussteigen schon dieses heiße Bremsegeruch, dieses Stinken von so einer festgegangenen Bremse, das habe ich gerochen sofort, als ich die Tür aufgemacht habe und das gab es diesmal nicht und das war so mein erster Relief und dann habe ich die hintere Felge angefasst und die war eisekalt. Wir sind ja auch gerade erst in Hannover vorher losgefahren gewesen. Dann habe ich meinen Laserthermometer auf die Bremse und auf die Felge und die hatten irgendwie, ich weiß nicht, 28 und 31 Grad oder so, also völlig harmlos. Umgebungstemperatur plus ein ganz bisschen was. Andere Seite genauso. Die Reifen sahen auch nicht platt aus. Im Endeffekt habe ich dann bei dem Aral-Heini gefragt, wo der Luftzapfer hin ist. Der hat mir erklärt, der sei kaputt und dann musste ich irgendwie noch weiterfahren und zu irgendeiner anderen Tankstelle. Und dort gab es dann Luftzapfer, aber nur gegen 10 Euro Pfand. Ja, da musstest du 10 Euro Pfand hinterlegen, damit du den Adapter bekommst. Und den Adapter kannst du dann an das Schlauchding stecken und dann kannst du das an dein Auto und danach musst du es wieder abgeben, damit du deine 10 Euro zurückkriegst. Das ist sehr albern, habe ich noch nie irgendwo erlebt. In Hildesheim ist es so, bei der Jet. Und dann habe ich ein bisschen so 0,2 auf dem einen, auf der Hinterachse und 0,1 auf der Vorderachse nachgepumpt. Vielleicht lag das daran, dass ich vor der Reise in Frankfurt die Reifen etwas härter gemacht habe, weil natürlich schwerbeladenes Auto und man will ja mit dem Elektroauto an allen Stellen und Ecken und Enden Verbrauch sparen und deshalb vielleicht die Reifen ein bisschen härter machen, gerade wenn du es voll belädst, dann läuft er etwas einfacher. Dann habe ich so an der oberen Grenze von dem, was empfohlen ist, aufgepumpt und in Frankfurt war es zu diesem Zeitpunkt sehr heiß, irgendwie über 30 Grad und auf der Rückfahrt da an dem Tag, wo wir da gefahren sind, erstens war es noch relativ morgens und zweitens hat es geregnet und war kühl. Vielleicht dann, weißt du, Luft zusammengegangen und dadurch dann zu weit weg von dem resetteten Nullwert. Aber der Zufall, dass das genau an der Stelle...
Das ist echt lustig. Aber gut, passt natürlich, wenn ihr dann losfahrt und das LKS braucht ja mal ein bisschen, bis sich das alles geschüttelt hat und verstanden hat, was jetzt hier Sache ist. Ja. Ja, und dann ist das halt kurz nach dem Losfahren, stellt das dann fest.
Ja. Aber ey, in dem Augenblick, wo diese Lampe angeht, dachte ich... Unfassbar.
Sehr gut.
Ja. Nee, aber dann Rest der Rückfahrt ereignislos. Kein Ersatzwagen, alles fein.
Das wäre ja auch zu schön.
Das werde ich nicht vergessen.
Ja. Ja. Naja, also so waren die Urlaube.
So ist es.
Christoph, ihr fahrt aber nochmal, oder? Sowas Kurzes.
Ja, sowas Kurzes werden wir schon noch machen. Wir machen ja immer mal so kurze Dinger, so wie wir in Hamburg waren und in Herbstferien mal gucken, ob wir wieder in die Schweiz fahren oder.
Könntest ja nochmal zu dem Berg fahren und hier auf ihn hochrennen.
Hab ich jetzt keinen Bock mehr. Damit bin ich durch.
Von den Herbstferien, da kann es halt auch sein, dass sich da oben Schnee erwartet und dann ist halt schon irgendwie auch viel.
Ist garantiert, wenn da jetzt schon 8 Grad waren, also.
Das Lustige ist, ich habe erst ungefähr eine Woche, bevor ich die ersten Bilder von euren Wanderungen da auf WhatsApp oder Insta oder wo auch immer gesehen habe, oder Be Real, habe ich eine alte Podcast-Folge von uns gehört, von Anfang 23, wo du darüber sprachst, dass du für 24 planst, da in die Berge zu fahren, um mit deinen Kindern wandern zu gehen. Und ja, du sprachst doch irgendwie von einer ganz bestimmten Wanderung und einem ganz bestimmten Ort, ja, oder so. Ich weiß nicht, ob das das war, aber
ja, garantiert.
Da dachte ich noch so, oh, er hat das wirklich umgesetzt, krass.
Ja, nee.
Und jetzt leider noch nicht, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, klar. Normalerweise haben wir immer so einen Plan. Ja, jetzt müssen wir überlegen, was wir nächstes Jahr machen, weil meine Frau hat da Pläne, das befriedigt mich jetzt nicht. Also, die will nämlich nächstes Jahr so eine, hatte sie angedacht, so eine Deutschland-Tour. Das ist so eine Deutschland-Tour, vielleicht mit dem Wohnmobil oder, keine Ahnung, oder mit so einem kleineren Camping-Ding oder irgendwie. Und dann mal so durch, keine Ahnung, Spreewald, Harz, keine Ahnung, was noch.
Mein Bruder war gerade in Bautzen.
Mhm.
Und ich sag mal so, ne? Er hatte da Fragen. Also da sind ja dann, war ja genau die Woche auch, wo dann in Bautzen dieser CSD da irgendwie angegriffen wurde und so weiter. Das hat, der Urlaub hatte wohl auch Licht und Schatten. Also Schatten, also vor allen Dingen wegen
der Menschen. Ich war auch schon in Bautzen und ich habe keine Fragen mehr.
Ja, so ungefähr. Nee, war da auch in Görlitz irgendwie noch und das, ja, so, landschaftlich schön, städtisch schön, aber teilweise manche Leute, die da triffst, natürlich auch total nett. Aber
ja, halt
aber auch
30% Arschlöcher halt.
Das ist so halt ungefähr, ne? Und dann
wir werden ja bald sehen, wie viel Urlaub Prozent. Ja, nee, und ja, das ist halt grundsätzlich vielleicht eine ganz gute Idee, mag sein, aber es ist halt jetzt so, für mich war halt dieses Jahr, hatte ich jetzt keinen Höhepunkt, keinen besonderen Urlaub. Und dann nächstes Jahr wieder so ein relativ unaufregenden Roadtrip. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde einfach gerne mal irgendwo, vielleicht auch gerne mal irgendwo wieder hinfliegen. Und keine Ahnung, Kreta oder ich habe keine Ahnung, irgendwas. Das ist ja auch nicht so wahnsinnig besonders, aber irgendwie so Urlaub.
Mhm.
Keine Ahnung.
Ja, wir haben jetzt diesmal festgestellt, dieses, wow, es ist mal richtig warm, war ja, für uns so dieses Urlaub-Urlaub-Gefühl.
Mhm.
Das hatten wir irgendwie, die letzten Jahre waren wir ja mit dem Wohnwagen unterwegs und die Woche, wo wir im Schwarzwald waren, war es halt irgendwie zwischen Regen und 17 Grad im Wechsel und deswegen war es eigentlich ganz schön, eben jetzt mal warm zu haben. Aber gut, es hat dann auch geregnet, war kalt, also kalt mit 26 Grad, aber
ich hätte ja schon auch mal Bock auf so eine Kreuzfahrt. Also eine Bekannte von mir, die deren WhatsApp-Status ich sehe, die sind halt dauernd auf der AIDA, also quasi in jedem Urlaub. Und waren auch dieses Jahr wieder, haben irgendwie so eine Mittelmeer-Rundfahrt gemacht. Und so ein bisschen widerstrebt mir das schon, also sowohl was den CO2-Abdruck an, Fußabdruck angeht, als auch das die Atmosphäre auf diesem Schiff und so. Aber ich würde es, glaube ich, gern mal machen. Also ich habe da schon eine große Neugier und hätte da Bock drauf, mal sowas zu machen. Ich meine, klar, ist das eine andere Art von Urlaub, als wir das sonst machen. Das ist auch nicht alles in unserer Komfortzone, ganz sicher nicht. Aber ja, irgendwie.
Aber du musst es ja nicht 2 Wochen machen. Also du könntest ja nach Hamburg fahren, ja 5 Tage AIDA und dann noch weiter und so.
Genau, die hat jetzt sowas gemacht, irgendwie von Mallorca, wo ich dann auch sagen muss, also erstmal mit dem Flugzeug nach Mallorca fliegen, um dann da mit der AIDA zu fahren. Mein ökologisches Gewissen ist da hart getriggert. Aber gut, ich bin jetzt über 10 Jahre nicht geflogen, also ja.
Er fährst du im Auto nach Genua und steigst da ein.
Genau, irgendwie sowas. Und das ist irgendwie, ich fuhr nach Rom und dann, ich glaube, Ibiza und Barcelona und Gibraltar. Das ist schon, also so.
Ja, diese Mittelmeer-Tour ist geil.
Ja, genau, so Punkte, wo man normalerweise gar nicht, also jedenfalls nicht in einem Urlaub so alles abklappern würde. Und dann hat man halt in der Woche so Vollpaket. Natürlich hat man dann in Rom nicht alles gesehen, was man in einem Rom-Urlaub gesehen hat. Das ist mir schon klar, ja. Aber du hast halt so ein paar Höhepunkte, was ich halt jetzt in diesem Urlaub vermisst habe, wo eben keine echten Höhepunkte waren. Und das ist dann halt nur so Höhepunkte. Das, Mal gucken, vielleicht fahren wir mal eine Woche. Vielleicht kann ich meine Frau doch irgendwie dazu bewegen, dass wir mal eine Woche AIDA machen. Mal sehen. Bisher ja, hat sie sich da immer gegen gewehrt.
Wie gesagt, wenn du was findest, was von Hamburg oder Kiel oder Warnemünde oder so losfährt, dann kannst du das ja sogar in diesen Deutschland-Tour integrieren. Also ja, fährst du irgendwie erst in Spreewald und dann fährst du noch nach, Hannover, Maschsee baden oder so. Und beim Bob beim Bremsen zugucken, was weiß ich. Und
beim Luft nehmen.
Beim Luft nehmen, genau. Und dann fährst du halt nach Hamburg und steigst da aufs Schiff für ein paar Tage und fährst dann wieder über, keine Ahnung,
Tallinn und Bergen.
Zeche Zollverein nach Hause oder so.
Ja. Nee, habe ich auch schon gesehen. Gibt so schöne Ostseetouren, die man auch machen kann, ja.
Die Norwegen, also ich bin ja einmal diese Norwegen-Route gefahren. Das ist so geil. Das ist so cool. Wenn da halt den richtigen, irgendjemand war jetzt da, ist nach Norwegen gefahren und die hatten halt richtige Polarlichter. Also, das muss richtig krass gewesen sein, so dass du sie eben auch mit dem bloßen Auge siehst und nicht nur auf der Kamera. Also, das ist ja, schon geil.
Ja, mal gucken, was nächstes Jahr so bringt und was dieses Jahr noch bringt. Vielleicht fahren wir auch dieses Jahr nochmal weg. Ja, gehe ich schon von aus.
Ich fand es ja gerade, wo du gerade sagtest, so warm, ist genau der Grund, warum wir nach Dänemark gefahren sind, weil wir das exakt nicht wollten.
Ich mag die Kühle auch lieber.
Frankfurt hatte irgendwie schön so 33, 35, 37 oder irgend sowas und in den Nächten dann halt auch irgendwie hohe 20er. Und wir saßen da oben und hatten tagsüber 22, nachts 17. Mhm. Und das Schöne ist aber 22 am Meer mit Augustsonne auf der Haut, fühlt sich trotzdem warm an. Also du frierst nicht. Du kannst kurz T-Shirt und kurze Hose und so tragen und es fühlt sich okay an, aber du weißt, sobald ich in den Schatten gehe, ist es kühl genug, dass ich nie schwitzen oder irgendwie mich malat fühlen muss. Und das war genau das, was wir wollten. Das war perfekt.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch nicht der große Sonnenfan. Ich habe auch die ganze Zeit so ein UV-Shirt angehabt, wenn ich im Pool war. Aber es also wir hatten am ersten Tag, glaube ich, 37, dann hatten wir 34 und dann 31 und drunter. Und wenn du den ganzen Tag im Pool sitzen kannst, lässt sich das auch ganz gut aushalten. Und wenn du mit so einem nassen T-Shirt, Langarm-T-Shirt aus dem Pool aussteigst und dich dann vom Wind langsam trocken pusten lässt, da ist einem auch erstmal nicht so warm.
Nee, das ist warm.
Und im Haus war Klimaanlage in allen Räumen, lässt sich das alles aushalten. Aber ja, ich glaube nicht, dass das mein Lieblingsurlaub wird, immer in die Hitze in den Süden zu fahren. Das verstehe ich schon. Also kann mir gut vorstellen, dass wir auch im nächsten Jahr was Kühleres angehen. Mein Bruder war in Schottland, wundert mich jetzt ein bisschen, dass ihr euch dann ausnahmsweise mal nicht getroffen habt.
Deinen Bruder treffe ich nur in Italien.
Ach so, ja, stimmt. In Schottland, jetzt, wenn er ein Jahr früher gefahren wäre, hätte er Christoph treffen können. Irgendwie nachts auf der Toilette. Die waren ja mit dem Wohnwagen da und die sind teilweise in der Winterjacke rumgelaufen. Also er muss echt frisch gewesen sein.
Ja, war ja letztes Jahr in meiner Toilettennacht waren ja auch nachts 2 Grad. Also es ist schon
und halt mal gut. Ist nur heiß gepresst.
2 Grad ist schon heftig dann. Ja. Ich finde es ja jetzt hier Frankfurt aktuell irgendwie, jetzt haben wir Ende August und hier sind morgens irgendwie so 11 Grad oder so. Und
kurz zur Kita laufen ist schon frisch, gell?
Ja, aus schon morgens irgendwie, wir haben so aus der puren Gewohnheit, dass es tagsüber heiß ist, lassen wir nachts die Terrassentür offen stehen, damit das Wohnzimmer auskühlt.
Und dann ist morgens richtig
kühl. Und dann kommst du rein und dann hast du das Wohnzimmer
ausgekühlt, skandalös.
Ja, kommst du so rein und läufst über den Fußboden, wo die ganze Nacht die kalte Luft drauf geweht ist. Und so kalt, halt, kalt. Und dann so,
rutschte weg, ist Eis drauf.
Die Kinder kommen dann mit ihren kurzen Schlafanzügen unter ihrer Bettdecke vor, gehen ins Wohnzimmer, wollen sich an den Frühstückstisch setzen und sagen, mir ist kalt. Zieh den Pulli an. Wie warm wird's heute? 27 Grad, aber jetzt zieh dir erstmal einen Pulli an. So, das müssen die auch erstmal zusammenkriegen. Ja.
Ja, so, wo sind wir denn hier gelandet? Ich muss mal wieder ein bisschen Zug in diese Sendung bringen, denke ich.
Der mach mal.
Bob war nämlich mit seinen Kindern, von denen er eben schon, Pullis angezogen hat, auf einem Konzert.
Ja.
Irgendwie dicke Baggermusik oder so.
Dicke Baggermusik. Wir sind zu einer Blasmusikkapelle gegangen. die man vielleicht ein bisschen kennt, nämlich La Brass Banda. Die beste Blasmusikkapelle Deutschlands, möchte ich sagen. Ja, die Kinder kennen die Musik von denen und die Kinder waren aber noch nie auf einem richtigen Konzert. Ich meine, wir waren mal in Frankfurt hier beim Stoffel oder so, da steht eine Bühne und da macht auch irgendwer Musik, aber die Kinder haben noch nie so richtig das Konzept, dass sie zu einer Band, die sie gut finden, hingehen und dann da so ein ganzes 2-Stunden-Konzert gucken mit Dunkel und mit Lightshow und allem und so, mit richtig laut. Das hatten sie noch nie. Der Kleine mit 4 Jahren, das hätte ich jetzt so, wenn er jetzt Einzelkind wäre, hätte ich das wahrscheinlich mit 4 noch nicht gemacht. Wir haben ja bei der Großen jetzt auch gewartet, bis sie 7 ist. Aber
die Kleinen dürfen immer früher. Ihr wisst das ja selber als große Brüder, man durfte immer später.
Genau. Der Kleine kam dann jetzt einfach mit, weil wir können ja auch nicht allein zu Hause lassen. Und dann haben wir den so Mickey-Mäuse extra noch vorher bestellt. Ursprünglich war das auch alles gar nicht geplant. Meine Frau hatte diese Konzertkarten 2 gekauft, um sie eine Freundin zu schenken. Und die Freundin hat dann, als sie das Geschenk gesehen hat, irgendwie gesagt, naja, sie mag diese Band gar nicht so und ob es unbedingt sein muss, dass sie da oder ob die Karten nicht die Karten woanders und vielleicht mit irgendwem anders hingehen will. Und dann war halt irgendwie die Frage, ob sie die wieder verscherbelt und irgendwann hatten wir dann die Idee, ach, lass einfach noch 2 kaufen, wir gehen da mit den Kids hin. Und so sind wir dann halt da gelandet. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr, mögt ihr La Brass Banda, kennt ihr das? Oder geht euch das am Arsch vorbei?
Ich kenne das nur am Rande. Das ist nicht meine Musik. Und das, was du uns geschickt hast, hat mich da wieder bestätigt. Das ist, also das Problem, was ich bei deren Musik häufig habe, ist gar nicht mal die Instrumentierung. Das ist mir, ja, also ich glaube, die haben nicht mal ein Saxophon, oder? Weiß ich gar nicht.
Nee, haben sie nicht. Nee. Haben sie nicht. Sie haben Tuba, Posaune und Trompete.
Ich habe bei denen in den Liedern häufig so das Gefühl, dass die nirgends so hinführen. Das ist so, das sind so Lieder, die so aus einer Bridge bestehen. So, die spielen und man hat so das Gefühl, okay, jetzt kommt gleich irgendwas. Jetzt kommt gleich. Nee, aber sie spielen einfach so, was es dann irgendwie so repetitiv macht für mich. Also es ist so, ich werde da nicht warm mit, also mit dieser Art von Musik, aber das ist halt im weitesten Sinne, kann man auch sagen, es ist halt Reggae, gell? Das ist halt nicht meine Musik.
Ja, die haben mit so Reggae-Versatzstücken angefangen, vor allen Dingen auch viel Ska und sowas.
Ja, genau.
Und mittlerweile haben sie jetzt aber auch, also Schlagzeug hatten sie schon lange, aber sie haben lange sehr, Zeit waren sie sehr stolz darauf, dass sie keine Gitarre in der Band haben. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile haben sie einen Gitarristen, der ist auch wahnsinnig gut. Und einen Bassisten haben sie noch. Also diese Band ist ein bisschen größer geworden und ja, der Typ mit der Tuba, da haben sie dann irgendwie einen Techno-Song gemacht, der ist auch sehr berühmt, der Bayerische Techno, den muss man mal, da muss man mal davon gehört haben und natürlich funktioniert das oft nicht, wenn du das irgendwie so als Musik hörst, zum so irgendwie auf dem Sofa sitzen und anhören, dafür ist das nicht gemacht, das ist halt zum Tanzen,
glaube ich auch.
Das ist für lokal vor Ort völlige Eskalation, Pogo in den ersten 10 Reihen.
Polka Pogo.
Und völlige Eskalation, was Schwitzen und Tanzen angeht. Und dafür ist diese Musik richtig, richtig geil. Ich kann mich erinnern, wir waren vor Jahren, viele, viele Jahre, da hatten noch keine Kinder, auf einem La Brass Banda Konzert in der Butch Cup und sind ein bisschen zu spät gekommen, um noch einen geilen Platz zu kriegen und standen dann quasi wirklich faktisch in der letzten Reihe, in der alten Batsche, mit dem Rücken zum Tresen hinten am Ende der Butch Cup und nach vorne quasi so den Rücken von dem letzten, von dem Typen in der vorletzten Reihe. Und wenn die da vorne dann irgendwie in ihrer Musik ansagen, dass jetzt bitte zu springen sei, das habe ich noch nie in der Butch Cup oder auf irgendeinem Konzert erlebt, dann springen die Menschen bis in die allerletzte Reihe. Also normalerweise hast du hinten ja immer die Tanzverweigerer, die nur gucken mit verschränkten Armen dastehen. Das war damals in der Butch Cup überhaupt nicht so. Und hier war es jetzt ein bisschen anders, weil es im Open Air in einem Amphitheater in Hanau, da gab es dann schon so Leute, die dann irgendwie, wenn du so rechts, links geguckt hast, ein paar, die irgendwie so, aber auch sehr durchmischt vom Alter, die dann nicht getanzt haben, irgendwie Leute, die schon weit jenseits der Rentengrenze waren und dann irgendwie da auch mit verschränkten Armen standen, wo ich mich frage, wie die sich dahin verlaufen haben.
Aber auch so Rentner getanzt vor euch, habe ich gesehen.
Ja, haben sie
Cringe,
auch.
Aber
genau.
So Typ Religionslehrer, 60 Jahre alt.
Ist aber auch immer eine Ansage von dem Sänger, das sieht komisch aus, aber das soll so, sagt er immer. Und die Kids, um da jetzt nochmal die Sache abzubinden, haben das, also die Große hat einfach die ganze Zeit, wir hatten Glück, wir haben uns so eine Stelle gesucht, die hat meine Frau entdeckt, wo das war so ein Zeltdach drüber und das Dach kam da an der einen Seite, wo der Pfosten im Boden verankert ist, haben sie den mit so einer Kiste umbaut, mit so einer großen Holzkiste. Und diese Holzkiste ging mir ungefähr bis auf Brusthöhe. Und obendrauf war genug Platz, dass die Kids da sitzen konnten. Und da waren wir zwar dann einigermaßen weit von der Bühne weg, aber da die ganze Veranstaltungslocation nicht so wahnsinnig groß war, wenn das jetzt die Festhalle gewesen wäre, wäre das immer noch ein solider Platz in der Mitte vom Infield gewesen, sage ich mal. Von daher, man hat immer noch sehr gut gesehen und da es ein Amphitheater ist, wenn auch mit einer sehr sanften Steigung, konnte man über die Leute in den vorderen Reihen so drüber gucken und die Bühne auch gut sehen. Und wir hatten halt den Vorteil, dass wir die Kinder nicht auf dem Arm haben mussten oder so, weil das ist ja immer das Problem. Die sehen ja dann nur den Arsch vom Vordermann in dem Alter und haben dann überhaupt nichts von dem Konzert. Das war so meine Angst vorher, dass ich irgendwie 2 Stunden lang meinen Sohn auf der Schulter haben werde und nebendran noch meine Tochter, die sich beschwert, dass sie da jetzt hoch möchte. Aber das war überhaupt nicht so, weil wir hatten diese Holzkiste da hinten, wo dieser Fuß von dieser Dachkonstruktion drumherum ummantelt war. Und das war halt eine total glückliche Führung. Da haben wir die Kinder halt draufgesetzt. Draufstellen wollte ich sie nicht, weil ich Angst hatte, dass dann die Securities ankommen und sagen, dass das nicht geht, weil das, wie gesagt, es ging mir bis zur Brust. Das ist schon ganz schön hoch, wenn du da runterfällst. Und dann saßen sie da und so im Sitzen war sie dann ja locker ungefähr so genauso groß wie ich und da das halt so ein bisschen abfallend nach vorne war, konnten sie dann halt auch die Bühne sehen. Und nicht tanzen im Sitzen, klar. Und der Kleine hat dann irgendwann auch angefangen, dass er sich da so halb hinter seine Schwester gelegt hat und hat dann mal für so eine halbe Stunde mal das Ganze im Liegen verbracht und dann irgendwann hat meine Frau dann aus ihrem Rucksack ein paar Muffins rausgezaubert, um den Kindern noch so einen Zuckerschock zu verpassen.
Dann kann man auch wieder tanzen.
Ein bisschen Energy haben und irgendwann war der Kleine dann mal bei ihr auf dem Arm und dann war ganz am Schluss bei mir auch auf der Schulter und so für die letzten 2 Lieder. Und das Gute war, es war irgendwie, normalerweise würde mich das bei einem Konzert stören, aber in dem Fall war es eine glückliche Fügung, dass durch die Location wohl irgendwie vorgegeben ist, dass die absolut harte Endzeit haben und deshalb nur exakt 2 Stunden Zeit für das Konzert. Die haben auch super pünktlich angefangen, es gab keine Vorband. 19:30 ging dieses Konzert los und so stand es auch auf der Karte quasi, stand 19:30 bis 21:30 und Punkt 19:30 kamen die raus und es ging los. Und er hat dann auch angesagt, sie dürfen nur 2 Stunden machen und deshalb ihr mit dem Klatschen bitte nicht aufhalten, wir müssen hier durch das Programm kommen. Und dann hat er ordentlich Party gemacht und tatsächlich 21:30 war das Ding pünktlich zu Ende. Und das war in irgendwie, wie gesagt, normalerweise würde man sagen, ach, wie schade, dann gibt's keine Zugabe mehr oder es ist egal, ob du da Zugabe rufst oder nicht, es wird eh keine geben, weil sie nicht mehr dürfen. Aber in dem Fall mit den Kids war das total die gute Sache, weil du konntest halt auf die Uhr gucken und du wusstest, ah, die müssen jetzt noch 35 Minuten durchhalten oder so. Und wenn der Kleine jetzt so ein bisschen schwächelt oder so und dann auch so 10, 15 Minuten vor Schluss oder 20 Minuten vor Schluss oder so, dann sagst du, okay, dann nehme ich ihn jetzt doch auf die Schulter. Jetzt ist es für mich absehbar, dass da werde ich nicht irgendwie im
Hexenschuss ins
Krankenhaus müssen. Das schaffe ich noch. Und wie du dich dann fühlst, dann kannst du die letzten 10 Minuten mit ihm auf der Schulter auch noch ein bisschen tanzen, weil du merkst, okay, das passt jetzt alles und holt ihn wieder ein bisschen aus seiner Schläfrigkeit raus. Aber es wurde nicht geheult, es wurde nicht gequengelt, auch auf dem Heimweg nicht, ist nicht mal eingepennt auf dem Heimweg. Und die haben das gefeiert und der Kleine, die beste Stelle fand er als der Gitarrist mit seinen, der hat lange Haare und er hat dann so ein Gitarrensolo gespielt, ein wirklich brillantes, geiles Gitarrensolo. Und hat er so, da ist er kurz mal so in die Metal-Schiene abgebogen und hat mal völlig das Ding geschreddet, diese Gitarre, und hat dann auch mit seinen Haaren da lustig rumgewirbelt und hat der Kleine da gesessen und hat sich in sich hinein kaputt gelacht. Das fand er total lustig, was der mit seinen Haaren macht. Und davon, wenn du ihn hinterher gefragt hast, was war das Beste, dann die Haare von dem Mann mit der Gitarre. Das hat er gefeiert. Ja. Aber wir haben die Musik schon ganz oft im Auto gehört und so und die Kids kennen das und kannten demzufolge auch die Lieder und fanden es toll und ja, sehr gelungene erste Konzert-Experience.
Ja, das ist doch das Wichtigste.
Absolut.
Ja. Sehr schön.
Wo wir gerade bei alten Leuten waren, die cringe sind, wenn sie tanzen, ist das die Überleitung oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Wow, ich habe gerade überlegt, wie ich das hinkriegen soll. Ja, Christoph und ich werden alt, haben wir jetzt neulich festgestellt.
Bin ich nicht ähnlich alt wie ihr? Bin ich jetzt auch alt oder? Was ist los? Was habt ihr?
Also wenn ich alt werde, dann wirst du auch alt, Bob.
Ja, das werden wir jetzt gleich, wenn wir die Geschichte erzählen, hören. Als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, irgendwie habe ich festgestellt, dass meine Brille nicht mehr so optimal in der Sicht ist und auch sich nicht mehr sauber machen lässt, was vermutlich daran liegt, dass sie einfach hart zerkratzt ist und sich irgendwelche Schichten schon lösen und so weiter. Und also war es Zeit für eine neue Brille. Und beim Optiker kam dann so nach und nach raus, dass der Nahbereich ja auch nicht mehr ganz optimal zu sehen ist. Und so habe ich meine erste Gleitsichtbrille bestellt. Und der Christoph hatte mir eine Woche vorher oder vielleicht auch 4 Wochen vorher erzählt, dass er jetzt auch eine erste Gleitsichtbrille sich bestellt hat. Okay. Und ja, das gehört wohl dann auch zu diesem Altwerden dazu. Ja, Bob, wie ist deine Nahsicht? Siehst du, wenn du das Handy direkt vors Auge hältst, noch was?
Nee. Also so richtig geil ist sie auch nicht mehr. Allerdings beeinträchtigt sie mich noch nicht.
Du versuchst es noch zu ignorieren.
Ja, das so ungefähr könnte man das sagen. Ich merke das.
Wir lesen halt keine Zeitungen mehr irgendwie, sondern nur das Handy.
Und, also Dinge, auf die auf Tech, also gedrucktes, so in normaler Zeitungsschriftgröße kann ich noch problemlos lesen, ohne dass ich einen Arm lang machen muss.
Beipackzettel ist übel.
Oh, Beipackzettel ist übel. Und ich merke, dass es besser geht, wenn es heller ist.
Ja, also genau. Erstmal voll Licht anmachen und dann auf den Tisch legen und sich auf den Stuhl stellen. Nein, nicht ganz.
Ja, aber Beipackzettel, wenn die zu weit weghältst, ist es dann wieder zu klein. Dann kannst du auch nicht mehr
ganz
sehen.
Schlimm.
Das ist totaler Scheiß.
Ja. Ja, das merke ich schon auch, dass das wird nicht mehr lange dauern, bis ich da auch irgendwann mal handeln muss.
Was mich erstaunt hat, war, wie schnell das dann plötzlich geht. Weil an meinem Geburtstag im Februar habe ich mich da mit einer Freundin noch drüber unterhalten, die das gleiche Problem hatte, die auch mein Alter ist und auch gesagt hat, oh, sie braucht jetzt eine Brille oder eine Gleitsichtbrille. Nee, ich glaube überhaupt eine Brille. Und da habe ich doch so gesagt, ach nö, ja, Problem habe ich noch nicht. Und dann wirklich innerhalb von Monaten ist das eskaliert bei mir. So, dass ich nach Ostern plötzlich das Gefühl hatte, so, was ist denn hier los? Jetzt kann ich plötzlich keine Beipackzettel mehr lesen, was ist denn das? Also wirklich innerhalb kürzester Zeit ist das, und es war nicht so, dass mir das dann da nur aufgefallen ist, sondern das wurde dann plötzlich schlimmer. Erstaunlich.
Ja, es fällt einem dann natürlich auch wieder auf, oder wenn die Kinder kommen und sagen, hier Papa, ich glaube, ich habe einen Splitter im Fuß, kannst du den rausholen?
Hol mal eine Lupe.
Genau, ich hole dann immer mein Handy und mache die Lupenfunktion an und dann können wir den immer sehen, dann können die nämlich mitgucken und dann machen wir ein Foto von und dann analysieren wir das, aber ja, es ist schwer dann so Sachen zu sehen.
Mhm. Ja, also bei mir ist es auch tagesformabhängig, also wenn ich zum Beispiel nachts aufwache und total müde bin, dann ist das super problematisch. Wenn ich dann versuche, irgendwo auf dem Handy was zu lesen oder so, dann bin ich betrunken oder was, ich kann überhaupt nichts erkennen. Und tagsüber überhaupt kein Thema. Also kann ich alles auf meinem Handy lesen und da habe ich die Schriftgröße noch auf der Standardeinstellung. Ja, und das ist dann so, und auch abends, wenn man es dann so merkt, dass man müde ist oder vielleicht auf dem Sofa schon so halb eingenickt ist oder so und dann wieder aufwacht und dann nochmal irgendwie was auf dem Handy guckt, plötzlich schwimmen die Buchstaben ineinander und ich so, was ist hier los? Immer schlafen gehen.
Kinder ins Bett bringen und dabei mit ein bisschen müde werden, dass so der Schleim in die Augen kommt. Man sieht nichts mehr.
Genau.
Oh ja, jetzt lese ich das noch. Ich gucke noch ein YouTube-Video. Und dann gucke ich irgendein YouTube-Video, wo jemand irgendwas in Home Assistant, also hier in meinem Heimautomatisierungssystem vorstellt und die ganze Zeit nur Text einblendet, also so diesen Screen quasi abfilmt, wo er Sachen macht. Und dann denkst du dir so, ja, nee, das kann ich auch nicht lesen. Okay, guckst du irgendwas anderes. Guckst du Ameisen. Aber die sind auch so klein. Scheiße.
Verdammt. Ich habe so einen Kanal abonniert von so einem Typ, der so Programmiertipps und so gibt und neue Sprachkonzepte
in
der
Programmiersprache. Auch bestimmt super,
super, auf dem Handy immer.
Kannst du vergessen.
Ist auch tagsüber grenzwertig auf dem Handy, je nachdem, wie er die Schriftgröße in seiner Entwicklungsumgebung eingestellt hat. Ist dann immer so, ich glaube, das ist sein Video fürs iPad. Ich glaube, das sollte ich nicht auf dem Handy gucken.
Hier unser der Ameisenfreund, den ich jetzt neulich empfohlen habe, mit diesem riesen Terrarium, was auch immer es ist, der hat jetzt, ich glaube, 6 Ameisenkolonien da reingesetzt und wartet drauf, dass da der Krieg losgeht. Und unter anderem so Weber-Ameisen, die aus Blättern so Konkons, also so riesige Bälle bauen. Und die benutzen ihre Larven dafür, die irgendwie so einen Seidenfaden spinnen können. Und dann siehst du die Ameisen mit so einer Larve in den Vorderfüßen, wie auch immer, Zangen, wie die da anfangen, dieses Ding zu machen. Und ja, da ist jetzt richtig Alarm. Also diese Ameisenkolonie ist groß und dann hat er halt noch, weiß ich nicht, 5 kleine da reingeschmissen. Und da geht's jetzt richtig rund. Also, falls ihr irgendwie Ants Canada Ant Channel. Hatte ich.
Geil.
Wann hatte ich das erzählt? Irgendwie vor ein paar Ausgaben.
Hm.
Ja. So.
Ja. Hast du jetzt schon deine neue Brille?
Nee.
Ist schon da?
Nee, kommt erst die Woche. Aber mir geht meine aktuelle Brille so auf die Nerven, weil die ist halt, weißt du, so eine dreckige Brille. Hm. Nee, kennst du ja nicht, aber
doch, der Christoph. Sonnenbrillen.
Ja, genau. Stell dir vor, so Finger drauf getatscht mit Sonnencreme an der Hand. Und so ist meine halt, wenn ich sie sauber gemacht habe.
Unerträglich.
Das ist fies, ja. Und dann hast du was vorm Auge, was sich die ganze Zeit mitbewegt und oh, fürchterlich.
Ich habe heute durch ein Fernglas geguckt und dann dachte ich auch, was ist mit der Scharfstellung los? Hingerollt, hergerollt, Dings. Dann hatte ich irgendwann, ich habe meinen Sohn beobachtet, wie er da gerade von der Kita nach Hause kam. Und dann dachte ich, was ist hier los? Warum kriege ich das nicht scharf? Was ist das für eine Scheiße? Und dann habe ich irgendwann die Gläser von dem Okular angeguckt und dachte auch, was haben die Kinder damit gemacht? Das sieht ja furchtbar aus.
Hast du da Mittagessen drauf gemacht?
Brathähnchen drauf gewendet oder ich war keine Ahnung. Es war völlig, völlig zugeschmiert und dann geputzt, wieder durchgeguckt. Ah, oh. Als hättest du so einen Schleier runtergezogen. Fantastisch.
Ja. Ja, ich freue mich auch jetzt, wenn ich meine neue Brille kriege. Ich habe irgendein Digitalglas. Christoph, hast du auch ein Digitalglas?
Was soll das sein?
Wo der Bereich, der in jedem Fall unscharf ist, also irgendwie ist oben der scharfe Bereich für Ferne und unten der scharfe Bereich für Nähe.
Ja.
Und das ist aber wie so ein Hourglass. Was heißt das auf Deutsch?
Sanduhr.
Sanduhr, genau. Gott, scheiße. Sieht aus wie so eine Sanduhr und diese schmale Taille sozusagen, die ein Digitalglas hat die mir das erklärt, die ist halt dann relativ breit. Also da ist rechts und links in diesem Zwischenbereich, wo man so oder so nicht sehen kann, wenn man da rüber schielen würde, der ist wohl da noch relativ breit und das sei ein gutes Einstiegsglas für Gleitsicht üben.
Hä, aber warum? Verstehe ich nicht.
Weil die es nicht so scharf kriegen, dass du alles scharf hast, immer auf dem ganzen Glas. So hat die mir das erklärt.
Du musst dann mal berichten, wenn du sie dann aufhast.
Verstehe ich nicht. Also bei mir ist das Problem nicht so groß, weil bei mir ist der Unterschied noch nicht sehr groß.
Bei mir auch nicht, deswegen ist so unter einer Dioptrien, deswegen kann man das so machen.
Genau, ja, das kann sein, dass ich sowas auch habe.
Dann hast du vielleicht das auch, ja.
Deswegen ist es, also ja, ich merke schon, wenn ich da bewusst oben durchschaue oder unten durchschaue, dass das ein Unterschied ist. Aber so richtig ist das, also das sind sehr graduelle Unterschiede bei mir. Und die haben mir da auch mal Panik gemacht. Das habe ich sicher schon mal erzählt hier, als ich es abgeholt habe. So, ja, auf keinen Fall gleich Auto fahren damit, bla bla bla. Und
das erzählt,
wird total schwierig und es war überhaupt nicht schwierig. Ich habe sofort aufgesetzt und ja, okay, passt. Also, ja. Ist vielleicht gut, dass wir so früh einsteigen darauf und nicht, wenn es dann richtig gravierend wird. Im Endeffekt, ja, genauso wie mit Hörgeräten auch. Gell? Wenn man schlecht hört, sollte man halt ein Hörgerät tragen und nicht erst, wenn man dann 85 ist und dann keine Chance mehr hat, sich daran zu gewöhnen. Hm. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir uns jetzt eben frühzeitig daran gewöhnen, wo der Unterschied noch nicht so groß ist.
Ja. Neue Brille habe ich übrigens auch. Nur halt Sonnenbrille. Irgendwann im Urlaub ist mir der Rahmen meiner Sonnenbrille gebrochen und das habe ich dann gemerkt, als mir einfach mitten so beim Rumlaufen das Brillenglas rausgefallen ist und auf dem
Boden. Oh, blöd.
So, das ist auch immer wieder ein Highlight.
Sitzt nicht so gut. Und dann habe ich mir eine gekauft, wieder mit polarisierten Gläsern. Und das ist schon geil. Das aufsetzt, dann so plötzlich die Welt wird irgendwie so more crisp. Ich kann das nicht anders in Worte fassen. So, das ist alles so knackig auf einmal. Und die Wolken haben plötzlich so Kontraste in sich drin. Und es hat aber auch seltsame Effekte, vor allen Dingen mit Displays. Als ich jetzt hier wieder zurückgekommen bin und das erste Mal wieder mit dem E-Bike gefahren bin, war alles normal. Und dann bin ich irgendwie abgestiegen und wollte es anschließen und dann gucke ich auf das Display, ob ich es schon ausgemacht habe, und das ganze Display komplett schwarz, weil ich irgendwie aus so einem falschen Winkel drauf geguckt habe. Ich dachte so, oh Gott, es ist kaputt, es war zu viel in der Sonne oder so, es war ja so heiß in Frankfurt, irgendwie das ganze Display ist komplett schwarz, müsste eigentlich grau sein, wenn es aus ist. Und dann gucke ich irgendwie nochmal, hab das Schloss dran gemacht, guck nochmal drauf und dann stand ich wahrscheinlich wieder in einem anderen Winkel, dann war es wieder alles normal. Und ich so, was ist hier los mit diesem Display? Und es hat wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, die verdammte Brille, in dem Augenblick, wo ich die abgenommen habe, war mit dem Display alles wieder fein. Und das habe ich aber erst überhaupt nicht zusammengezählt. Ich stand da wirklich wie blöd und habe gedacht, dass dieses Display macht Zicken und ich verstehe nicht, wann es was macht und so. Und es hängt einfach nur mit dem Winkel. Wenn ich fahre und den Kopf auf die Seite lege, ist Display schwarz, kann ich nichts mehr sehen. Wenn ich den Kopf gerade halte, kann ich alles sehen von der normalen Sitzposition aus. Also polarisierende Gläser haben auch Seiteneffekte.
Fluch und Segen.
Ja, aber die Welt sieht cool aus damit.
Ja, das stimmt. Ja, und manchmal, wenn dir irgendwie Autos komisch entgegenkommen, kannst du plötzlich nicht reingucken. So, hört, da sitzt ja gar keiner drin. Ah, nee, doch, Kopf schief halten. Ah, ja, doch, sitzt jemand drin.
Ja, meine letzte gute Brille mit polarisierten Gläsern, da habe ich mich vor der Kita draufgesetzt im Auto und dann war die leider auch Geschichte.
Auch eine gute Idee.
Ja. Dann hatte ich jetzt wieder so ein Billigmodell und das hat jetzt im Urlaub den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich wieder was Besseres.
Ja, ist halt der Vorteil, wenn man keine geschliffenen Gläser braucht, dann kann man einfach irgendwas kaufen.
Nee, ich bin in so einen Surfshop gegangen, wo ich vor 2 Jahren meine Kappe gekauft habe. Wollte ich eine neue Kappe und eine neue Mütze.
Haben sie sich direkt erkannt? Ach ja, hier, du hast auch die Kappe gekauft. Hier, wie wär's denn mit der Brille?
Genau, nee, Brille habe ich bekommen. Kappen gab's auch, aber hat mir keine gefallen. Habe ich keine neue gekauft. Verdammt. Aber ich meine Kappe mal gewaschen. Weißt du, wie man Kappen wäscht, damit sie sich nicht verformen? Habe ich im Internet gelernt. Man tut die Spülmaschine.
Was?
Ja. Du machst eine leere Spülmaschine, wo nichts anderes drin ist, und dann tust du die Kappe rein. Wenn du ganz penibel auf die Form achtest, machst du eine Schüssel innen rein, verkehrt rum, dass sie so die Form hält, aber dann kommt das Wasser natürlich nicht so gut daran. Also ich habe es jetzt ohne Schüssel gemacht, damit es von unten reinsprühen. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Einfach in den unteren Korb, sodass sie von oben und von unten geduscht werden kann. Also kein Sprühschatten, ne? Wissen wir ja alle. Und,
jedes Mal, wenn jemand von uns auf BeReal die Spülmaschine irgendjemand schreibt, jemand drunter Sprühschatten.
Sehr gut.
So gut. Sollte es sein.
Ja, und dann kommt die raus. Also wenn du es wieder aufmachst, im Gegensatz zur Waschmaschine, wird ja da nicht rumgewirbelt. Dann liegt die noch genau an derselben Stelle, wo sie lag. Und es ist wahrscheinlich von der Reinigungsleistung jetzt nicht dasselbe wie, also ich habe auch nur einen normalen Spülmaschinentab reingemacht. Also man soll kein Shampoo oder so, das verträgt die Spülmaschine nicht.
Ja, also, nee, aber du willst ja so Fettlöser, damit die ganze, den Hirnschmalz, den du dagegen geschmiert hast.
Ja, ja, klar. Also Fettlösen kann ja so ein Spülmaschinentab. Von daher, das funktioniert schon. Und wenn du das entsprechende Programm nimmst, sind es ja auch irgendwie 60, 65 Grad. Also ob du jetzt 75 nehmen solltest, weiß ich nicht, ob der Stoff das aushalten würde, aber du gibt ja verschiedene Programme mit verschiedenen Temperaturen, musst ja etwas Passendes auswählen. Und es hat die Kappe jetzt 2 Mal hinter sich und ich empfinde sie als wieder sauber genug. Ja, es ist nicht ganz perfekt, wenn man genau hinguckt, sieht man noch so ein kleines bisschen so ein, da wo vorher so ein richtiger Dreckrand war, sagen wir mal von lange Tragen, ist noch so ein Schatten davon, wenn man genau hinguckt. Aber sie ist nicht mehr fettig, sie ist insgesamt wieder sauberer und sie hat perfekt die Form gehalten. Also sie hat nicht dieses, dass sich die, dass sich das Ding so verzieht, was so Basecaps ja gerne machen, wenn du sie, wenn du sie in die Waschmaschine stecken würdest, wäre die danach garantiert nicht mehr in der Form, wie sie sein soll. Ja, Lifehack. So, haben wir das auch noch.
Ja, sehr schön. Erinnert ihr euch wahrscheinlich nicht an die Zeit, wo man noch Hüte getragen hat? Da hat man aber wenigstens andere Wörter benutzt. Der Christoph macht das nämlich manchmal hier in dieser Sendung.
Hüte?
Also, Hüte. Nein, andere Wörter.
Kappe, Hut, verstehst du? Nee? Egal.
Kappe.
Kappes?
Genau, diese Woche habe ich das Wort schon untergebracht. Letzte.
Ich musste auch kurz lachen.
Das Wort.
Genau, letztes Mal habe ich zu diesem Zeitpunkt das Wort noch nicht untergebracht.
Stimmt, das war sehr lustig.
Und hatte noch gehofft, dass ich es noch unterbringen kann, habe ich ja auch geschafft. Und zwar in dem zu dem Thema, dass wir ja jetzt in Urlaub fahren und dass der Erntemonat ja auch der Urlaubsmonat war, sei. Erntemonat ist eine veraltete Bezeichnung für den August. Und den haben wir ja gerade. Und deswegen war das Wort letztes Mal, das untergegangen ist. ja, sehr schön. Hat sich nicht so recht durchgesetzt. Ich meine, August ist ja auch ein ganz alter Begriff, ein alter lateinischer Begriff. Erntemonat war wohl so eine deutsche Parallelgeschichte, weil halt da die Ernte bei uns stattfindet. Für die Ernte von den relevanten Getreiden und sowas. Wenn man mich gefragt hätte, wann normalerweise geerntet wird, hätte ich jetzt eher so an September gedacht. Aber ich glaube, Stefan und ich sind das letzte Mal so durchgegangen und sind dann doch aufgefallen, dass so das Relevante wird dann doch eher im August geerntet.
Ich glaube, Wein und so kommt dann später, aber.
Ja, genau, Wein kommt dann später. Aber so tatsächlich so die Getreide und sowas.
Ja. Das, was halt satt macht, das kommt früher.
Ja, genau.
Ich habe jetzt bei uns im Garten schon die ersten Weintrauben geerntet.
Ja, ich auch, aber nur vereinzelte. Also die meisten sind noch sehr grün.
Ja, ich hätte sie leider spritzen müssen bei uns. Die kriegen irgendwie Milzbrand, was anderes. Ist was anderes. genau, Mehltau. Und das hatte die Vorbesitzerin gesagt. Und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt echt nicht sofort anfangen, alles zu spritzen. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Naja, kriegen wir nicht. Nächstes Jahr muss ich dann spritzen lernen.
Okay.
Bei uns hagelt es gerade Tomaten ohne Ende.
Ja,
die Bewässerungsanlage hat übrigens perfekt funktioniert. Tomaten, also ich glaube, wir haben gleich 3 Schüsseln oder so geerntet, als wir zurück waren.
Ja, das ist cool, gell, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und erstmal den ganzen Garten leer ernten kannst.
Ja, das stimmt. Auch Erdbeeren und so, also geht gerade ganz gut los.
Zucchinis, Brombeeren, Tomaten.
Ja, Brombeeren sind bei uns auch vom Nachbarn rübergewachsen.
Die Feigen werden dieses Jahr nicht reif, scheint mir. Die sind noch nicht weit gekommen.
Echt? Ja, bei meinem Vater nämlich auch nicht.
Ja,
ein paar wenige sind reif geworden, die sind aber sofort zerfressen worden von irgendwelchen Tieren und der Rest hängt so rum.
Ja, nee, das ist einfach, die ersten sind erfroren, die ersten Blüten und das, was dann nachkam, hat nicht genug Sonne abbekommen. Also es ist.
Kann natürlich auch sein.
Die grünen Feigen könnten vielleicht was werden, aber die blauen Feigen werden nichts bei mir.
Ja, schade, schade.
Meine Frau hat so schwarze Tomaten gepflanzt und die schmecken so geil.
Krass, wie unterschiedlich Tomaten schmecken. Das merkt man erst, wenn man selber welche anbaut.
So süß und aromatisch. Die sind so schwarz und am Anfang haben sie so unten an der Spitze quasi, die sind so dattelförmig, so datteltomatenmäßig. Und unten an der Spitze haben sie so eine grüne Marmorierung. Und diese grüne Marmorierung verfärbt sich ganz am Schluss dann so orange-rot und dann kannst du sie ernten. Und Alter, daraus habe ich einen Tomatensalat gemacht. Das war eine Offenbarung in Sachen Tomate. Das war wirklich großartig.
Und dann gehst du im Herbst wieder und kaufst dir irgendwelche, denkst du auch, ach, mal Tomaten, machst das und denkst so,
Wassersäcke
in Rot. Das schmeckt irgendwie nie so gut.
Ja, das wird dann traurig, ja.
Ja.
Naja.
Nun gut, wir haben ein Thema noch. Bob, du bist dran. Was schauen wir nächste Woche?
Ich habe uns ich habe den einfachen Pick gemacht und habe bei Netflix das genommen, was ganz oben steht. Gut besetzt, aber ja, ist halt Mark Wahlberg, ne? Wir schauen The Union.
Nein, ich hab's nur
mit Mark Wahlberg, Halle Berry und J.K. Simmons. Und bei J.K.
Kannst
Simmons
du mal bitte,
bin ich dann
kannst du mal
geworden.
Bitte den Anrisstext vorlesen? Ich habe ihn jetzt schon 8-mal gelesen oder so.
Ich habe jetzt gerade nur die IMDb offen.
Ach so.
Da steht, Mike, a down-to-earth construction worker, is thrust into a world of super spies and secret agents when his high school sweetheart, Roxanne, recruits him on a high-stakes US intelligence mission.
Im Deutschen bei Netflix steht, eine weltreisende Geheimagentin führt ihren Ex-Bauarbeiter, was ist denn ein Ex-Bauarbeiter, in die Welt der Spionage ein.
Der ist ihr Ex und der ist auch Bauarbeiter.
Ex,
Bauarbeiter.
Nein, Ex-Bauarbeiter. Ihren Ex-Bauarbeiter.
Das stimmt irgendwas ganz
hart. Das sollte Bauarbeiter-Ex. Das Bauarbeiter-Ex.
Also entweder ist es ihr Ex oder, also was da steht, ist ja, das ist ihr ehemaliger Bauarbeiter. Also vielleicht hat sie ein Haus gebaut und der hat dieses Haus dann wirklich gebaut.
Ja.
Und
aber ich habe den Text auf Netflix auch gelesen und da hatte ich ungefähr das verstanden, was in der IMDb steht. Das ist erstaunlich. Entweder haben die den nochmal geändert und haben ihn kaputt geändert. Ja, interessant.
Ihren Ex-Bauarbeiter. Also es ist ja auch nicht so geschrieben, ihren Ex, Schrägstrich Bauarbeiter, Schrägstrich, also Strich.
Ah, nee, ich habe mein Netflix auf dem Apple TV auf Englisch stehen und deshalb stand da wahrscheinlich der englische Text.
Na dann.
Und dann hat das Sinn ergeben.
Ja.
Also er ist Construction Worker und sie das ist sein Highschool-Sweetheart, also seine Ex. Und sie,
ja, ich habe einen Trailer davon gesehen, habe mir gedacht, oh je, oh je, oh je, mir schwant Böses.
Kennt jemand, der sowas aussucht?
Ich gucke einfach nur, ich lese nur den Text und gucke mir das Coverbild an und dann suche ich das aus. Trailer? Na, das ist zu gefährlich.
Ich habe jetzt endlich,
und, ja. Wenn man hier sieht, dieses, das sind ja keine richtigen Trailer, immer so dieses, was in
Netflix, losläuft.
Dann so losläuft, genau, was oben drin so. Das ist halt so schlimm, eine Aneinanderreihung von Szenen, wo man sieht, dass sie halt aufgehängt sind an irgendwelchen Kabeln, wo sie so von Haus zu Haus springen und sieht so schlecht aus. Also, oh, mir schwant Böses.
Okay. Aber ja. Hattest du nicht irgendwie auch mal an One Point in Time irgendwo so einen Halle Berry Crush? Hatte den jeder in unserer Generation?
Nee, nicht so richtig. Nee.
Nicht? Okay.
Also ja, klar, attraktiv und so, James Bond und sowas, aber nee, so einen Crush auf Halle Berry hatte ich nie.
Na, mal gucken.
Aber Stefan, du wolltest eben noch was sagen. Ich hatte
ja, ich wollte erzählen, dass ich jetzt endlich unseren Fernseher aufgebaut habe. Da hatte ich ja, glaube ich, oder ihr habt es ja gesehen.
Aber wohin?
In mein Zimmer. Jetzt kaufe ich mir morgen noch so ein kleines Bänkchen oder sowas, dass der auch ein bisschen höher, dass er nicht auf dem Boden steht. Also wenn du auf dem Schreibtischstuhl sitzt und dein Fernseher steht auf dem Boden, dann ist das halt schon irgendwie ja nicht so schön. Aber ich habe halt die letzten, hier, was haben wir gerade geguckt, Acolyte, habe ich irgendwie zwei Folgen oder anderthalb, weil ich dauernd eingeschlafen bin, weil ich das irgendwie, habe ich auf dem iPad angefangen zu gucken, dann habe ich es auf dem Fernseher geguckt, aber auf dem alten Fernseher, HD Ready von 2004 oder was. Da ist es ja auch noch nicht so hübsch und man sieht irgendwie, wenn es einmal verdorben hat. Und jetzt die letzten zwei, drei Folgen habe ich hier auf dem neuen Großen geguckt und das ist halt einfach geil. Und ich sitze keine 3 Meter, eher 2,5 Meter weg, schön groß. Das macht schon noch mehr Spaß.
Was sagt deine Familie dazu, dass du jetzt den Fernseher hast und sie nicht?
Es gibt ja oben keinen Platz für den Fernseher.
Ja, das Argument kenne ich, aber was sagen Sie, gibt es da nicht Neiddebatte?
Die Kinder, wenn die was gucken wollen, dann kommen sie halt runter und gucken es bei mir. Ich hab so ein Bänkchen, was ich meiner Frau mal gebaut habe, also so ein Tritt quasi, als die Große auf die Welt gekommen ist und sie irgendwie was brauchte zum Füße draufstellen, damit sie beim Stillen das die richtige Höhe und dann diesen Höcke, also quasi zwei senkrechte Bretter und oben eins quer. Da hat sich die Kleine draufgesetzt und hat irgendwie eine Folge von ihrem Bluey oder was auch immer. Genau, Bluey gucken die im Moment. Hat sie das geguckt und saß vor dem Riesen. Das ist auch ein sehr süßes Bild, wie sie da irgendwie die Kleine vor dem Riesenfernseher sitzt und das guckt. Ja. So gucken die im Moment. Oder sie sitzen halt zusammen auf meinem Schreibtischstuhl.
Ich glaube, in dem Alter ist denen ja auch der Fernseher als solcher nicht so wichtig, sondern die Tatsache, dass sie was gucken dürfen. Wenn du ein iPad gibst, sind die auch happy, ne?
Aber ja. Ja, die gucken eigentlich, also sie gucken gerne auch abends, dass sie sich aufs Bett setzen und dann nochmal auf dem iPad was gucken und dann irgendwie, das finden sie auch total großartig. Ja, so.
So, bevor jetzt der Bob abmoderiert.
Oh, das ist aber nett.
Wie bitte?
Das ist aber nett, dass du es erst sagst und nicht wartest, bis er anfängt, um dann noch was zu erzählen.
Stimmt, da hat er eigentlich recht, der Stefan.
Ja, stimmt, genau. Also ich habe noch was zu erzählen.
Ja, dann mal los.
Soll ich noch eine Kapitelmarke machen oder ist das
auf jeden Fall
rausplaudern?
Nein, auf jeden Fall Kapitelmarke. Ich habe nämlich was vergessen. Jetzt gerade, als hier Netflix aufgemacht wurde und The Union, wird mir ein ähnlicher Artikel vorgeschlagen. Und da fällt mir auf, den habe ich die Woche gesehen.
Oh.
Ich habe noch eine Serie, die ich gesehen habe.
Die willst du nicht in die nächste Woche schieben?
Die schieben
wir nicht. Nee, bis dahin habe ich vergessen. Es ist auch nicht lang. Es wird auch kein großes Gott. Fest. Es handelt sich um die, ich glaube jetzt, dritte Staffel von Vikings Valhalla. Dieser Vikings Prequel-Serie. Nee, nicht Prequel, Sequel-Serie ist es, aber 100 Jahre später, die so kurz vor William the Conqueror spielt. Das heißt, es läuft alles darauf hin, dass das eben, ja, also es ist jetzt auch mittlerweile William the Conqueror aufgetaucht. Noch nicht als Conqueror natürlich, aber als Normannenfürst. Und Mann, die ist nicht richtig gut, die Staffel. Also ich meine, klar, Vikings ist immer Fantasy mit so ein bisschen Geschichtsunterbau, damit irgendwie, ja, man irgendwie so einen Haltepunkt in der Geschichte hat. Aber es ist also schon ärgerlich, zu einem nicht unerheblichen Teil. Also es war eigentlich in jeder Folge so, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, so, warum sollte man das so tun? Also es ist regelmäßig so, dass so zum Beispiel große Belagerung, Konstantinopel belagert, ich glaube Syrakus oder sowas, und durch verschiedene taktische Spielereien gewinnen sie. Ja, sie schaffen es, die Mauer zu brechen, sie sind drin, sie haben Syrakus erobert im Endeffekt. Und dann kommt der König von Syrakus, ich hoffe, es ist Syrakus, ich weiß jetzt nicht auswendig, und schafft es, denen im Endeffekt zu sagen, ja, gut und schön, ihr habt jetzt gewonnen und so und ihr seid jetzt hier drin und jetzt werden wahrscheinlich alle geschändet und geplündert und weiß der Teufel was. Aber wollen wir es nicht lieber so machen, euer stärkster Kämpfer gegen meinen stärksten Kämpfer und entscheidet über den Sieg. Wo ich mir denke so, warum sollte man darauf eingehen, wenn man gerade gewonnen hat? Ja, ergibt überhaupt keinen Sinn. Und die machen es halt. Der Kaiser von Konstantinopel denkt sich, ja, gute Idee, machen wir so. Also, und sowas passiert halt regelmäßig in der Serie, dass Leute, die eigentlich gewonnen haben, eigentlich alle Trümpfe in der Hand haben, die dann wieder weggeben, einfach weil es dann eben irgendwie ein bisschen cooler, noch einen cooleren Zweikampf dann gibt. Wo ich denke so, was soll diese Scheiße? Haltet ihr uns für so dumm? Offensichtlich. Also offensichtlich halten sie Vikings-Zuschauer für extrem dumm. Und das ist sehr ärgerlich. Also, ja, und sonst halt das Übliche wie immer. Also, Vikings-Gedönse halt, das kann man mögen oder nicht. Es ist alles Fantasy, klar. Ja, also, wir brauchen uns da nicht über Kostüme oder über die richtige Darstellung von geschichtlichen Gestalten unterhalten. Das ist alles klar, gell? Das ist alles nur so inspiriert von Historie. Aber egal, das kann man mögen oder nicht. Aber also dieses handwerkliche oder so schreiberische für dumm halten des Zuschauers, also das fand ich sehr ärgerlich.
Okay.
Mal gucken, ob das noch weitergeht, also ob da noch mehr Staffeln kommen.
Ob da noch mehr Zuschauer sind, die für dumm gehalten werden können.
Ja, genau. Also darf ich auch. Aber es snackt sich schon schnell weg. Also wir haben das, glaube ich, an zwei Abenden haben wir die ganze Staffel durchgeschaut. Also es ist schon, kurzweilig ist das Ganze schon, aber es ist halt lächerlich dumm.
Okay.
Nun denn, wie soll ich jetzt davon eine Abmoderation ableiten? Ich würde sagen, für...
Wir halten unsere Zuhörer nicht für dumm.
Wir halten unsere Zuhörer nicht für dumm und empfehlen für besseren Wikinger-Content auf jeden Fall meinem Butterfly Grimbold Iron Fist zu folgen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist großer Spaß.
Viel besseren Wikinger-Content.
Oh, da müssen wir auch nochmal in Ruhe drüber reden, aber nicht heute Abend.
Stimmt. Ich bin da ein bisschen eskaliert zum Teil.
Was? Bloß, weil deine alle plötzlich auf dem Klo saßen und nicht kacken konnten?
Oder nackt sind oder sich weigern, nackt zu sein. Ja, wir reden da nicht in der Folge nochmal drüber.
Okay, da müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden. Ansonsten, andere Social-Media-Empfehlung wäre natürlich, dem Sneakpot zu folgen auf Instagram, auf whatever, wo man uns so finden kann. Blue Sky und Threads und überall sonst so.
Genau, bei BeReal kann man unsere verschiedenen Paleallees sehen, die wir heute getrunken haben.
Genau, ich hatte kein BeReal mehr übrig, deshalb mein Paleallee ist auf Instagram. Und genau. Dann könnt ihr natürlich noch auf sneakpot.de kommen und die Kommentare zu dieser mittlerweile über dreistündigen Sendung dort abgeben. Das ist die 800. Es ist die 840 gewesen, wenn ich nicht schief gewickelt bin. Da müsst ihr eure Kommentare einschütten. Und ansonsten freuen wir uns einfach, dass ihr noch da seid, obwohl wir kurz weg waren. Und wir danken natürlich fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder rein. Und im Übrigen bin ich jetzt bald in der Treppe zu Gast. Ich freue mich schon.
Oh ja, und. Die Lissy, die ja hier zu Gast war schon, die hat jetzt quasi den Sneakpot in der Treppe vertreten.
Ja, stimmt. Schon gehört heute.
Hast du gehört?
Ja, hab ich schon gehört.
Jetzt hab ich das gehört, vielleicht mir morgen gar nicht. Morgen eine längere Fahrt, sehr gut.
Sehr gut. Dann spoilere ich auch nicht, wie es ausgegangen ist.
Natürlich nicht.
Sehr, sehr schöne Sendung ist das geworden. Jetzt aber wirklich. Tschüss.
Tschüss. Oder?
Tschüss. Was? Ich bin die ganze Zeit überlegen, wie ich mich da in der Treppe verabschiede.
Ja, weil du hättest ja jetzt mal ein paar Sachen ausprobieren können, oder?
Das ist tatsächlich das Schwierigste.
Ciao, Kakao.
Ich hab Ciao, heiße Schokolade gesagt.
Ja, das war mal cool. Ja, das ist tatsächlich das Schwierigste, dieses wie heiß und das Hallo und das Tschüss und so, hat mir am meisten Gehirnschmalz gekostet, im Vorhinein vor allem.
Du kannst auch so heiß wie die Bremsen sein in deinem letzten Urlaub.
Oh, das ist nicht schlecht, aber ich verstehe dann unter den Hörern dort keine.